Wie kann es sein, dass ein Zauberer während einer Vorstellung verschwindet? Ist er Opfer seiner eigenen Magie geworden? Alles andere als Hokuspokus sind sich die drei Fragezeichen einig. Auf ihrer Suche nach dem verschwundenen Zauberer Pablo müssen Justus, Peter und Bob mehr als nur ein Zauberkabinett durchsuchen. Und offenbar gefällt das jemandem überhaupt nicht.
Der heute hier bei uns zu Gast ist, hat sich Folge 181 gewünscht von die drei Fragezeichen mit dem schönen Titel Das Kabinett des Zaubers. Bei mir, da ist gar kein Und davor, ne? Das merkt man nicht,
oder? Willkommen bei unserer Folgenbesprechung.
Also Buch Nummer 181, veröffentlicht im Februar 2015. Der Autor ist André Marx. Mal wieder ein Marx, hatten wir schon lange nicht mehr. Möchte ich auch später was zu sagen? Oder kann ich auch jetzt sagen? Ich habe das Buch gelesen und nach den ganzen Minningers und Nevises-Folgen, die wir in letzter Zeit hatten, war es mal schön, mal wieder einen André Marx zu lesen.
Allgemeines.
So, Hörspiel Nummer 181, veröffentlicht am 13. Mai 2016 mit einer Länge von ca. 74 Minuten. Und du kannst dir vorstellen, wie hier alle eine Fresse gezogen haben.
Ja? Mega, ne?
Und es gibt noch ein paar andere Hintergrundinformationen. Zum Beispiel fand am 9. März 2024 im Altona Theater in Hamburg die Uraufführung eines für die Theaterbühne adaptierten Stückes von Das Kabinett des Zaubers statt. Also jetzt gerade lief das. Mit ca. 2 Stunden Spielzeit inklusive Pause lief das Stück bis zum 1. April 2024. Und wegen der großen Nachfrage wird es vom 8. bis 20. Mai 2024 eine Wiederaufnahme geben. Ich nehme mal stark an, wenn ihr das hier hört, ist es leider schon wieder vorbei. Die Hauptrollen von diesem Theaterstück spielen Nils Martens, 23 Jahre alt. Er spielt den Justus. Conor Krause spielt den Peter, er ist 21 Jahre alt. Und Marvin Kühne, ca. 1000 Jahre alt, weil er nicht stand, wie alt er ist, ist Bob. Passt danke, dass du gelacht hast.
Ja, danke, gerne.
Benjamin, muss ich dir kurz erklären, ich habe Thomas noch, bevor du da warst, auf diese 1000 Jahre angesprochen, die er reingeschrieben hat. Thomas meint, er wollte mal so einen Benjamin-Gag machen.
Pass auf, das Problem war, ich schreibe extra rein, wie alt die anderen beiden sind. Und ja. Wir haben ja wieder, ich habe ja das Podcast-Skript vorbereitet und habe die mit euch geteilt, die Notizen. Und ich wusste, scheiße, ich weiß nicht, wie alt der Darsteller von Bob ist. Und dann wird Benjamin wieder krakeln. Wieso, wie alt ist der? Wieso steht es hier nicht? Deswegen habe ich 1000 Jahre reingeschrieben.
Das ist aber jetzt schon der zweite 1000 Jahre gegen dieser einen Podcast-Folge. Ja. Und wir haben noch nicht mal angefangen.
Ja, das ist furchtbar. Und deine Freundin ist weg.
Ja, überrasche mal.
Aber als richtiger Fan hätte man das auch recherchieren können.
Habe ich.
Doch, dann bist du auf die 1000 Jahre gekommen.
Also die 1000 Jahre waren recherchiert, ja.
Die Sprecherinnen und Sprecher.
Hier war ich von der Reihenfolge ein bisschen überrascht, aber fangen wir mal an. Und zwar Justus, Jonas, natürlich Oliver Rohrbeck. Machen wir weiter mit Mathilda. Auch hier natürlich von der Katrin Lieneweg, die das, glaube ich, immer noch macht, ne, Thomas?
Ja, die ist über 80.
Großartig, wirklich. Und wirklich, sie wird keinen Tag älter von der Stimme her. Doch, war aber auch nie jünger, finde ich irgendwie. Dann haben wir hier Mrs. Thompson, die Lehrerin, gesprochen von Ingeborg Kallwald.
Moment mal, warte mal, wir müssen kurz rechnen, weil wir haben ja die Sprecherliste von hörspielforscher.de. Und wenn die Folge von 2016 ist, war sie da, hier steht es ja, circa 79.
Ja.
Dann ist sie ja noch älter inzwischen.
Ja, ja. Circa 79. Fast, vielleicht war sie auch 69.
Oder 1000.
Oder 59. Ja, das ist ja schon krass, ne?
Ja.
Die Stimme da so gehalten.
Aber die ist noch fit. Die hat ja auch vor kurzem ein Interview mit dem Bobcast gemacht und die ist wirklich immer noch.
Mit fast 90 jetzt.
Aber sie ist auch wirklich die letzte Instanz. Ne?
Joshua wird gesprochen von Richard. Hugo Richard, Angelina von Norma Dräger. Das ist die Tochter von Kerstin Dräger.
Eine von den Töchtern,
ja. Dann wird hier Mädchen gesprochen von Lillian Körting. In welcher Verbindung steht die mit Heike Line
Körting? Also Frau Körting hat selber keine Kinder, ja. Aber sie hat, glaube ich, einen Bruder. Mehr weiß ich jetzt nicht, aber sie hat jedenfalls viele Neffen und Nichten.
Wie alt ist ihr Bruder circa?
Keine Ahnung.
Auf jeden Fall spricht er wohl den ersten Jungen, weil der Junge wird gesprochen von Louis Körting. Zweiter Junge, Henrik Bichitz, Erzähler natürlich. Und der gute alte Thomas Fritsch, Gott habe seine
Sünden. Hier war er wirklich groß. Schon alt.
Ja, hier war er wirklich
alt. Ist schon,
ja. Krass, ne? Also hier ist er wirklich...
Also er macht es immer noch gut.
Ja, und er ist dann jetzt auch nur noch, warte mal, Folge 181. Folge 186 war sein letzter Einsatz. Ja, wann war das? 2016? Naja, und 5 Jahre später ist er dann gestorben.
Ich finde besonders, also das werden wir auch später drauf kommen, es gibt einen Einsatz von ihm in dem Hörspiel, den finde ich unglaublich gut.
Echt,
ja?
Okay, da bin ich gespannt, weil ich weiß es nicht.
Und jetzt kommen wir erst zu den Detektivkollegen. Peter Shaw, Jens Waffecheck, ich werde es nie lernen. Bob Andrews, Andreas Fröhlich, Quinn Reimer, Tobias Diako, ca. Halt. 26.
Da möchte ich was zu sagen. Ja. Tobias Diakov.
Diakov.
Der neue Sprecher, inzwischen auch schon seit 8 Jahren, von Karl bei TKKG.
Mrs. Kato, Lehrerin, Dorothea Hagener. Und der Hauptdarsteller, möchte ich mal sagen, heute Pablo Rodriguez, ist nämlich der Zauberer, gesprochen von Volker Bock da, nach hinten geht's ja noch weiter.
Auch schon tot, schon sagen darf.
Nightingale ist Jürgen Thormann, den ich hier nicht erkannt habe.
Moment, da muss ich einmal kurz einhaken. Wollte ich nämlich was zu sagen, nämlich Jürgen Thormann spricht ja Michael Caine auch.
Ja, das wissen wir ja.
Und Michael Caine ist eine sehr, sehr wichtige Figur auch in einem Zaubererfilm.
Ja,
nämlich.
Warte mal. Prestige. Prestige.
Auch, tatsächlich.
And Now You See Me, meinst du, ne?
Ich meine, Prestige okay. Hat er ja eher noch so eine. Untergeordnete Nebenrolle eher, ja. So wichtig war er
da. Aber das ist ein schöner Film. Ich mag den.
Prestige war super. Ich mache ja auf meinem Instagram auch Bewertungen
von
Zauberfilmen.
Habe ich übrigens nicht gesehen,
noch
ich
nicht. Kenne ich auch nicht.
Die sind mega
ich weiß. Gut. Macht er nicht auch Harry Potter mit? Im zweiten macht er
den, ne? Im zweiten macht er den, spielt jemanden, den. Oh, habe ich gar nicht. Spielt aber jemanden, der Zauberei gar nicht leiden kann. Richtig, richtig gut. Aber beide Filme mega gut. Es soll jetzt auch der dritte rauskommen.
Mhm. Oder spielt er Daniel Radcliffe mit? Das ist die Frage jetzt.
Lass es ganz kurz mal wirken, weil was Benjamin
aber wirklich. Stimmt, das fällt mir jetzt erst auf. Der Schauspieler von Harry Potter macht in einem Zauberfilm mit.
Oh Gott. Ja. Nee, ich möchte dazu nichts mehr sagen.
Danke, Olli. Er spielt halt dort den Anti-Zauber.
Benjamin, ich wollte dich gerade wirklich ein bisschen bloß da. Aber das ich Thomas ist jetzt noch toll. Also, nee, wirklich. Lassen wir.
Jedenfalls fand ich ganz witzig, den quasi in noch einem Zauber.
Ja, wir haben das schon verstanden.
Dass
du das toll fandest.
Sullivan wird gesprochen von Jonas Hartmann und Ray Layton wird gesprochen von Till Huster. Ah, danke, Benjamin.
Und wir haben doch vor der Aufnahme darüber gesprochen. Ich hab doch gesagt, bitte nicht.
Inspektor Kotter wird natürlich gesprochen von unserem lieben Holger Malich, hier 70-jährig.
Oh, der ist auch schon fast 80.
Eine kurze Frage habe ich aber noch. Der Joshua wird ja ziemlich am Anfang genannt. Wer war das eigentlich in der Folge?
Ist es eins von den Kids, oder?
Weil ich weiß es wirklich
nicht.
Wie Olli das hier gerade vorgetragen hat, ist die Reihenfolge der Sprecher im Hörspiel. Deswegen kommen erst Bob und Peter erst sehr spät in dieser Liste hier. Okay, also erst die ganzen Kinder kommen und Tante Mathilda.
Ja. Also Joshua war irgendein Kind.
Ja.
Ich kann mich nicht erinnern, wer Joshua war. Deswegen.
Ich auch
nicht.
Es gab auch. Also, ich kann mich erinnern. Also wenn es kein Kind war, dann hat er auf jeden Fall keine besonders große Rolle.
Da kommen wir gleich zu. So, normalerweise geht das dann jetzt hier weiter in dem Podcast mit dem Cover.
Das Cover.
Ich würde es gleich vorwegnehmen. Ja, man sieht auf dem Cover. Klassisch ein Zauber, also man sieht ein Gesicht mit einem Zylinder und zwei behandschuhte Hände und innerhalb der Hände, weil der die so geheimnisvoll hochgreift, sind so ein paar Lichtpunkte, es ist dunkel gehalten und ich finde, es ist ein richtig langweiliges Cover.
Da bin ich auch anderer Meinung.
Also erstmal sieht das
echt,
ja? Ja. Also öde. Ja, also erstmal muss ich sagen, das sieht nicht klassisch aus, sondern es sieht schon richtig unheimlich aus.
Klassisch mit diesem goldenen Gesicht. Nein, pass auf, klassisch bezogen auf, die Folge heißt das Kabinett des Zauberers und es ist ein Zauberer drauf.
Ja, aber trotzdem hat er, also er leuchtet so golden-gelb und das könnte auch eine Maske sein, man weiß es nicht genau.
Die Blutstiere, das fände ich nicht passend, wenn die drauf
hätte man aber machen können.
Also, das finde ich auch langweilig.
Ja, das finde ich auch langweilig.
Ich finde alles langweilig.
Also ich finde auch, das hat total was Übernatürliches, weil das aussieht so, als ob das so in einer anderen Sphäre ist, so der Zauberer und so. Nein. Also von mir kriegt das wirklich eine 9 von 10 oder 10 von 10.
Das ist ja auch leicht zu begeistern.
Nein, das hätte mich, das stimmt gar nicht. Du weißt, wie viel Cover ich nicht so toll finde, aber dieses Cover, das wäre was, das hätte ich gekauft damals. Das hat ein bisschen was vom Gaukler.
Und es ist halt auch sehr finster, finster gehalten. Also das macht die Sache auch sehr unheimlich. Also ich finde es auch, Kabinett des Zaubers jetzt einfach irgendwie, man muss, wenn man jetzt einen Zauberer abbildet, finde ich hier sehr gut gelöst.
Ich finde das mega. Ich würde auch 9 bis 10 Punkte geben dafür.
Was ist hier denn los?
Aber ich finde es auch schön, wie das so ein Licht von unten kommt, als wäre da noch irgendwas Mystisches.
Ja.
Und auch die Schattierung von ihm selbst auch dahingehend ist. Deswegen, ich finde das Cover super.
Ja, na gut. Ihr habt alle Unrecht, aber ich respektiere eure Meinung.
Das ist ein ganz klassischer Zauber da drauf.
Ja, ja aber...
So nein, wie er vor Kindern halt auftritt, so gruselig. Ist ein
klassischer Zauberer mit den Handschuhen, mit dem Zylinder. Ja. Nicht jeder Zauberer trägt einen Zylinder.
Das habe ich gesagt.
Sieht schon sehr gruselig, unheimlich
aus. Es ist eine gewisse Atmosphäre in diesem Bild, finde ich.
Ja, schön gesagt.
Ja, dem würde ich sogar zustimmen, aber mich reizt es halt nicht.
Wie viele Punkte würde es von dir kriegen?
3.
3?
3.
Das wäre sehr hart.
Ich finde es halt wirklich langweilig. Ich finde es jetzt nicht super aufregend.
Also ich habe hier, wir haben ja von Hörern Bücher bekommen.
Hörern Büchern.
Ja, mein Deutsch schon mehr. mit Originalcover von Iger Rush.
Ja.
Rush.
Das ist übrigens die Schwester von Jennifer Rush.
Ich weiß, deswegen habe ich so ausgesprochen. Und
Olli, ganz ehrlich, der hätte auch von dir sein können.
Nee, von mir kommt. Und die treffen sich in einer Kneipe in einer Rush Hour.
Ich wollte gerade einen Joke zu dem Film Rush Hour bringen, deswegen.
Darfst du jetzt gerne auch, um die Sache jetzt mal abzurunden?
Das ist jetzt aber vorbei.
Alles nur wegen Iger Rush.
Obwohl man die, wenn die so eine Ausstellung macht, ne, und du brauchst so eine Stunde da durchzugehen, wäre auch eine Rush Hour.
Ja.
Ja,
nee. Ich habe auch nicht besser. Also ganz ehrlich, jetzt kann ich auch mal Feedback dir geben. Also ich hatte auch mehr Erwartungen.
Du hast bei Thomas verschissen, weil du dich, was das Cover angeht, unserer Meinung angeschlossen hast. Also erwarte von der Seite des Tisches keine Sympathie mehr heute.
Nein, aber ich muss sagen.
Auch davor keine Sympathie.
Auch keine bekommen übrigens. Ja,
okay, so. Worauf habe ich gerade Hunger? Ja? Weißt du das? Ich schicke dir Vibes. Ja?
Döner.
Nee, Erdbeeren. Nein,
aber Eiger, obwohl ein Döner bestimmt eigentlich richtig wäre.
Andi, das war das, worauf ich Hunger habe.
Thomas hat gerade Hunger auf Erdbeeren, ist klar. Ja.
Übrigens, hier gibt es auch heute nichts zu essen. Ne?
Ich habe es erwartet. Also ich war extrem geflasht. Ich habe tatsächlich, als ich angekommen bin, was zu trinken bekommen.
Eine Flasche.
Und das war Thomas' einzige Krombacher Spezi. Ja. Das ist schon wie so ein Orden.
Falls du Durst hast, du kannst noch was haben.
Ja, aber wir haben einen Schrank voll mit Holy. Zentrale 5.
Holy.de.
Was ich sagen wollte, Iger Rush Cover sind oft nicht besser, ist mir aufgefallen.
Ja, weil die so rasch hingekritzelt sind.
Okay, oh, Thomas, jetzt hör mal. Also jetzt wirklich langsamer Schluss, ja. Jetzt gibt's was hinter die Ohren und es sind keine Münzen.
Die benutzt doch aber auch diesen besonderen Stift, den Air Rush.
Tobias, das gilt doch für dich.
Also du findest es... Ja, ich hab's doch verstanden, was willst du mir noch erzählen?
Können wir super. Jetzt durch die Folge ein bisschen durchrushen?
Ja, man, das ist das einzige Witz, den ich gelten lasse. Hey,
ich beherrsche die Sprache nicht.
Bitte Klappentext.
Rushen.
Klappentext.
Oh Gott.
Der Klappentext.
Wie kann es sein, dass ein Zauberer während der Vorstellung verschwindet?
Ja, Tobias, erzähl mal.
Ist er Opfer seiner eigenen Magie geworden? Alles andere als Hokuspokus sind sich die drei einig. Auf ihrer Suche nach dem verschwundenen Zauberer Pablo müssen Justus, Peter und Bob mehr als nur ein Zauberkabinett durchsuchen. Und ganz offenbar gefällt das jemandem überhaupt nicht.
Ich finde den Klappentext jetzt, er ist solide. Aber er ist jetzt auch nicht super spannend. Um es mal mit deinen Worten zu sagen, Olli, hätte ich damals im Regal liegen lassen. Natürlich habe ich es gekauft, wie du siehst.
Wegen dem Cover habe ich es, hätte ich es auch gekauft, definitiv.
Ja, aber der Klappentext ist jetzt, er ist solide.
Was ich mag, ist der Opfer seiner eigenen Magie geworden. Das hat schon wieder so was Mystisches.
Aber die Folge, erfüllt es die Folge?
Nein.
Gut, dann Fazit. Moment, ja. Also für... Das beginnt ja damit, dass diese Kinderklasse da hinkommt, ne?
Ja.
Und der Zauberer verschwindet einfach und taucht nicht mehr auf. So, wenn ich jetzt so aus Kindersicht denken würde, würde ich sagen, ist er so, dass die vielleicht so in die Richtung denken.
Ja, wir vergessen nochmal, es ist ja für Kinder so geschrieben.
Es ist für Kinder.
Ja, es ist ja nicht für uns.
Aber wenn du auch in die Köpfe von den Kindern guckst, so die das gesehen haben, ich glaube, da könnte schon die Frage stellen, oh, ist der jetzt einfach weggezaubert?
Ja.
Hat das nicht mehr geschafft, sich zurückzuzaubern? So in dem Sinne.
Ja. Nee, du, das ist ein guter Punkt, hast du recht.
Aber ich muss auch zugeben, dass es ist nicht so, dass es zu viel verrät, es ist nicht so, dass es zu wenig verrät, aber ich habe das Gefühl, es verrät gar nichts.
Ja, es ist einfach so, deswegen sage ich ja, solide irgendwie, ja, okay, da ist ein Zauber verschwunden, Punkt. Und die, was ich aber gut finde, dass die nicht spoilern zum Beispiel, ja. Und was hat es mit dieser Blutstirade Tiara auf sich?
Ja, das machen die ja leider ziemlich häufig mal, dass dann ja. So...
Genau.
Genau.
Ja, ihr beide seid so still.
Ganz ich okay, habe überlegt, so. Als er gesagt hat, in die Köpfe der Kinder gucken, wollte ich einen Pathologenwitz machen, hab's dann aber wieder verworfen.
Olli, das gilt auch für dich.
Okay. Aber ich habe nichts mit Rush Hour gemacht.
Also mit dem Cover zusammen und den Text finde ich das schon ganz ansprechend.
Okay.
Ja, ich glaube auch, dass ich es gekauft hätte.
Tobias, ist es deine Lieblingsfolge? Oder ist es einfach nur passend dazu, weil du heute hier bist?
Es ist eine meiner Lieblingsfolgen, auf jeden Fall.
Mhm.
Gibt aber noch so ein paar andere, die ich unglaublich gut finde.
Zum Beispiel?
Der Zauberspieler.
Zum Beispiel.
Ja, ihr habt euch ja schon, bevor die Mikros an waren, über genau. Die legendäre Gaukler ausgetauscht.
Genau. Meine absolute Top-1-Folge ist der Zauberspiegel.
Das ist gut.
Die liebe ich.
Gut, ich glaube, da sind wir uns alle einig,
die
oder?
Ist so gut. Die hat so eine Stimmung. Das ist so krass. Als Kind war ich so gefesselt, auch heute noch. Unfassbar.
Auch mit Jürgen Thormann.
Ja. Aber ich liebe auch die Folge... 186, glaube ich. Botschaft aus der Unterwelt.
Nee, der 186 ist die letzte Folge mit Thomas Fritsch. Irgendwie irgendwas mit Insel, die vergessene Insel oder so. Wo hier der Vater, der Opa Ben Peck, ist doch da in
dieser Vergessens.
Insel des Vergessens, genau. Was du meinst, ist die 154.
Echt?
Mit diesem Moriarty.
Ja, genau.
Die ist sehr gut.
Ich bin riesiger Sherlock Holmes-Fan. Ich habe auch die ganzen Bücher und so gelesen.
Ich auch.
Da sind ja auch total viele. Hast du die Folge auch gehört?
Nee.
Musst du dir mal anhören, zum Beispiel kriegt dann Onkel Titus und verhaftet, weil ein blauer Karfunkel bei ihm gefunden wird auf dem Schrottplatz. Ja. Da sind wirklich viele, Anspielungen drin und deswegen blüht da natürlich mein Fanherz einfach so ein bisschen auf. Ich liebe auch Moriarty, also dann Mr. Grey, als Gegenspieler. Ich finde den super.
Ich weiß gar nicht, ob das im Hörspiel auch war, aber Sherlock Holmes ist ja drogensüchtig, ne?
Ja, das ist
genau. Und dann gibt es im Buch so eine Passage, wo Justus sich zurückzieht. Um über den Fall nachzudenken. Und dann nimmt er sich so eine große Packung Eis mit und frisst sich voll. Und dann hat er so den ganzen Abend Bauchschmerzen, so leicht fiebrig, weil es zu kalt war oder so, keine Ahnung. Und hat so komische Vorstellungen, wenn er den Fall so nochmal irgendwie passieren lässt. Und das habe ich so als Assoziation zu der Drogensucht von Sherlock Holmes gesehen.
Kann gut sein. Aber da sind wirklich einfach extrem viele Anspielungen. Und auch die ganzen Kapitel im Buch von der Folge sind angelehnt an Sherlock Holmes Fälle.
Es ist ein sehr gutes Buch.
Oh, also das war noch so, wirklich mal lesen.
Das war eigentlich schon fast der Peak von Kari Erlhoff, finde ich. So, das war so, auch hier Meister des Todes und so, ist ja die Folge danach. Also da hat Kari Erlhoff noch sehr, sehr gut abgeliefert.
Meister des Todes. Ach, ist das mit den...
Mit den Puppen,
mit den
Marionetten.
Ist das mit den Tarotkarten
Nee, das ist was anderes.
Auf alle Fälle ist das mein Lieblingscover.
Ja, müssen wir aber irgendwann nochmal besprechen. Mal sehen, ob es dann immer noch dein Lieblingscover ist.
Also das Bild ändert sich ja nicht.
Ja, während die drüber spricht. Das wäre wieder Magie.
Na gut, du bist aber auch so ein Mensch, der sagt irgendwie, die Folge hat das Cover leider echt kaputt gemacht.
Nee, das bist ja du.
Benjamin, weißt du, wie oft? Na, ist egal. Dann haben wir alles, ne?
Ja, ich finde, war eine schöne Besprechung.
Genau. Schön, toll, dass ich dabei bin.
Ja, nee, also, David Copperfield, wie hat er das gemacht mit der Freiheitsstadt?
Gut.
Spiegel bestimmt.
Wo wir gerade beim Thema Bücher sind. Ich hatte ja vorhin schon mal bei euch angeteased, dass das ein totale Farce war, dieses Buch zu...
Mit dem Buch. Stimmt, du hast es auch gelesen.
Genau, ich habe das Buch zweimal gelesen und ich habe fünfmal das Hörspiel gehört.
Ja, das geht eigentlich.
Aber das Problem war, ich hatte das Buch mir gekauft, physisch.
Letztes Jahr schon. Man muss ja sagen, wir wollten uns eigentlich letztes Jahr im Sommer schon treffen.
Richtig.
Da ist aber aus persönlichen Gründen leider die Aufnahme ausgefallen.
Ja, genau.
Und da hattest du das schon gelesen.
Genau, da hatte ich das schon gelesen. Aber ich hatte mir noch keine Notizen gemacht, weil ich das nochmal lesen wollte und dann die Notizen zu machen.
Ja.
Also erstmal das Buch so für sich auf mich wirken lassen und dann nochmal auf einer analytischen Sicht draufgehen. Das Problem ist, dann musste ich zweimal umziehen, weil Wasser bei uns.
Weil der Gerichtsvollzieher kam, weil du ständig beim Zaubern die Sachen klaust.
Oder du hast deine Wohnung abgebrannt mit der Pyrotechnik. Nee,
wir hatten Wasser in der Wohnung. Dann kommt der Gerichtsvollzieher.
Nee, er musste fliehen irgendwie, weil immer wieder Leute zur Polizei gegangen sind. Ja, ich war bei diesem Zauberer, seitdem ist mein Problem.
Und ich habe nur dieses Brände hier bekommen. Da ist auch kein Geld drin.
Ich freue mich schon so sehr auf die ganzen Zaubererwitze heute.
Ja. Du bist zweimal umgezogen.
Ich musste zweimal umziehen. Einmal aus meiner Wohnung raus, dann von meiner Tante zu meinen Eltern und dann von meinen Eltern wieder in die Wohnung rein.
Ja.
Es war eine Tortur, wirklich. Es war unglaublich unschön. Aber auf diesem Weg ist mir dann tatsächlich das Buch verloren gegangen. Wir haben das bis heute nicht wiedergefunden. Und dann habe ich versucht, das Buch wiederzukaufen. Ich dachte, okay, kosten ja nichts, die Bücher.
Langsam habe ich das Gefühl, du zauberst gar nichts weg, du verlierst einfach nur so mal alles.
Stimmt beides.
Und nennst es denn Zauberei? Das finde ich ziemlich billig.
Strich auf dem Counter, warum hast du es nicht wieder hergezaubert?
Der war so gut.
Es geht hier nur um Strich, hier geht es nur um Quantität.
Das Schöne ist halt, ich habe diese Jokes auch noch nie gehört.
Das kann ich mir vorstellen.
Das ist das erste Mal heute.
Ja?
Ihr seid da echt innovativ dabei.
Ja. Aber du kannst ja von der Zauberei noch nicht leben. Warum zauberst du dir nicht einfach Geld?
So, ich mach gerne weiter. jedenfalls.
Also, wenn du Bibi Blocksberg gehört hättest, würdest du wissen, dass man sowas zaubert man nicht. Das ist unmoralisch.
Eine Hexe kann das nicht.
Das wäre nicht mein Problem. Ja.
Aber in der Welt von Bibi Blocksberg können Männer gar nicht zaubern. Von daher glaube ich nicht.
Es gibt Hexer. Es gibt Hexer. Oliver Rohrbeck ist zum Beispiel ein Hexer. Folge 17, der kleine Hexer. Ist so. Ja, Entschuldigung, du wirst andauernd unterbrochen.
Das ist total leid.
Das ist unser Stil.
Du bist zweimal umgezogen, genau. Das Buch ist verschwunden.
Ich wollte das Buch dann neu kaufen, hab's auf Amazon dann aber nicht mehr gekriegt, weil es war irgendwie nicht lieferbar zu der Zeit.
Es wird auch nicht mehr nachgedruckt, weil also die erste Auflage ist raus und die neueren Bücher machen sie irgendwie nicht mehr neu, habe ich das Gefühl. Vielleicht irgendwann nochmal einen Sammelband oder so.
So, dann habe ich meinen Bücherhändler des Vertrauens angerufen und habe dem gesagt, so ja, ich brauche das Buch. Und er so, die gibt's nicht.
Ja. Für dich gibt's nicht.
Für mich gibt's nicht. Dann habe ich nochmal auf Amazon geguckt, da gibt es ja auch diese Rubrik immer hier Gebrauchtes.
Ja.
Dann habe ich darüber bei Medimops bestellt. Geld ging ab, alles gut, Bestellung ging durch, Buch kam nie an.
Super.
Oh. Und dann, ich lerne ja aus meinen Fehlern, habe ich nochmal bei Medimops bestellt.
Beim selben Typ, das gleiche. Beim selben Händler. Ach, du hast nochmal dann.
Er hat aber geschrieben, diesmal klappt's.
Das gleiche Buch. Diesmal habe ich mein Geld aber zurückbekommen. Aber es ist wieder nicht angekommen. Und dann habe ich mir das Buch dann als Digitalversion fürs Kindle geholt und dann darüber.
Aber jetzt muss ich wirklich mal fragen, war das genau das gleiche Buch, was du bezahlt hast?
Das stimmt. Also, du kriegst ich hab nicht drauf geachtet.
Du kriegst das Buch nicht, das wurde bezahlt und beim zweiten Mal kriegt er wieder das Geld. Ja. Und dann, naja, das ist doch nicht da, wieso merkt er das nicht?
Also, lieber André Marx, wenn du das hier hörst, du hast es gerade gehört, ein Buch von dir wurde viermal gekauft bzw. probiert zu bestellen. Wenn du noch eins hast in deinem Fundus, gerne für den lieben Tobias unterschreiben.
Für dich immer noch ein Gewinn von 3.
Ja, das ist richtig. Nee, habe ich
aber 2, stimmt, das Digitale hast du ja bekommen. Aber bitte, lieber André, für das Digitale zahlst du ja keine Druckkosten und so Mist. Also mach mal hier einen ordentlichen hier Autogramm rein für den Zauberer Tobias.
Und gerade mit seiner politischen Einstellung. Ja.
Herr Marx, genau. Da sollte das ja...
Das ist witzig, ne?
Auch den Witz haben wir denn für heute abgehakt.
Den habe ich auch... Also ich finde es schön, dass hier diese Witze kommen. Und weil ich jetzt dabei bin, die sind halt einzigartig. Die gab es ja auch vorher noch nie.
Nee, einzigartig sind sie nicht, weil sie kommen jede Folge 5-mal.
Aber jede Folge ist ja einzigartig.
Ja, wenn wir jetzt nichts mehr haben, wollen wir dann anfangen.
Szene 1, ja.
Szene 1, genau.
Szene 1.
Ja.
Wer darf, wer möchte, wer soll?
Die Folgenbesprechung.
Als Justus nach der Schule nach Hause kommt, erwartet ihn eine Überraschung. Eine ganze Schulklasse befindet sich auf dem Schrottplatz und will sich an ihn und seinen beiden Detektivkollegen Peter und Bob wenden. Während des Besuchs einer Vorführung in dem am Fuße des Canyons gelegenen Zauberkabinetts ist der Zauberer Pablo Rodriguez in einen Schrank gestiegen, aber nicht mehr wieder aufgetaucht.
Hier musste ich kurz einwerfen.
Gerne.
Ich musste hier an South Park denken, an den Tom Cruise-Witz, Coming Out My Closet.
Ja.
Also der ist in seinen Schrank gestiegen. Und nicht mehr rausgekommen. Das heißt, er will sein Coming Out nicht zelebrieren.
Danke.
Gerne. Jetzt kannst du weitermachen.
Justus denkt, dass dieser Witz einmal von Olli richtig scheiße war.
Das denkt Justus? Glaube ich nicht.
Und dass es sich um einen etwas ungewöhnlichen und pädagogisch nicht klugen Schluss einer Vorstellung handelt. Also, dass der Zauber einfach verschwunden ist, ne?
Ja, klar.
Auch die Lehrerin Mrs. Thompson gibt Justus recht, daher willigt er ein, den Fall zu übernehmen. Erst recht, nachdem die Kinder ihm die Visitenkarten der drei Fragezeichen vor die Nase gehalten und ihn daran erinnert haben, dass die drei Detektive jeden Fall übernehmen. Justus denkt, dass sie den Zauberer wohl in seinem Kabinett antreffen werden und ihn dort einfach nach den Gründen für seinen Abgang befragen können. Szene endet mit lustiger Musik. So, jetzt kommt schon mal wieder, das war jetzt was im Hörspiel passiert.
Ja.
Dann habe ich hier die Aufschlüsselung, was im Buch passiert. Denn während im Buch die Kinder auf dem Schrottplatz totales Chaos anrichten, und wir können uns gerne über die Leistung der Kinder gleich nochmal unterhalten, im Hörspiel, hat Tante Mathilda alle Hände voll zu tun, ne? Die Kinder mit sanfter Gewalt alles aus den Händen zu nehmen, was sie auf dem Schauplatz anfassen.
Das fand ich auch schön. Sanfte Gewalt.
Oder?
Ist dir auch gefallen, ne? Auch eine Sache, die man im Hörspiel nicht verwenden durfte.
Ja. Steht aber so im Buch, ne?
Ja.
Ich finde, im Hörspiel ist Tante Mathilda super entspannt. So, sie klatscht so dreimal auf die Hände. Ah, der Justus ist da. Kommt, Kinder. Muss ich wieder sagen, man ist den faulen Weg gegangen, was die Hörspielinszenierung angeht. Man hätte das, finde ich, so schön umsetzen können, wie Tante Mathilde da hin und her jetzt.
Mhm. Nicht Tante Mathilde auch die richtige dafür, wie die könnte das richtig gut umsetzen. Die Kinder schauen. Ansonsten muss ich sagen, die Kinder haben ziemlich gut gespielt im Hörspiel.
Ja.
Jetzt mal von der Gesamtkulisse mal abgesehen, von der Gesamtgeräuschkulisse, fand ich das, wenn Kinder manchmal so spielen, finde ich es manchmal fremdschämend. Und in dem Fall war es aber wirklich sehr angenehm, hat gepasst. Ja, ein bisschen Neumann klug geklungen.
Hat aber so ein bisschen irgendwie, das sind drei oder zwei Kinder, die da reden. Mir hat so ein bisschen diese Aufgeregtheit gefehlt. So,
ja, das schon auf jeden Fall.
Das war sehr klinisch.
Die Kinder, die da waren, haben es gut gemacht.
Ja, das stimmt. Aber es war trotzdem klinisch umgesetzt. So, ich hätte mir mehr Getobe und Geschrei im Hintergrund gewünscht.
Was ich mir aber denke, ist, diese Kinder, jetzt mal vom Buch nochmal ausgehen,
ja,
ne? Die Kinder sind da auf einem Schrottplatz, das ja auch ein Geschäft ist.
Na klar.
Das ist ja ein Geschäft. Und die machen da ganz viel Chaos, die fassen alles an, die setzen sich überall auf. Und die Geschäftsmitführerin, ist ja Mathilda, rennt die ganze Zeit diesen Kindern her und sagt so, oh, mach das nicht, bitte lass das, komm da mal weg. Und die Lehrerin steht daneben, machen sie mal.
Stimmt, auch später.
Ja.
Weil im Hörspiel kommt es relativ schnell, dass die Kinder Justus so angucken. Also Justus kommt, sie sagt, Kinder, da ist der Justus. Und dann schweigen die den nur an, was ich auch sehr untypisch fand. Und dann sagt die Lehrerin halt, ja, ihr müsst schon den Justus ansprechen. Also, dass sie wirklich die ganze Zeit nur so daneben steht. So,
ja, aber mal. Wirklich. So, wo, hat sie sich nicht sogar über den pädagogischen Auftrag von dem
Zauber aufgeregt?
Aber sie steht daneben, ja, macht mal, auch schmeißt das ruhig um, ist doch alles
gut. Stimmt, das hast du recht.
Obwohl diese Vorstellung wahrscheinlich für die Kinder, ja, was ja hier auch gesagt wird, bestimmt wirklich richtig unheimlich erschreckend sein muss, dass der im Schrank ist und der wirklich für 3 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten nicht mehr rauskommt.
Er kam ja gar nicht wieder und irgendwann, witzig, wird hier leider nicht beschrieben, aber irgendwann muss man ja gesagt haben, naja Kinder, dann gehen wir.
Also auch das eine Kind stand ja die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob es auch im Hörspiel gesagt wird, aber im Buch steht ja das Kind die ganze Zeit an diesem Schrank.
Ja.
Und dann kommt ja erst die Lehrerin und holt das Kind runter.
Marie, es ist vorbei, es ist vorbei.
Jetzt stellt euch mal vor, dieses Kind, weil Kinder sind ja auch neugierig, ne?
Ja, klar.
Die wollen ja auch immer alles aus. Stell mal, das Kind geht da rein.
Ja.
Und Kind auch weg.
Dazu kommen wir gleich. Ne? Aber ja, man hat ja dann die Zaubervorstellung verlassen, weil der nicht wiederkam. Und dann ist denen eingefallen, ach komm, wir gehen, weil die Kinder so aufgeregt haben, was ist da passiert, wo ist der Zauberer? Komm, wir gehen zu den drei Fragezeichen, die machen das schon. Ja.
Diese Frau hat einfach überhaupt keinen Bock auf ihren Job.
Oder so richtig, ne?
So gar nicht.
Ich fand, da war aber ein lustiger Dialog, sowohl im Buch als auch im Hörspiel. Weil Justus sich ja dann so mit den Kindern unterhält.
Ey, das war so geil. Einfach meine Lieblingsszene schon aus dem Vollspiel. Ich glaube, du machst jetzt
genau. Das, was
ich...
Also, der Zauberer tauchte wieder auf und dann habt ihr geklatscht. Und die Kinder so, nein, nein, nein.
Ja, ich hab nicht geklatscht. Ey, Justus. Ja. Also, Justus ist aber in dieser ganzen Konversation mit den Kindern schon doof.
Ja, nein. Das Problem, was ich da habe, ist, dass ich merke, okay, Oliver Rohrbeck ist über 50 und man merkt es einfach. Ich finde, da redet ein Erwachsener mit Kindern.
Ich finde so ein Buch witzig, wie das da, nein, 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 nein.
Ja, das ist auch gut. Aber das ist auch so, weil ich denke, okay, das sind auch irgendwo Kinder.
Ja, deswegen, ich fand das gar nicht so schlecht.
Auch dieses, das steht aber auf eurer Visitenkarte, das heißt, ihr müsst das machen.
Ja.
Das fand ich im Hörspiel besonders gut geschauspielt, also dieses Neumann-Kluge.
Mir hätte da nur noch so ein Edgy-Badge gewählt, um das so abzurunden. So. Aber diese Szene mit, ihr habt nicht geklatscht, ich... hab mich so weggehauen. Also, es war doof, aber es hat irgendwie meinen Humor getroffen, weil es so trocken war.
Ich finde, das Hörspiel macht hier mal was anders, ne? Also die Idee überhaupt, dass da Kinder auf dem Schrottplatz sind und so, ist mal neu und nicht so die typische, hey Justus, sieh mal da hinten, der Mann, was will der denn? So fand ich eigentlich einen schönen Einstieg, fand ich aber im Buch schöner. Und das ist der Punkt, wo ich wieder unterbrechen muss, weil wir haben wieder eine Kategorie vergessen. Wir müssen uns einschätzen, wie wir die Folge finden.
Das wollte ich gerade sagen, weil ich hier gerade
eine Sache will ich aber noch sagen. Ich fand auch Justus' Reaktion irgendwie sehr witzig, wo die Kinder sagen, ja, er war im Schrank und war dann weg. Und Justus, ah, er war dann weg. Das ist so
die für Justus überhaupt kein Thema.
Und das Schöne ist, weil du ja auch das Buch gelesen hast, Tobias, können wir ja bestimmt auch schätzen, wie du das Buch fandest. Ja,
also, oh, jetzt 2T.
Ja, okay, wie heißt du, Benjamin?
Also einmal Top, einmal Thomas.
So, Benjamin, wie fand Benjamin das Hörspiel? Muss einmal kurz überlegen. Olli gibt bestimmt wieder eine 9 und sagt, ja, war scheiße.
Das machst du eigentlich
Weißt immer. Du, wie oft du sagst, ich fand das super, 7 Punkte?
Nee, weiß ich tatsächlich nicht, wie oft ich das mache.
Aber Thomas, da bist du auch nicht so weit davon weg, wollte ich gerade sagen. Ja, war alles so mittelmäßig, ich gebe 10 von 10.
Das stimmt.
Willkommen beim langweiligsten Podcast der Welt.
Hattest du schon mal so eine Nummer, wo du total verreckt bist und keinen Applaus bekommen hast?
Nein. Ich hatte schon auf der Bühne, dass etwas nicht funktioniert hat. Aber wenn man dann da steht als Magier und ein bisschen sympathisch da steht und sagt, ey Leute, ganz ehrlich, das hat jetzt nicht geklappt, dann kriegt man da trotzdem so Applaus, ach komm, so.
Ich glaube, es ist ohne Witz, jetzt ohne, dass sie jetzt gehässig sind, aber das sieht man als Publikum auch mal gerne als Zuschauer irgendwie, das wenn halt mal so. Was schief geht.
Weil man ist ja, wenn man da oben steht, klar Zauberer, aber man ist ja auch immer noch einfach Mensch.
Ja.
So, und es ist auch schön zu sehen, dass auch Leute, die da oben stehen, einfach nur Menschen sind.
Und immer diese geleckten Shows und alles, wo alles so reibungslos funktioniert, so wie wir das immer abliefern, es ist halt, wird halt auch irgendwann langweilig. Von daher ist, glaube ich, sowas mal sehr erfrischend.
Ja, das stimmt. Also ich bin auch eigentlich nur hier, um heute hier ein paar Fehler zu machen, weil ihr ja sonst immer zur Perfektion neigt.
Also ich glaube, du musst heute viel lernen.
Ich glaube, ich werde viel fair lernen.
Fürs Leben wirst du aber ganz viel lernen. Deswegen. Ich würde mal kurz weitermachen, aber dann gleich an jemand von euch weitergeben.
Nö, ist schon gut noch.
Nee, also Szene, pass auf. Denn Szene 2 beginnt damit, dass Justus, Peter und Bob vor Ort ankommen.
Moment, ich bin bei Szene 1 noch nicht ganz fertig.
Bitte.
Nämlich habe ich noch ein paar Sachen aufgeschrieben, nämlich wollte ich nochmal auf den Aspekt eingehen, dass er hätte wieder auftauchen müssen. Mhm. Wir hatten ja vorhin schon über den Film Prestige geredet.
Ja, von Christopher Nolan übrigens.
Und das ist quasi auch das Prestige. Das ist dieses Ende von einem Trick. Es ist für einen Zuschauer unbefriedigend, wenn ich was verschwinden lasse, es aber nicht wieder
auftaucht. Ja, natürlich. Das ist auch so, im Leben immer so.
Es ist auch immer die Frage, wenn ich jetzt beim Kind eine Münze verschwinden lasse oder sowas, dann ist immer die erste Frage, ja, kannst du dir denn auch wieder auftauchen lassen? Und das ist einfach, das ist ja schon fast eine Regel. So, man
witzig, ich muss gerade lachen, ich stelle mir gerade vor, wie du so ein Kind gehst, zeig mal dein Taschengeld und du nimmst es so.
Und sagst ja noch so, Simsalabim.
Natürlich will das Kind das Geld wieder.
Kannst du wieder auftauchen lassen? Nein.
Nö. Willkommen beim langweiligsten Podcast der Welt.
Als Justus mit Peter und Bob vor Ort ankommt, ist der Zauberer jedoch nicht zu Hause. Aber die Tür steht offen. So, im Buch ist Peter einmal wieder nicht begeistert.
Ganz kurz, Thomas, tut mir leid, hier fehlt mir ist mir beim Durchlesen schon aufgefallen, hier fehlt mir ein bisschen der Bogen. Also sie haben ja jetzt den Fall und machen sich jetzt natürlich auf dem Weg zu den Räumlichkeiten des Zauberers. Hier steht nur, als Justus mit Peter und Bob vor Ort ankommen.
Ja, ist der Zauberer noch nicht zu Hause?
Achso, naja, hier steht noch nicht, dass sie sich da auf den Weg gemacht haben.
Man sollte nebenbei auch, finde ich, bemerken, dass Justus absolut keinen Bock hat.
Nee.
Justus hat keinen Bock
Du meinst jetzt, nachdem die Kinder ihn aufgefordert haben,
Peter hat keinen Bock, der will zum Strand.
Nee, das ist im Buch. Na, doch, er sagt, da muss ich das wohl machen.
Okay, Justus hat, kein Bock war vielleicht das falsche Wort, aber Justus ist nicht überzeugt von dem Fall.
Ich finde Justus aber sehr verantwortungsbewusst, weil im Buch ist es, das will ich ja gerade vorlesen. Also im Buch ist Peter wieder einmal nicht begeistert über Justus eigenmächtige Entschlüsse und nörgelt. Ja, wir geraten doch eh wieder nur in Schwierigkeiten, ja. Aber Justus ist sich sicher, Mensch, da gibt's doch keine Komplikationen, ne? Der wird da sein, der wird seine Gründe gehabt haben, die Kinder zu enttäuschen. Und das werden wir jetzt klären.
Ne? Das ist übrigens ein lustiger, roter, kleiner Faden. Ja. Weil Peter nämlich sagt, es passiert doch wieder was. Und Justus sagt, nein, denn ja, wird der Fall immer schlimmer für sie, bis sie zum Schluss im Buch von der Polizei festgenommen werden.
Im Buch, genau, weil es, das Kapitel heißt sogar, das vorletzte Kapitel heißt keinerlei Potenzial für Komplikationen. Genau. Ja? Und das fand ich fürs
das Buch. Das fand ich mega gut gemacht.
Richtig gut gemacht und das also, verliert sich leider im Hörspiel, weil das fehlt ja auch.
Das fehlt komplett.
Genau, und das finde ich auch, finde ich schlecht.
Das ist eine
schlecht.
Sache, wo ja auch häufig Kritik ist, dass man sagt, so alles, was erwähnt, hat irgendwie, ist irgendwie am Ende wichtig, nicht mehr, es wird gesagt ohne. Aber das fand ich richtig gut im Buch, weil das einen Kreis geschlossen hat einfach.
Und weil es auch normal ist, dass Peter sich mit Justus immer so ein bisschen krabbelt, ja, genau. Ne, dass er sagt irgendwie, ja, jetzt geraten wir in die nächste Katastrophe und Justus guckt ihn an so, was willst du denn von mir? Mein Gott, der ist nicht verschwunden.
Aber ne? das wird auch jedes Mal wieder aufgewärmt. Peter bei jeder Gelegenheit in diesem genau. Buch.
Aber schade, dann, aber das ist nicht im Hörspiel, das ja, ist sehr das schade.
Ja, finde ich auch schade. Ne? Also im Buch übrigens wird Pablos Zauberkabinett als herrschaftliches Wohnhaus beschrieben, aber offenbar war dem Bauherrn das Geld ausgegangen und es fehlt das Dach. An dessen Stelle hat man jedoch eine Art riesiges Zirkuszelt über das Dach gespannt und generell wird das Haus im Buch als sehr bunt beschrieben. Mhm. Tobias, mich hat das Ganze ein bisschen an das Magic Castle in Hollywood erinnert. Das ist dir als Zauberer bestimmt ein Begriff, oder?
Natürlich ist mir das ein Begriff.
Ja.
Verstehe ich. Hatte ich aber nicht als erstes so den
die Assoziation. Die Assoziation,
ne? Hatte ich nicht direkt.
Denn da sitzt
ja, aber ich sehe, was du meinst.
Genau, weil da sitzt ja die Academy of Magical Arts. Das ist eine US-amerikanische Vereinigung. Pass auf, lass mich jetzt so vorlesen, dann sag ich dir was. Also die Academy of Magical Arts ist eine US-amerikanische Vereinigung für Zauberkünstler und hat in diesem Magic Castle ihren Sitz, fungiert übrigens auch als privates Clubhaus. Nur Mitgliedern und deren Gästen ist es erlaubt, den Vorführungen im Clubhaus beizuwohnen. Tobias, ich war ja schon mal in Amerika.
Achso, da warst du da.
Ich war schon mal in den USA.
Wenn du Mitglied bist.
Ja, genau. Es ist, und ich bin mit Anna da vorbeigefahren und da hat sie gesagt, guck mal hier, das ist das Magic Castle. Sie hat mir das erzählt und dann habe ich mich darüber informiert. Und ich glaube, dass zum Beispiel auch She-Hulk, die Serie, auch da drin ach, gedreht wurde. Und es gibt so ein Folge 2 oder 3. Ja, sie war nicht so gut. Generell ist Marvel sehr schlecht geworden in den letzten Jahren.
Es gibt manchmal so, wo ich noch sage, ist gut, aber
ja,
ja also seit Phase 4 ist schwierig geworden.
Sehr schwierig, sehr schwierig.
Also ich verstehe die Kritik. Herz habe ich trotzdem dafür. Ich ja. verstehe die Kritik, aber ein Herz habe ich trotzdem dafür immer noch ein bisschen.
Ich auch. Ich hoffe auch immer, dass es nochmal besser wird. Mhm. Aber was ich dich fragen wollte, wäre es für dich ein Ziel, mal im Magic Castle aufzutreten?
Ich glaube, für jeden Zauberer
ist gerade das Ziel. Ja.
Also ich würde gerne mal, dass ihr einen Zauberer hier einladet und ihm die gleiche Frage stellt und der sagt dann, nö.
Wenn es ein Podcast schafft, dann wir.
Es hätte auch sein, dass du sagst, nee,
das ist richtig, aber das liegt daran, weil ich ihn vorher so demotiviert habe. Der hat dann einfach gar keine Ziele
will nicht mehr. Aber es hätte auch sein, dass du sagst, nee, ist mir zu Kommerz.
Nö.
Das wollen ja alle.
Genau. Nee, also ich glaube, jeder Zauberer denkt sich auch, wenn ich irgendwann im Magic Castle auftreten könnte, das wäre schon.
Siehst du, ich habe mich vorbereitet.
Bin richtig begeistert.
Cooler wäre es, wenn du dich jetzt dafür nicht selbst gelobt hättest, dann wäre es viel cooler rübergekommen, als kannst du ja nachher rausschneiden.
Genau, schneid das mal raus, ich lobe dich jetzt noch.
Nein, bedankt euch bei Anna, weil wenn die nicht gesagt hätte, guck mal, das ist Magic Castle, hätte ich das nicht gewusst.
Danke, Anna.
Danke, Anna.
Bitteschön, ich gehe jetzt pullern. Sie betreten das Haus, finden einen kleinen verlassenen Theatersaal darin vor und untersuchen den Schrank auf der Bühne. Darin entdecken sie eine Falltür.
Hier muss ich leider, tut mir leid, hier muss ich leider einwerfen. Nein, weil die, guck mal, das sind die wenigen Notizen, die ich habe, die also, muss ich alle einbauen.
Darfst du gerne.
In dem Hörspiel durchsuchen sie den Schrank.
Ja.
Die Falltür merken sie erst durch Zufall, weil Peter in den Schrank reingeht, wo ich mir dachte, wow, Wahnsinnsdetektive untersuchen diesen Schrank und kommen nicht auf die Idee, unter den Schrank zu gucken, ob da eine Möglichkeit ist, dem Schrank zu entkommen. Ja, da war ich auch schon ein bisschen enttäuscht von der.
Das ist doch für Kinder.
Was ich mir gerade denke ist, also wenn ihr so einen Schrank durchsucht, obwohl rein doch ergibt Sinn.
Okay.
Mein Gedanke war gerade, wieso geht man denn dann in den Schrank rein? Ist dann eingefallen, okay, der Zauber ist ja auch reingegangen.
Ja.
Das ist eigentlich logisch, dass man da reingeht.
Also bis jetzt ist die Rückkehr zu dieser Sherlock Holmes Folge sehr, sehr wackelig. Von dem, was du einbringst.
Den fand ich noch ein bisschen witzig, weil du vorhin auch einen Dialog erwähnt hast. Die betreten ja die Räumlichkeiten.
Ja.
Dann rufen die so nach Pablo. Mhm. Und dann meint so, glaube ich, Peter, wenn Pablo da ist, müsst ihr uns doch gehört haben. In dem Fall fasst Peter den aktuellen Stand des Falls nochmal perfekt zusammen. Er hat uns nicht gehört. Er ist nicht da. Also ist er wirklich verschwunden.
Sagt Justus im Buch nicht, vielleicht ist er schwerhörig?
Ja.
Im Hörspiel aber auch.
Aber ich muss noch mal einen Schritt zurück.
Gerne.
Nämlich, als die das betreten, finde ich im Buch ein nettes Detail,
ja,
dass die Tür von alleine aufgeht.
Ne, die ist aber so halb schon geöffnet, ne?
So wie ich das verstanden habe, geht die Tür von alleine auf.
Ja, kann sein, weiß ich gerade nicht. Ich habe es nicht notiert.
Finde ich aber für so ein Zauberkabinett ein schönes Detail.
Ja. Ich muss trotzdem noch mal auf Ollis Punkt eingehen. Wäre ja auch Quatsch, die Detektive laufen auf den Schrank zu und gucken sofort auf den Boden, ne? Und da ist so ein bisschen die Spannung.
Nein.
Die kommt in diese Halle. Peter schmeißt sich auf den Boden.
Ich glaube, Olli verwechselt das gerade mit so einem Escape Room. Wenn man in so einen Escape Room geht, fängt man auch sofort an, alles zu untersuchen, wo es denn hinten
ist. Olli, hast du verwechselt?
Es geht hier gar nicht um einen Escape Room?
Wart ihr eigentlich schon in der Fragezeichen Escape
Room? Nein, das ist in Köln, ist so weit weg.
Ich überlege mir gerade so,
können wir bei euch schlafen? Wir wohnen so in NRW,
ja?
Aber ganz kurz. Seid ihr dann auch da oder zieht ihr ins Hotel?
Aber ganz kurz nochmal.
Sie haben noch nicht so ganz unseren Humor, glaube ich, gecheckt.
Aber ihr seid nicht schockiert, dass sie den ganzen Schrank durchsucht haben? Ach, hier ist nichts zu finden, aber nicht bei der Untersuchung des Schranks, meine ich ja.
Ich finde generell die Vorgehensweise. Nochmal die Ausgangssituation. Da kommen Kinder und Justus zeigt schon so ein bisschen gemäßigtes Interesse und denkt sich, komm, wir gehen da hin, es ist bestimmt ganz leicht aufzuklären. Und ich finde, sie kommen da jetzt auch nicht so rein wie, oh, es ist ein Zauberkabinett. So wie Benjamin. Benjamin so, der würde über alles strahlen und sagen, wir sind hier in einem Zauberkabinett. Das ist toll. Also, ja? Die sind schon so ein bisschen, ja, guck doch mal in den Schrank darin.
Um nochmal ein bisschen gegen Olli zu arbeiten.
Gerne.
Ich gehe davon aus, dass dieser Schrank fest auf der Bühne verankert ist.
Installiert ist, genau.
Ich denke nicht, dass der irgendwie groß wegbewegt werden soll.
Das glaube ich nämlich auch.
Und in dem Falle gibt es ja gar keinen unterm Schrank. Da gibt es ja nur, der wird dann ja bündig zum Boden sein. Stell dir mal vor, da ist so eine Lücke. So, die Kinder sitzen im Zuschauer. Ich sehe
das
gar nicht.
Ja.
Das wär,
so stellt sich Olli eine Zaubershow vor.
Das wäre, glaube ich, nicht Sinn der Sache. Also auf dem Boden hätte auch noch so ein Griff.
Ja. Nee, aber dann wäre mir doch an Justus, zumindest an Justus, der klügste von den dreien klar, naja, Jungs, der lässt sich nicht verschieben, bla bla, es wird unter dem Schrank irgendwas sein.
Ich finde es aber gut, dass die Detektive so unbedarft daran gehen und jetzt nicht so, übrigens, wir sind beim Zauberer, hier ist bestimmt alles getürkt oder so. Das finde ich gut, dass sie das nicht machen.
Ich finde aber, also, ja, ich verstehe den Punkt, dass man sagt, er versucht wegzuschieben, aber auch ich würde doch einfach sagen, ey, dann probieren wir es auch mal selbst aus.
Es ist halt ein bisschen billig, sie sagen, okay, das ist der Schrank, in dem er verschwunden ist, Peter, geh mal rein.
Darf ich kurz eine Sache zwischenwerfen?
Ja.
Wie groß kam euch dieser Raum vor?
Der wird im Buch relativ klein beschrieben. Ich glaube, für maximal 200 Leute schon viel, oder?
Ja, ich habe es mir wie so eine Schulaula vorgestellt.
Ich glaube, da waren irgendwie 8 Sitzreihen, wurde gesagt.
Ja, okay, dann passen da vielleicht 50 Leute rein.
Ja, genau, das war das, was erzählt wurde. Aber wie kam euch der Raum vor? So im Hörspiel vor allem.
Klein.
Ja? Nee, der hat schon... Ich würde mal sagen, der ist mindestens 8-mal so groß wie dieses Zimmer. Ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter
das hier. Quadratmeter.
Ja, genau. Ein kleines Theater, alles so halb dunkel ausgeleuchtet. Ich habe es mir auch rund vorgestellt, ein runder Saal.
Mein Ding war, ich habe so gehört oder gelesen, ja, kleines Gebäude, kleiner Saal.
Ja.
Ich glaube, Peter sagt sogar auch, das ist aber klein.
Mhm.
Aber dann habe ich so, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie daran lag, an dem, dass wir es im Auto gehört haben oder so, aber da war doch Hall.
Na gut.
Ich hatte das Gefühl, da war Hall und deswegen kam mir das groß vor.
Wenn du da auf die Toilette gehst, ist es auch Hall.
Ja.
Tobias, stell dir mal vor, die sind in einem Zauberkabinett, da ist eine Bühne. Wenn da die Macher keinen Hall eingearbeitet werden hätten, was meinst du, wie er sich aufgeregt hätte?
Das ist richtig.
Das ist keine. Ich konnte mir das überhaupt nicht räumlich vorstellen. Das klingt dann so, als würde Telefonzelle stehen.
Aber dennoch hat dieser Hall und auch die Tatsache, dass einfach. Das sind ja auch einmal dieser Vorraum und dann fliegt ja nochmal eine Treppe zum Hauptraum. Ich wollte nur sagen, mir kam der Raum viel größer vor, als er dargestellt wurde.
Ja, ich hab mir nicht riesig vorgestellt, jetzt nicht wie die O2 Arena oder wie die Lanxess Arena, keine Ahnung. Aber halt schon ein bisschen größer. Du brummst, Benjamin.
Aber wie fandet ihr denn diese Art und Weise, wie Justus Peter dazu bewegt hat, dass er in diesen Schrank steigt?
Warum denn ich? Warum du nicht?
Also, ich sag mal, für das Verhältnis, was die beiden haben, normal sogar.
Aber das war... Das
Peter immer so, der Ängstlichste.
Ja, warum denn ausgerechnet ich? Und Justus dann so richtig eklig. Ja, warum denn eigentlich nicht?
Und dann? Okay.
aber das gleiche dann nochmal, Bob, geh mal hinterher. Ja, aber warum denn? Ja, ich komm doch nach. Mhm. Alle Mann beiseite.
Das werde ich auch mal gleich wieder aufgreifen, denn sie entdecken in diesem Schrank eine Falltür. Das haben wir jetzt, glaube ich, alles schon rausgearbeitet.
Ja. Warte! Nein, ich kann es weitermachen.
Und durch diese Falltür ist der Zauberer nach unten in seine Privaträume gelangt. Also so eine Art Souterrain. Frage: Wie findet ihr die Art und den Soundeffekt, wie Peter weggezaubert in Anführungszeichen? Ja, das immer wieder im Hörspiel kommt. Ja, das
wär, okay, das dann
gehen die Daumen hoch, ja?
Hätte ich von dir hölzig gesagt, warum kommt denn immer dieses Schrankgeräusch?
Das nervt mich aber auch.
Was soll mir das bitte?
Am Anfang finde ich es gut,
ich mochte das auch. Ich mochte das, weil es so ein bisschen was Unheimliches hat.
Ich fand das
gar nicht. Ja, das wird dann so oft eingesetzt. Ja,
so oft, dreimal.
Es kommt bestimmt 6-7 Mal vor.
Nee, ich glaube 4 Mal.
Ja. Wo wir es jetzt gerade schon mal thematisieren, finde ich generell, die musikalische Untermalung dieser Folge hat was Besonderes. Und ich finde, das ist gut für diese Folge.
Ich habe also nichts aufgeschrieben. Die Musik war alles für mich jetzt nicht so geil.
Na, dafür, die Lücke fülle ich dann gerne.
Gerne.
Doch, es gab Musikstücke, die sehr gut gepasst haben. Auch so, wenn was Unheimliches
und war. Und wirklich anders als in anderen 3 Fragezeichen-Folgen.
Okay, um es mit euch Worten zu sagen, es ist mir nichts unangenehm aufgefallen.
Ja, aber wie selten ist es, also dieses fast so Sprechen wie bei Louis und die Kohlköpfe.
Die Älteren werden sich erinnern.
Ja, aber dieses Geräusch, ja, das ist doch ganz selten, dass die 3 Fragezeichen-Hörspiele mit so einem Geräusch arbeiten.
Das stimmt.
Fast aber, nie.
So wie Bibi Blocksberg-Style eigentlich.
Aber ich finde, das war... Also es wurde mal im Schrank eingesetzt und danach kam das komplett random an manchen Stellen, wo ich dachte, warum kommt denn jetzt dieses Geräusch?
Ja, wenn zum Beispiel irgendwas passiert, schaut mal da. Oder wenn zum Beispiel der Quinn den Hasen später
und in welcher Folge haben sie noch mit so Effekten gearbeitet?
Na, bestimmt bei Larry Brent.
Nein, in 3 Fragezeichen-Folge, die wir nicht mehr erwähnen dürfen eigentlich.
Poltergeist.
Ja. Da haben sie auch mit diesen Effekten gearbeitet,
nee, obwohl nichts
übernatürlich war.
So ein ähnlicher Sound, so ein Wabern aber mehr.
Ja, das stimmt.
Also, wir fanden all den Soundeffekt gut.
Ihr habt eben gesagt nein und jetzt finden ihn alle gut.
Ich finde ihn weiterhin nicht gut. Ich bleib bei meiner Meinung.
Thomas findet ihn auf einmal gut?
Ich fand den nicht gut.
Ich wollte es abkürzen, indem ich einfach gesagt habe, ich finde es alles super.
Im gleichen Zug hättest du sagen können, ich bleib dabei, ich finde es nicht gut und hätte sogar Zeit gespart, weil Benjamin nicht interveniert hätte.
Das Problem ist, ich habe vergessen, was ich gesagt habe. Aber ich fand es okay. Ich fand es nicht so gut, aber ich fand es okay.
Yes, aber wir können gleich gucken, wie oft das vorgekommen ist. Ich habe mir das jedes Mal aufgeschrieben.
Siehst du?
Sehr gut. Also Benjamin fand es sensationell. 20 von 10.
Sensationell. Das hat die... Also wirklich aufgewertet, diese Folge. Von einem Punkt auf 10 jetzt.
Was das Beste, was du jemals bei den Referenzen
wirklich gehört. Das Allerbeste.
Ja. Er hat damals dem Gaukler, dem Hörspiel, 3 Punkte mehr gegeben, weil da irgendwie so 3 Töne hintereinander sind. Oh, es ist sensationell.
Ja. Der Gaukler war eine richtig gute
Folge. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Habt
ihr wurde da nicht so, ist da nicht sogar Santiago Ziesmann
dabei? Ja, natürlich.
Ja, genau.
Thomas fand die Folge nicht so gut, weil er den Inhalt nicht verstanden. Ist ganz oft so.
Jedenfalls ist niemand in den Privaträumen von Pablo anzutreffen. Jedoch sehen die Räumlichkeiten aus, als wären sie durchsucht worden. Hinter einem Vorhang entdecken sie eine Sammlung von Notizzetteln und vergilbten Zeitungsausschnitten. Außerdem ein Plakat, auf dem steht: Kaligarov lässt vor ihren Augen einen leibhaftigen Elefanten verschwinden.
Jetzt möchte ich einhaken.
Gerne.
Denn auf diesen Moment habe ich mich jetzt mein ganzes Leben vorbereitet.
Mhm.
Im Buch, die aufmerksamen Leser werden es bestimmt gelesen haben, hing da nicht nur ein Plakat von Kaligarov.
Mhm.
Richtig? Wisst ihr noch, welche Plakate da noch hingen?
Ja, Terminator 1.
Genau.
Basic Instinct.
Der weiße Hai. Nee, aber da hing noch ein Plakat von Houdini.
Ja, kann sein.
Houdini in Ketten. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Und bin dazu gekommen, dass es eigentlich so dieses Postseite sein
müssen. Ah, okay, für alle, die es wieder nicht sehen, du schickst es mir bestimmt.
Ich schicke euch das.
Ja? Und dann es ist gezeichnet, drüber steht Incredible Houdini und der Mann hängt kopfüber, gefesselt mit Ketten im Wasser, ne? Wenn ich mich nicht irre, oder?
Das könnte seine Wassertank-Illusion sein, geht darauf aber daraus.
Der ist ja ganz bescheuert gestorben, ne?
Ja, der ist, der hat sich... Ich kann gerne auch ein bisschen was zu Houdini erzählen.
Ja, bitte, das interessiert mich wirklich. Ja.
Aber lass mich kurz das einmal abklären.
Ja.
Und es hing da noch ein anderes Plakat, nämlich von Keller, der eine Jungfrau schweben ließ. Und das wird vermutlich dieses Plakat hier gewesen sein. Auf dem Plakat sieht man Keller, der eine Jungfrau schweben lässt.
Und aus seinen Händen kommen so Blitze.
Also Keller, den Namen kenne ich tatsächlich noch nicht. Wahrscheinlich auch ein Zauberer von früher.
Ich kannte den auch nicht, habe mich aber natürlich informiert und gelesen zu dem. Wirklich, diese Jungfrauenillusion war schon so ein Ding bei ihm, aber hauptsächlich, weil er die geklaut hat.
Ach, das ist interessant.
Die Illusion hat er geklaut.
Wie
der Nightingale später behauptet, ich habe nichts geklaut.
Ja, genau.
Ja.
Aber er hat das so gemacht, indem er hat die Illusion bei dem anderen Zauberer gesehen und hat dann den Assistent von dem abgeworben.
Witzig.
Und hat dadurch die Illusion geklaut, genau. Ah. Viel mehr habe ich jetzt auch nicht.
Und ich habe an was ganz anderes gedacht, als ich gelesen habe, da hängt ein Plakat von Keller, da dachte ich, der hat selber unten Kellerräume fotografiert. Ich
wusste auch, dass es kommt.
Tobias hat dich gerade fast angefleht mit Bitte nicht und du überfährst ihn einfach und ziehst es durch.
Aber guck mal, da siehst man selbst auch gestern.
Sie hat sich gefreut.
Aber ja, ironisch freut sich.
Ich gebe dir recht, dass ich bei der Sherlock Holmes Folge nochmal wiederkomme. Das ist wahrscheinlich doch kein
Sehr wackelig.
Gut, dass du es einsiehst. Ja, Houdini, der ist ja auch nicht alt geworden, ne? Irgendwie so 32 oder so?
Ja, das ist tatsächlich gerade gar nicht.
Ich habe mal irgendwann, ich habe so eine Angewohnheit, dass ich manchmal, wenn ich nachts nicht schlafen kann, bis 2, 3 Uhr morgens im Bett
liege. Guckst du dir Wikipedia-Beiträge
an? Wikipedia-Beiträge sind sehr.
Übrigens, Uli.
Ja.
Es gibt auch einen Houdini-Film für dich extra.
Oh, einmal den Film, der wurde für mich extra gemacht.
Einmal gibt es einen von, ich glaube, 1953 oder
so. Ja. Das ist, glaube ich, nichts für Ollis.
Hallo. Aber der ist schlecht. Also der ist wirklich
hallo, schlecht. Klingt da einen perfekten Film für mich.
Aber es gibt auch eine Houdini-Serie von 2016, die hat nur 2 Folgen.
Oh, war
je, frei. Je anderthalb Stunden. Nee, das ist die ganze Geschichte.
Das ist eine Kurzserie, ja.
Aber die Serie... Viele finden die nicht so gut, ich finde die mega. Also ich habe richtig Spaß mit der Serie gehabt, aber das nur immer für dich, weil du ja vorhin fragtest, was gibt's denn da noch so?
Sehr gerne. Wenn ich SpongeBob durch habe, werde ich mich der Sache annehmen.
Ist halt auch, ja.
Aber woran ist der nochmal gestorben? Magengeschwür oder
wie? Genau, Houdini war immer sehr stolz auf seinen durchtrainierten... Auf
seinen Magengeschwür.
Auf seinen Magengeschwür, ja. So wie ich das jetzt gerade in Erinnerung habe, war das so, dass Houdini sich auch gelegentlich einfach gesagt hat, ja, komm, boxen wir doch in den Bauch.
Stimmt.
Boxen wir doch in den Bauch.
Der eine Schlag war ein bisschen heftig.
Finale Schlag, ja.
Dann kamen nach einer seiner Shows 2 Studenten zu ihm, die gesagt haben, hey, du bist ja so stark, hier, bam, bam, weil ich darauf vorbereitet. Mhm. Und wenn man nicht darauf vorbereitet, keine Bauchmuskeln angespannt, gar nichts. Und dazu noch dieses Magending, was er hatte, das hat dann zum Tode geführt.
Ja. Dumm gelaufen.
Meinst du mal,
es gibt noch ein paar Anekdoten zu Houdini, die ultra lustig sind. Also Houdini ist schon echt eine ziemlich coole Person gewesen, vor allem in seiner Kindheit. Der hat sich schon früher auf Schlösserknacken spezialisiert, war davon mega begeistert. Das ging so weit, dass er einmal so einfach so aus Spaß so die ganzen Ladenstraßen in seinem Dorf einmal aufgeschlossen hat in der Nacht. Und was auch mega gut war, der hat auch eine Zeit lang beim Schlosser gearbeitet. Und da kam irgendwann ein Polizist und sagt so, ey, wir haben hier einen Gefangenen, aber der ist unschuldig und ich habe den Schlüssel verloren.
Verstehe nicht.
Der war in Handschellen, das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen.
Danke.
Das ist einfach Typ, der ist unschuldig, aber ich habe den Schlüssel verloren. Ja, von was denn?
Weißt du?
War so ein Fakt, den ich dazu hätte sagen sollen. Das
erinnert mich an eine Futurama-Folge, wo Fry, ich weiß nicht mehr genau, was er sagte, irgendwie, ja, meine Freundin hat mich immer davor gewarnt, das und das zu machen. Naja, eigentlich war sie nicht meine Freundin. Sie war aber meine Nachbarin, die immer vergessen hat, die Vorhänge zuzuziehen. Und dann sagt Lila, Fry, du sollst dir doch angewöhnen, die Geschichten einen Satz früher zu beenden.
Jedenfalls, der hat beim Schlosser gearbeitet, kam ein Typ, ein Polizist mit einem Gefangenen in Handschellen. Also der ist aber eigentlich unschuldig und ich habe den Schlüssel nicht oder abgebrochen oder irgendwie sowas. Und dann war der Schlosser da, der hat nicht geschafft, diese Handschellen aufzukriegen oder zu lösen oder sowas.
Ja.
Hat dann dem, ich glaube, 12-jährigen Houdini gesagt, hier, mach mal. Und die beiden sind dann erstmal ein Bier trinken gegangen. Schön das Mittagsbier getrunken.
Mit dem 12-Jährigen?
Nee, das war dann hier, mach mal, wir verpissen uns.
Genau, der Schlosser und der
Polizist da. Und dann konnte er üben.
Nee, und dann hat er es versucht halt mit Sägen und so weiter, hat alles nicht geklappt. Der war, glaube ich, 12 oder 14, da ist noch nicht so mit der Kraft unbedingt. Mhm.
Bevor er dann abgehauen ist, hat er dann zum 12-Jährigen Houdini gesagt, ich bin nicht unschuldig.
Und hat dann mit einer Klavierseite einfach die Schlösser geknackt von diesen Handschellen.
Mit einer Klavierseite?
Mit einer Klavierseite.
Das verstehe ich.
Und ja, ich auch nicht, aber ich bin ja auch nicht Houdini.
Also eine Klavierseite, so eine Taste oder was?
Du weißt du nicht, was eine Seite ist?
Nee. So eine Seite, aber eine Seite, die da hinten dran ist, wo so die Tasten dran sind.
Die Seite ist die Sehne, auf die geschlagen wird, wenn...
Jetzt ist aber die Frage, wieso hatte der das in diesem Laden? Schon ist die Geschichte unglaubwürdig, ich gehe nach Hause.
Ich habe nicht gefragt.
Wir wollten das ja ein bisschen straffen.
So wie eine Seite.
Also du empfiehlst diese Houdini-Doku, ja, 1,5 Stunden pro Folge. Wo kann man die sehen? Netflix?
Gar nicht. Also
Die muss er kaufen.
Ah, oh, nee, dann ist es wieder nichts für mich.
Nee, dann genau kaufen.
Meinst du, bei ihm war aber irgendwas gefaked? Das ist ja auch immer die Frage, die sagen ja ganz oft, ob das. Nein, ja, die Seele.
So Schauspieler und so, Benjamin.
Ja, aber der echte Houdini damals. Meinst du, der hat, da war auch mal so ein bisschen so Show-Quatsch dabei?
Das war doch ein richtiger Darsteller, oder?
Houdini war ja bekannt für seine Entfesselung.
Ja.
Und da war, das war nicht fake, Mann.
Hm. Du meinst, nichts war da fake?
Er kann es ja, warum sollte er es denn faken?
Na gut.
Warum sollte er denn an manchen Stellen sagen, okay, ich,
na gut,
ich
kann so, das, ich mach gefesselt das. Im Wasser und weiß ich nicht, kann ja sein, dass dann gesagt wurde, naja.
Ich glaube aber wirklich, da sind keine Tricks dahinter, weil da ganz viele Darsteller sterben bei diesen Tricks wirklich.
Houdini wäre auch einmal fast da gestorben,
ja.
Glaube ich.
Aber wir wollen es straffen, weiter geht's.
Wir wollen es straffen.
Also, Peter erschreckt sich vor einem weißen Kaninchen, was auch wieder witzig so, da war ja was. Und Justus sagt, ach komm mal her, kann es zurück in seinen Käfig setzen. Und hinter einem weiteren Vorhang entdecken sie eine Wendeltreppe, die wieder zurück zur Bühne führt. Da steht plötzlich ein junger Mann im Raum, der denkt, er habe drei Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Er stellt sich als Quinn, ein Junge aus der Nachbarschaft, der bei Pablo Zaubertricks erlernt, vor. Gesprochen von Tobias Diakov.
Der neue
Karl. Ich sehe, du hast eine Hausaufgabe gemacht. Ja. So. Kleiner Exkurs. Im Buch sperrt Quinn die drei Fragezeichen in den Raum ein und ruft die Polizei. Und da haben wir nämlich auch schon vorher gesprochen, wir haben es Olli erzählt, wie viel in diesem Buch schon wieder fehlt. Also es fehlt so ein ganzer Handlungsstrang mit Inspektor Kotter, was wir sehr schade finden.
Der ist richtig gut.
Der ist richtig gut. Ja. Der Quinn ruft die Polizei. Schließlich kommt dann die Polizei, nimmt die Detektive unsanft fest.
Ich muss dazu aber noch was sagen.
Als sie die Visitenkarte, die Polizisten in Justus Brieftasche finden, erinnert sich der Polizist daran, warte mal, die drei Fragezeichen, das sind doch die, von der immer der Inspektor Kotter erzählt, ruf den mal an, ne? Und dann kommt er an, 10 Minuten später, der ist richtig pisst, ne?
Richtig geiler Kotter, in dem Moment
klingt der mal richtig gut. Der sagt auch, Officer, was ist passiert? Ja, wir haben die Jungen hier bei in dem Raum erwischt, die sind da eingebrochen.
Also,
festnehmen. Und dann wieder gehen, ne?
Ja, genau. Aber das Geilste kommt ja danach.
Genau. Der ist richtig sauer und sagt so, Leute, was ihr hier mal macht hier, der Zweck heiligt die Mittel, ist jetzt mal vorbei, ne? Wenn ich euch beim nächsten Mal erwische, ihr seid irgendwo eingebrochen, ich nehme euch fest. Wenn ich dich da wieder erwische, Justus, ich nehme dich fest und so weiter.
Ne? Das ist so witzig, wie Justus probiert, sich so ein bisschen so rauszuwinden, so indem er sagt, naja, die Tür stand ja offen und so.
Ja.
Und Kotter so ungefähr, ja und, es gibt jetzt Recht, da reinzulaufen.
Genau. Also, am besten fand ich dieses Inspektor Kotter, Sie wissen doch, dass wir keine Einbrecher sind. Und Kotter nur so, ja, eigentlich weiß ich doch genau das Gegenteil. Ihr seid doch richtig. Genau das.
Und das finde ich konsequent.
Das finde ich richtig gut. Ich fand das richtig gut. Auch das Ganze, dass die danach festgenommen werden und so weiter. Mhm. Ich fand das super.
Ich finde sowieso, die drei Fragezeichen werden von der Polizei zu selten gemaßregelt, so ein bisschen gebremst. Leute, denkt dran, ihr seid Jugendliche und keine Polizei und sowas. Es gibt ein paar Sachen, wo ihr doch lieber uns rufen solltet. Wird zu selten thematisiert, finde ich.
Na, vielleicht auch, man muss ja auch überlegen, wie alt die sind. In manchen Folgen sind die ja
1000
oder sowas und in manchen 24. Ja, man weiß es nicht genau.
Also, auf jeden Fall protestieren sie erschrocken, wie du schon gesagt hast. Aber Inspektor, ne? Er hält ihnen eine ordentliche Standpauke, weil sie immer wieder unbefugt in Häuser oder auf Grundstücken eindringen. Und er hat keine Lust mehr, sie dafür in Schutz zu nehmen. Beim nächsten Mal würde er sie zu gemeinnütziger Arbeit verdonnern. Ich weiß nicht, ob du das meinst, weil du meinst, ich muss noch was erzählen. Denn bevor die Polizei kommt, ist im Buch, finde ich, eine lustige Szene. Weil Justus sucht nach einem Ausgang, während sie eingesperrt sind. Und reißt so einen der Vorhänge an den Wänden weg. Und dahinter ist eine Tür. Und dann so, ah, ja. Macht dann ein Fell auf und dann so, oh, ist nur ein Klo.
Nee, also ist auch witzig gewesen.
Das war extrem witzig.
Das war schon gut, ja. Fand ich auch schade, dass es das nicht ins Hörspiel geschafft hat.
Ja,
das
stimmt.
Aber was ich... Also erstmal stelle ich mir gerade vor, wie viele Vorhänge hängen dann da eigentlich unten?
Ja, ich habe das so verstanden, dass der ganze Raum komplett mit Vorhängen...
Ja, Vorhängen drumherum.
Ne? Richtig,
ja.
Genau.
Ja. Okay, dann sind wir da schon auf einem Nenner.
Sehr gut.
Aber es wird auch später noch von Quinn erwähnt, dass eben da diese Seitentür auch unten ist.
Ja.
Die nie abgeschlossen ist.
Da kommt er ja rein.
Ja, ja.
Von durch diese Seitentür, so habe ich das verstanden.
Ich dachte, er kommt von oben.
Nee, er kommt nicht durch die Wendeltreppe.
Ach so.
Weil sie suchen ja den Raum nach dem Ausgang ab und dann kommt er durch diese Seitentür und dann macht er sie zu und ruft die Polizei. Alles im Buch. Und deswegen finde ich, das muss leider wieder kritisieren, das hätte man alles so schön im Hörspiel machen können, auch mit Kotter und so.
Ja.
Und stattdessen kommt er, aha, drei Einbrecher. Nein, wir sind keine Einbrecher.
Okay. Ja.
Ja, genau, gebe ich euch recht und ich mag das auch viel mehr im Buch. Allerdings hat dadurch das Hörspiel eine ganz andere Atmosphäre. Das ist so ein bisschen fast so wie ein Kammerspiel schon so ein bisschen da so. Ja. Also es ist extrem ruhig, es ist extrem leise.
Langweilig
und so.
Ein bisschen.
Finde ich nicht. Ich finde das bis eigentlich
bis dahin recht super, spannend. Ja.
Ich gebe aber zu, dass auch das ist ja ein roter Faden mit Kotta im Buch, weil er ja später auch nochmal angerufen wird und auch einfach auflegt.
Und was und so auch Sachen. Extrem witzig ist.
Ja, ne? Weil Kotta wirklich in der Folge Ekliges, gleichzeitig aber die Detektive auch schützen will. Da kommen wir noch zu. Aber auch dieser rote Faden fehlt so ein bisschen. Dieser rote Nebenfaden fehlt im Hörspiel komplett.
Ja, aber generell war Kotta für mich im Buch zumindest schon so, hat schon ein bisschen Seed-Stealer-Vibes für mich gehabt. So, dass der
wie bitte was?
Okay.
Was für ein Vibe? Seed-Stealer? Ich kenne
das
Seed-Stealer, mir fällt gerade das deutsche Wort.
Sisi Top?
Was? Der hat
Ziegenpeter,
Heidi!
Was?
Okay, der hat
Ziegenpeter Vibes.
Das ist unfassbar.
Ja, sowas, so eine Versprecher darfst du dir nicht erlauben. Die werden gnadenlos.
Das war Versprecher wahrscheinlich. Das war ein richtiger. Nein, das war
korrekt.
Ja. Ziegenpeter ist korrekt.
Es ist schön hier zu sein. Der hat den drei Fragezeichen. Also nicht den drei Fragezeichen. Der hat schon so ein bisschen die Szene gestohlen, wenn er da war. Also das war richtig gut.
Und da hat er auch so ein bisschen eigentlich die schützende Hand auch über die Jungs, ne? Nur, wenn man das umwandelt.
Hart, aber herzlich.
Man kann den Irrtum aufklären und jetzt erzählen Sie Quinn von der Schulklasse, die zu Justus gekommen ist. Es tut mir leid, ich habe Salzstangen im Mund. Quinn spricht jetzt seinem Lehrmeister auf die Mailbox, da er ihn so nicht erreichen kann. Auch der private Wagen des Zauberers ist verschwunden, der steht nicht vor der Haustür. Offenbar hat sich Pablo noch während seiner letzten Aufführung aus dem Staub gemacht. Jetzt erzählt Quinn davon, dass er bei Pablo in der Lehre ist. Er macht sich Sorgen und er ist damit einverstanden, den Detektiven zu helfen, das Verschwinden von Pablo aufzuklären. Justus glaubt nicht, dass Pablo mit dem Eindringling gekämpft hat. Das Chaos im Raum unter der Bühne sieht eher so aus, als hätte jemand was gesucht. So, jetzt zeigt Quinn ihnen ein Geheimfach hinter dem Plakat mit dem Elefanten, aber das ist leer. Er hatte Pablo ein paar Mal dabei beobachtet, wie er sich an dem Fach zu schaffen machte. Was sich aber darin befand, weiß er nicht. Die drei Fragezeichen machen sich wieder auf den Heimweg. Sie tauschen sich gegenseitig ihre Visitenkarten untereinander aus. Also nicht die drei Fragezeichen, sondern ein bisschen witzig.
Alle lesen das so.
Ich bin gleich über die Karte.
Ich meinte mit Grin. Ne, der hat nämlich auch. Das fand ich aber irgendwie witzig im Buch. Hier ist unsere Karte. Und er so, ja, ihr Pisser, hier ist meine Karte.
Nicht auf, oder? Hatte das gehabt? Das war doch aber auch im Hörspiel, ne?
Kennt ihr den Film American Psycho?
Ja,
da spielt ja auch, da gibt's ja auch diese Visitenkarten-Szene. Ja, an die muss ich gerade ein bisschen denken. Erinnerst du dich, Benjamin?
Boah.
Das ist auch mit Christian Bale, der Film.
Ja.
Was ich aber auch ziemlich gut fand, ist, dann sprechen ja mit Quinn und er erzählt so, ey, ich bin jetzt in der Zauberlehre. Ne? Mhm. Und dann fängt er an, so Peter so um Münzen aus dem Ort zu holen, so ein Buch. Und dann sich selbst und dann.
Ach ja, wartest du? Das weiß ich gar nicht mehr.
Ja, genau. Der hat erst Peter eine Münze hinterm Ohr hergeholt.
Ja.
Dann hat er sich selbst eine Münze hinterm Ohr hergeholt.
Fand ich extrem witzig.
Was ich auch witzig fand, wo ich mir denke, warum?
Das Problem, was ich gerade habe, ich wollte so Gags machen, wie zum Beispiel, dass der dann sagt, ich bin bald mit der Highschool fertig, aber ich werde nicht studieren, ich werde Zauberer. Und dass dann so die Detektiven sagen, so, oh, so ein arbeitsloses Schwein und so. Aber dann würde ich dir jetzt so nahe treten, das will ich nicht.
Was er natürlich nicht macht.
Aber du hast ja vorhin gesagt, du bist ja auch so ein süchtiger Zauberer, der auch während des Films zaubert und sowas. Vielleicht ist der auch so. Ja, genau. Eine ganz ernste Szene, das, so, weiß ich nicht. Beerdigung.
Hast du dich mit Quinn so ein bisschen...
mein Beileid, aber hier 2 Euro.
So zum Schluss entpuppt er sich als richtiger Jammerlapp, ne?
Im Buch.
Obwohl er auch am Ende eigentlich der Held des Tages dann auch ist, wiederum.
Ja, genau. Aber trotzdem, zwischendrin ist er schon echt ein ziemlicher Jammerlappen im Buch.
Ich find's halt witzig, dass so ganz oft fragt Bob ihn irgendwie so, hast du gesehen, was Pablo da gemacht hat? Kannst du es weiterführen? Und dann immer so, nein. Und Bob wirklich so einen Moment mal irgendwie so, warum ist der eigentlich hier?
Der ist so unnütz. Justus ja auch zwischendurch so, ja, den will ich eigentlich gar nicht mitnehmen.
So aber Justus finde ich gut, dass er nicht, manchmal ist Justus ja richtig eklig und da tut er ihm ja leid sogar. Also wir nehmen das jetzt alle schon vorweg, weil er ja fast am Ende heult und so, ne? Und jetzt Justus dann denkt, ich bin daran schuld, wenn dem was passiert. Ja. Das fand ich gut.
Ich glaube, man weiß aber auch die ganze Zeit nicht, wie alt der eigentlich ist.
Oder? Das war wie die
Moment. Er hat gesagt, als er das erste Mal im Kabinett war, war er
8 oder so, ne?
Irgendwie sowas in der Art. Ich glaube, ich hatte mir das ausgerechnet, bin irgendwie so zwischen 14 und 16 gekommen.
Aber wenn der bald mit der Highschool fertig ist, dann ist er wahrscheinlich 17, maximal 18, würde ich sagen.
Dann ist er wahrscheinlich 16, 17. So,
ja. Also ist er so alt wie die Detektive.
Ja.
1000.
Also eigentlich hätten wir direkt davon ausgehen können,
zu sein. Das war der beste Witz, den Thomas je gemacht hat.
Das war jetzt auch schon.
Den darf er jetzt auch ein paar Mal.
Ich habe ja auch einen Counter, wie oft heute schon die Zahl 1000 gefallen ist. So.
Was ich aber sagen wollte, ist, was ich da schön fand, ich konnte als Zauberer voll gut nachvollziehen, okay, wie macht er das mit den Münzen?
Was macht er da gerade? Witzig wäre, wenn du es nicht getan hättest.
Ich sag's so, sind doch vom Buch, boah!
Du geweint hättest, weil du nicht weißt, was die da machen.
Was macht der denn da? Wie geht das?
Nee, aber das ist auch wieder so ein Punkt, und da einmal kurz ein Appell an alle, die vielleicht auch so einen Weg gehen möchten oder generell so einen Kunstweg gehen möchten. Ich bin da absolut nicht das beste Beispiel für, weil ich habe sowohl mein Studium als auch meine Ausbildung abgebrochen. Mhm. Aber macht erst irgendwas fertig. Macht erst, macht euch eine Sicherheit, macht irgendwas fertig.
Sonst landet ihr irgendwann hier bei uns.
Sonst landet, ja, genau. Ja. Also. Aber jedenfalls so das mit den Münzen wollte ich nochmal kurz anmerken, das ist auch schön erklärt dort. Also, das,
also war gut, fand
ich. Ich verstehe, wie er es macht. Er benutzt da auch... Er benutzt da auch ein Gimmick für. Man macht ja nicht alles immer nur mit Fingerfertigkeit. Mhm. Aber ich denke, er wird dazu ein Gimmick benutzen.
Okay. Auf jeden Fall tauschen wir jetzt die Visitenkarten mit Quinn. Und sie verlassen den Raum durch diese besagte Seitentür. Und dann fällt Quinn noch ein, ich sollte vielleicht mal alle Türen abschließen. Ich weiß ja, wo die Schlüssel sind. Und währenddessen entdeckt Bob weiter oben an einem Abhang einen Wagen. Nämlich einen alten weißen Dodge mit Holzfurniertüren. Vielleicht war es ja der Family Truckster.
Ich hätte gedacht, es wäre Clark Griswold gewesen.
Ja, genau, das war gerade der Gag, den ich gemacht habe.
Achso. Ich habe dir nicht zugehört. Ich habe mich so auf diese Szene. Weißt du, kennst du das, wenn man so ein Ding bringen will, weiß genau, an welcher Stelle man den bringen muss und sich darauf
vorbereitet. Jedes Mal, wenn du was vorträgst, mache ich das.
Das ist übrigens ein bisschen nervig, finde ich. Der Typ hier, der ist sowas von auffällig.
Oder?
Also die ganze Zeit, also so als ob er gesehen werden will.
Also wirklich auch in seiner Sonnenbrille, aber immer schön diese Sonnenbrille.
Mit egal, so wo unauffälligem alten Dodge.
Es gibt sehr wenig Verdächtige in diesem Fall. Es gibt ganz viele Sprecher, wenn man mal die Liste durchgeht, aber es gibt sehr wenig.
Joshua. Aber da möchte ich später auch nochmal drauf eingehen, da ist mir auch ein großer Unterschied zwischen Buch und Hörspiel aufgefallen.
Okay.
Das mache ich, wenn wir da bei dem Punkt sind.
Du hast sogar gesagt, ein Mann mit Sonnenbrille sitzt am Steuer des weißen Dodge und beobachtet die Jungen. Dann fällt ihm aber auf, die sehen mich, er startet das Auto, fährt davon.
Noch auffällig.
Ja. Und ich möchte, weil ich habe es angekündigt, ich erwähne einmal kurz, am Ende dieser Szene ist wieder das Schrankgeräusch.
Ja, schön. Das ist so das leitende Motiv in der Folge.
Ja.
So, super. Szene 3, wenn ihr nichts mehr habt.
Weiter bitte.
Zurück in der Zentrale schlägt Justus vor, sich an die andere Lehre, nämlich Mrs. Kato. Musstest du auch an Pink Panther denken?
Die ganze Zeit.
Ich auch.
Immer an Kato.
Mrs. Kato, die sich mit einer zweiten Schulklasse in der Zaubervorstellung befand, an die möchten sie sich wenden. Sie rufen bei ihr an, um sie zu befragen. Dabei stellt sich heraus, dass sie die ganze Vorstellung auf ihrem Handy gefilmt hat. Also besser geht's ja gar nicht, ne? Sie nennt ihnen ihre Adresse und als sie dort ankommen, stellt sie sich als ältere Dame heraus, die wohl kurz vor ihrer Pensionierung steht, aber technisch einiges auf dem Kasten hat.
Kurz zum Telefonat. Einmal habe ich nur eine einzige Sache aufgeschrieben.
Gerne.
Diese Qualität von diesem Anruf, ne?
Ein bisschen übersteuert, ne?
Die war so schlimm. Also wirklich, das zieht sich durch die ganze Folge. Die werden ja noch mehrere Anrufe tätigen.
Ja, der mit Nightingale ist eigentlich am schlimmsten.
Und der tat mir weh.
Aber der tut
im Ohr weh.
Da gebe ich dir recht.
Ja. Und witzig, ich fand das gut.
Da habe ich, das, ehrlich?
Ja.
Da hatte ich so diesen Rückgedanken, nenne ich es mal.
Ja.
Wie bei Gespensterschloss oder wo das war, wo die gar kein Problem mit dem Telefonat hatten.
Das Problem ist, die ganze 3-Fragezeichen-Serie ist, was Telefonate angeht, so inkonsequent, weil manchmal merkt man, der Sprecher war im Studio und wurde da ein Filter drüber gelegt. Manchmal rufen die wirklich von ihrem Handy an und ich gehe stark davon aus, dass Jürgen Thormann nicht da war, sondern die den von zu Hause aus angerufen haben. Manchmal gibt es irgendwie, die erzählen immer eine Geschichte. Es gibt so einen Fahrstuhl in der Villa von Frau Körting und da gibt es so eine Gegensprechanlage und dann gehen die in den Fahrstuhl, reden in die Gegensprechanlage rein und gleichzeitig telefonieren sie, dass es diesen Soundeffekt gibt.
Okay, ganz aber noch alles. Schlimmer ist es, finde ich, wenn die reden und es hört sich genauso an.
Ja, ja.
Das hasse ich.
Ja, ich hatte das mal in einer TKKG-Folge, wo du merkst, die saßen wirklich beide im gleichen Raum und der andere saß ein bisschen weiter weg vom Mikro.
Ganz schlimm.
Aber ganz ehrlich, wenn man doch die Möglichkeiten hatte, wie die dort in dem Studio, das kann doch eigentlich nicht so schwierig sein.
Das haben Thomas und ich auch schon mal besprochen, warum die nicht, wenn die einmal was Gutes hatten, das immer nehmen.
Ich möchte also, das so
es macht, also es kann doch nicht die Schwierigkeit sein, ein authentisches Telefonat zu haben.
Warum geht etwas, was 1978 ging, auf einmal 2016 nicht mehr so
weil
gut?
Weil das in der Agnesstraße war.
Achso,
okay. Das war der Studio. Und überleg mal hier, Dr. Beuermann hat am Anfang in der Garage aufgenommen.
Jetzt noch eine Frage an Thomas. In dieser Folge wird ja extrem viel von Handys gesprochen. Man hört auch, wenn sie angerufen werden auf ein Handy und sowas. Das ist doch in den anderen Folgen gar nicht so.
Also ich fand den letzten Adventskalender ganz krass, wie viel da telefoniert wurde. Wenn dich erinnerst.
Ja, aber hier in diesem Fall, finde ich, Adventskalender ist immer noch mal so extra was, finde ich.
Extra.
Extra. Aber hier finde ich das schon heftig.
Okay, stimmt. Später telefoniert Justus auch nochmal und so.
Aber ich fand das generell krass, wie technisch diese Folge ist, weil die Lehrerin, zu der wir jetzt gleich kommen, verbindet ja auch ihren Handy drahtlos mit dem Laptop. Und später geht, glaube ich, auch, ich weiß nicht, wer es war, aber irgendwer, zumindest im Buch, mit seinem Handy und leuchtet mit dem Display und sowas. Also es ist schon präsenter.
Ja, es ist auch moderner. Es bindet sich aber gut ein, finde ich.
Ja, man muss ja mal überlegen, wie Marx aufgewachsen ist.
Benjamin, ich will das hier ganz verstehen.
Müssen wir dafür jetzt auch einen Counter einführen?
Ich fange gleich an. Ich dachte, wir machen jetzt so einen Zauberwitz-Counter, aber es werden einfach immer die gleichen Witze wiederholt seit
Willkommen in die Zentrale. Also, wie du schon gesagt hast, die hat einen modernen, ultraflachen Laptop, dann kann sie ihr Handy damit über USB verbinden. Ist super spannend eigentlich, das auch nochmal zu wiederholen. Und sie sehen sich dann die Aufnahme von Pablos letzten Auftritt gemeinsam an. Sie stellen fest, dass Pablo während der Aufführung kurzzeitig sehr erschrocken geblickt hat, als ob er etwas sah, das ihn stark beunruhigte. Sie können oben auf den Rängen eine Gestalt ausmachen, die starke Ähnlichkeit mit dem Mann hat, der sie aus dem weißen Dodge beobachtet hat. Außerdem entdecken sie hinter dem Mann etwas Weißes, was unter der Decke hängt. Die Jungen ahnen, dass Pablos Verschwinden damit zu tun haben muss. Justus beschließt, Quinn aufzusuchen, da dieser die Schlüssel zum Kabinett besitzt. Sie wollen sich nochmal genauer im Zauberkabinett von Pablo umsehen. Tobias, ich nehme mal stark an, dass dir das gut gefallen hat, wie im Buch die Zaubervorstellung von Pablo geschildert ist. Und im Hörspiel ist einfach nur so, mein Junge, merkt ihr diese Karte? Ist es diese hier?
Ja.
Ja, das fand ich sehr langweilig. Das ist eben der Punkt, wenn ich jetzt sage zu Benjamin, zieh mal eine Karte, er zieht eine Karte und ich sage, ach, schau mal, die war's.
Für ein Hörspiel ganz schön langweilig,
oder? Das ist extrem, also ist auch so langweilig. Das ist doch langweilig, wenn ich aber sage, hey, zieh mal eine Karte, ach, schau mal, die war's. Das ist doch nicht spannend.
Und alle so, ein Zauberer.
Generell ist Zaubern bei Kindern mit Karten immer schwierig, weil wenn du die müssen sich das ja merken und Kinder merken sich eher Bilder zu. Wenn da ein Affe ist, dann weiß ein Kind ein Affe da. Mhm. Wenn da eine Kreuz 8 ist, dann ist das nicht unbedingt immer direkt die Connection, dann für Kinder einfach.
Denn eher eine Kreuz Natter.
Wow.
Dann ist das nicht immer die Connection.
Ich fand es jedenfalls witzig, dass der da so fast so Akrobatik, ist ja ein älterer Mann, wird er geschildert, ne? Dass er so ein bisschen Akrobatik auf der Bühne macht, weil der Junge soll dann irgendwie die Karte in den Stapel zurücklegen und er geht so auf den Stapel zu, stolpert, wischt damit so über den Arm so alle Karten weg und kann die noch mit einem Hut auffangen.
Ja, das fand ich richtig gut. Mega gut. Wie gesagt, so wie es im Buch ist, total gut.
Ja.
Würde ich halt nur nicht mit Spielkarten machen, sondern vielleicht mit Bildkarten, mit Tieren sowas.
Benjamin, weil das Kreuz Spinne.
Weil das,
das hat gedauert.
Weil das für Kinder einfacher zu begreifen ist.
Ja.
Aber generell ist das im Buch schön gelöst. Für so,
Fand ich gut, ja.
Im Hörspiel habe ich mich, also ich habe ja erst das Hörspiel gehört und dann das Buch gelesen. Im Hörspiel habe ich mich richtig darüber aufgeregt. Wie kann der denn so? Das ist ja eine Performance vom Allerschlechtesten.
Oh, das ist ja.
Ich fand auch den Sprecher von Pablo, das ist ja der Volker Bogdan, der Lautsprecher ist irgendwie schon 77 war oder so. Guter Sprecher, aber er schläft ja fast ein. So, mein Junge, gucke. Das fand ich auch scheiße.
Aber das passt zum Zauber.
Ich muss sagen,
finde ich nicht.
Ich muss, also, um jetzt mal vorzugreifen, was den Sprecher angeht, um mal ein bisschen vorzugreifen, später, wenn die in der Hütte sind, finde ich die Sprecherleistung von ihm eigentlich gut.
Ja.
Ich weiß nicht, ich hatte... Ja,
gebe ich dir recht.
Ja, ich habe bei ihm einfach so da so ein Merlin im Kopf, so wirklich so.
Ja,
so ein, deswegen, weißt du, was ich meine?
Ja, deswegen, ich finde, das passt.
Ich fand die Stimme auch passend. Ich habe irgendwie, es hat mir so ein wohliges Gefühl gemacht.
Er hat ja auch ein, mehr oder weniger so ein Lehrling, sage ich mal. Deswegen passt das so ein alter Merlin Gandalf.
Vor Quinns Wohnhaus erleben sie, wie jemand den Jungen, also Quinn, angreift und sich seines Mobiltelefons bemächtigen möchte. Na, wieder Füße hier, ne?
Ja, das ist die ganze Zeit schon.
Ja. Wir merken schon, zwischen euch. Das ist eine bestimmte Chemie.
Ja. Liegt aber an deinen Füßen. An deinen
Socken. An was sonst?
An deinen Socken, wollte ich sagen.
Die Jungen können eingreifen und der Fremde flieht. Es ist der Mann mit dem weißen Dodge, Benjamin. Möchtest du das jetzt vielleicht mal vortragen? Das schwarze, das dick geschriebene, meine
ich? Leider nicht, ich habe nicht mitgescrollt.
Dann mache ich das. Im Buch ist die ganze Szene wieder etwas ausführlicher. Der Mann wird mit etwa Mitte 30 beschrieben, rot-blondes, gescheitertes Haar, rote Bartstoppeln und helle Haut. Justus ruft laut, dass Bob die Polizei mit seinem Handy anrufen soll. Da schlägt der Mann Bob sein Handy aus der Hand und flieht. Peter nimmt die Verfolgung auf. Kurz bevor der Fremde in sein Auto steigt, will Peter ihn stellen und bekommt beinahe dessen Faust ins Gesicht. Dann fährt er mit seinem Auto weg. War fürs Hörspiel wahrscheinlich wieder zu viel Gewalt, oder?
Ich fand's im Buch aber gut.
Das ist Benjamin und mir aufgefallen. Generell kann man ja schon wieder vorgreifen. Ja. Am Ende wird's ja relativ brutal.
Ja, richtig.
Ja. Wirklich brutal.
Ja, und für drei Fragezeichen fallen das so sehr.
Ja. Und dann ist aufgefallen, dass eigentlich alle Gewaltspitzen, die im Buch sind, komplett fürs Hörspiel fehlen. Ja. Und was ich sehr schade finde.
Weil ich fand, das war gerade was Schönes.
Ja.
Na, Max weiß, wollte ja auch so einen Klassenkampf.
Immer wenn ich denke, oh, jetzt bringt er sich wieder ein. Ne? Ja. Ja. Naja, Justus vermutet, dass der Fremde mitbekommen haben muss, wie Quinn eine Nachricht auf Pablos Anrufbeantworter hinterließ. Und jetzt möchte er an sein Handy kommen. Jetzt machen sich alle gemeinsam auf den Weg zum Zauberkabinett. Nächste Szene. Dort angekommen, untersuchen sie den Gegenstand, den sie auf dem Video entdeckt hatten.
Einmal kurz noch, bevor sich irgendjemand beschwert. Ja, Peter sagt da auch, den schnapp ich mir.
Genau.
Ja. Und er schnappt ihn nicht.
Richtig. Überraschung. Den schnapp ich nicht. Wäre auch witzig.
Den schnapp ich nicht und dann rennt er los.
Den lass ich fliegen.
Obwohl das so witzig wird, den schnapp ich nicht und er rennt in die andere Richtung.
Und dann kommt er zurück, er konnte fliegen.
Ich krieg ihn doch eh nicht. Er rennt einfach in die andere Richtung.
Es handelt sich um einen weißen Stoffhasen, der an die Kordel eines Vorhangs befestigt wurde. Es sieht aus, als ob der Hase gehängt wurde.
Die machen sich ja so ein bisschen lustig darüber. Irgendjemand, ich glaube Justus oder sowas, irgendjemand sagt, dass der Hase so albern aussieht, wie er da hängt. Aber ich finde das eigentlich auch ein bisschen unheimlich.
Ich habe aber das Gefühl, weil es gibt ja dieses weiße Kaninchen und ich glaube, ursprünglich wollte Marx bestimmt das Kaninchen töten und wahrscheinlich hat dann der Kosmos Verlag gesagt, das kannst du nicht bringen, deswegen nehmen sie einen weißen Stoffhasen.
Verstehe ich aber auch so, ja. Das ist ja für Kinder. Da, als Kind wäre da ein echtes Kaninchen gehängt worden.
Gehängt werden.
Ja. Ich glaube, ich hätte geweint.
Aber ich hab's mir gewünscht. Also ich will. Ich hätte es wirklich konsequent gefunden. Natürlich brutal, aber wenn man sich das getraut hätte, den Hasen zu hängen.
Aber es ist doch auch unheimlich, wenn so ein Stoffhase da gehängt.
Geht
hängt,
so.
Gehängt.
Es kommt auf das Szenario an, ne?
Ja.
Also wenn es taghell ist und dort alles, dann nicht so, aber wenn du so nachts da bist, ja. Plötzlich drehst du dich um und so ein gehängter Stoffhase hängt vor dir.
Ja, gebe ich dir auch recht. Ja, also ich hätte es konsequent gefunden. So ist es aber trotzdem auch eine Gewaltspitze.
Gruselig fände ich, wenn es ein großer Stoffhase wäre, menschengroß, und sich herausstellt, dass es ein Kostüm ist, wo noch ein Mensch drin ist.
Und ohne so, CGI-Effekte.
Und ohne CGI. Das ist
wirklich creepy.
Also,
was ist eine Vorstellung?
Hast du schon mal die Polizei? Ich
glaube. So, also und sie deuten es als Morddrohung beziehungsweise als Androhung von Gewalt.
Vermutlich nicht auch. Auch das wird wieder so ein bisschen abgeschwächt. Dass es eine Morddrohung ist, naja, eher Androhung von Gewalt.
Ja.
Ich hätte auch Morddrohung
gesehen. Ich meine, jemanden zu hängen ist schon mehr als Gewalt.
Vermutlich hatte Pablo den Fremden und den erhängten Stoffhasen erblickt und sich daraufhin aus dem Staub gebracht. Justus kommt der Hase sehr bekannt vor und er will ihn mitnehmen. Da empfängt Quinn eine SMS auf seinem Handy, die von Pablo stammt. Darin steht, musste dringend weg. Sorry, alles gut. Aber ruf mich nicht mehr an. Ich erkläre es dir später. Pablo.
Siehst du wieder, Handy?
Im Buch wäre es lustig gewesen, wenn Justus den Stoffhasen abnimmt und einpackt. Und dann kommt Kotta wieder um die Ecke. So, jetzt klaut ihr also auch noch. Jetzt ist wirklich vorbei. Nochmal kann ich euch nicht beschützen. Jetzt wandert ihr ein.
Das wäre wirklich
gut. Und Justus sagt dann als Argument, er kommt mir bekannt vor.
Der wurde hier geklaut. So klaue ich auch mal. Hier, dieser Geldschein kommt mir bekannt vor. Ich hatte auch schon mal so einen 100-Euro-Schein.
Justus kommt spät abends auf den Schrottplatz zurück mit dem weißen Stoffhasen unterm Arm. Er begegnet seiner Tante Mathilda, die ihn darauf hinweist, dass es mal wieder ganz schön spät geworden ist.
Ich finde das auch gut. Im Hörspiel ist es ja recht entspannt.
Ja.
Ich habe das Gefühl, im Buch sind einfach alle angepisst auf Justus.
Ich wollte auch sagen, Justus finde ich eigentlich relativ sympathisch in dem ganzen Fall, sowohl Buch als Hörspiel. Er ist hier mal nicht so ein Kotzbrocken und deswegen finde ich es eigentlich witzig, dass alle so ein bisschen genervt von ihm sind. Ich finde ihn eigentlich
wirklich
gut.
Wirklich in der Folge. Ja, ich auch, aber Mathilda ist jedes Mal genervt, wenn er kommt, hat was zu meckern. Kotta sowieso.
Naja, ich
Peter
glaube,
auch.
Ja gut, Justus hat 180 Folgen davor sich wie ein Stück Scheiße genommen.
Wer Lucien Tante Mathilda ist erwähnt, du, Justus, du hast dich 180 Folgen wie ein Stück Scheiße genommen.
Können wir ja gleich drauf eingehen. Ja. Ne? Sie will von ihm wissen, woher er das Stofftier her hat. Er sähe schließlich genauso aus wie der Stoffhase, den sie am frühen Morgen verkauft hat. Sie kann sich an den Käufer noch gut erinnern, da dieser ihr ausgesprochen unsympathisch war. Ihre Beschreibung des Kunden ähnelt der von dem Fremden bis aufs Haare. Justus Tante kann sich sogar an das Automodell erinnern. Es stellt sich heraus, dass es der weiße Dodge war. Als Justus sie fragt, ob sie auch seinen Namen wüsste, beugt sie sich vor und verrät ihm, dass sie eine wichtige Information über diesen dreisten Kunden für ihren Neffen hätte. Diese würde sie aber nur unter einer Bedingung verraten. Und das ist im Buch auch schöner, finde ich, ne? Weil da findet ja das Gespräch zwischen Mathilda und Justus im Wohnhaus der Familie Jonas statt. Da ist auch Onkel Titus dabei, aber ich glaube, wahrscheinlich hat man auf Onkel Titus verzichtet, weil ich glaube, dass Andreas Beuermann sehr frisch tot war zu dem Zeitpunkt der Aufnahme. Der ist ja 2016 gestorben.
Und da konnte er nicht mehr sprechen, oder was?
Wir hören irgendwann mal eine Folge, wo der Andreas Beuermann so seine letzten Einsätze hat als Onkel Titus. Und dann reden wir nochmal darüber, wie fit du ihn dafür
hast. Aber du bist sehr taktvoll wieder, Benjamin.
Weil du ihm gesagt hast, er war schon frisch tot. Deswegen, er konnte nicht mehr sprechen. Gut.
Ich glaube, er war nicht mehr im Leben.
Ja.
Das hat Benjamin ja mit frisch tot, glaube ich, auch so verstanden. Ja.
Auf alle Fälle ist es schön, wie wirklich Mathilda, ich finde es schon gut, wie sauer und eklig sie so ein bisschen auf, wie heißt er denn, Justus ist.
Ja, wie heißt er denn, ne?
Justus.
Jupiter.
Das ist übrigens heute schon die 63. oder 64. Ja. Folge. Und er weiß nicht, wie der erste Detektiv ist.
Ja doch, Justus.
Es ist ja immer noch das Konzept, er versucht es von durchzuziehen.
Auch dafür habe ich einen Counter.
Nein, auch das ist doch schön, dass sie sagt, dass er regelmäßig das gemeinsame Essen verpasst und so. Das ist ja wieder so eine Info, dass es ganz oft passiert.
Und es wieder schönen familiären Touch gibt, ja, genau, irgendwie so ein bisschen. So was mag ich möchte meinen Neffen abends mal am Abendbrottisch haben.
Und da finde ich noch Titus witzig, Entschuldigung, Thomas, da finde ich noch Titus witzig, wie er die ganze Zeit sagt, aber guck doch mal, wie niedlich mit dem Hasen ist. Also, ich mag sowas.
Ich dachte, er sagt, guck doch mal, wie hässlich er ist.
Er hat keine Freunde. Schön finde ich dann auch, ne, dass sie spricht in ihrem Buch auch auf den Hasen an und er will ja jetzt nicht so mit der Sprache rausrücken. Da wird sie noch wütender, ne, und sagt irgendwie, immer überall ein Geheimnis, immer ein Fall, immer nur und so. Ne?
Oh, immer Ego-Probleme, Ego-Probleme.
Deswegen, ich finde das Buch richtig gut geschrieben.
Schön fand ich da in der Szene dieses, vielleicht möchtest du doch, dass ich ein Phantombild von demjenigen zeichne und Justus so, ja, so in dem Sinne. Und
okay, gut, das ist doch ein Kurzbrocken in der Folge. Ja. Am nächsten Morgen in der Zentrale setzt Justus die anderen beiden über die Beobachtung, die Tante Mathilda gemacht hat, in Kenntnis. Der Hase befand sich in einem der Kartons mit Ware für 1 Dollar das Stück, die Tante Mathilda gleich nach der Ladenöffnung draußen vors Tor stellt. Der Fremde wollte das Stofftier einfach dreist klauen, aber sie erwischte ihn dabei. Und dann hatte sie einen Aufkleber am Wagen bemerkt, der auf den Gebrauchtwagenhändler Arthur Duckles verweist, wo der weiße Dodge erworben wurde. Diese Info bekam Justus aber nur für eine Gegenleistung. Er musste Tante Mathilda versprechen, für die gesamte nächste Woche immer pünktlich zum Abendessen zu erscheinen, sozusagen als Wahrung des Familienfriedens. Schönes Detail, Baby, ne?
Ich mag das.
Ja.
Finde ich auch schön, wird nicht funktionieren.
Spoiler, wird nichts, ja.
Spoiler-Alarm, nein.
Aber Tante Mathilda. Weißt du, genau.
Willkommen beim langweiligsten Podcast der Welt.
Oh Gott.
Darf ich eine Karte ziehen? Nein. Also, ich mache jetzt weiter. Justus hat bei dem Autohändler DuckTales angerufen und den Namen des Fremden erfahren. Er lautet Ray Layton. Die Adresse und Telefonnummer konnte Justus allerdings nicht in Erfahrung bringen. Also rief er bei Inspektor Cotta an und der ihm auch bereitwillig das einfach gesagt hat. Da kommen wir gleich zu.
Hier müssen die im Knast sitzen, aber na gut. Genau.
Also von Cotta erfuhr Justus, dass es sich bei Ray Layton um einen verurteilten Schwerverbrecher handelt, der wegen eines bewaffneten Raubüberfalls in Las Vegas zu 5 Jahren Haft verknackt wurde und vor 6 Wochen entlassen worden ist. Justus erzählt den beiden anderen, dass er im Internet auf einen Artikel gestoßen ist, der von einem Einbruch bei einem bekannten Zauberer Nightingale berichtet. Demnach drangen 2 bewaffnete Einbrecher, Ray L. und Steven S. in der Nacht in das Haus von Nightingale ein und zwangen die Haushälterin Maria K. unter Waffengewalt, ihnen den vollen Zugang zum Haus zu gewährleisten. Ab hier habe ich mich übrigens angefangen zu langweilen im Hörspiel.
Das war jetzt so eine Passage, wo ich dachte, oh Gott, bitte nicht.
Ich fand aber noch gut im Buch, wie dort der Arthur Duckles überzeugt wurde von Justus.
Habe ich hier auch erwähnt, du darfst aber gerne erzählen. Also weil das ist ein riesiger Abschnitt, weil ganz viel ja im Buch...
Dann lass ich dich erstmal durchbrennen und ich gebe dazu meinen Senf.
Darfst du gerne. Ja gut, ich werde mir so sagen, fand ich auch gut. Punkt. Also pass auf. Die konnten mit einer Beute von mehreren hunderttausend Dollar entkommen. Als dann später ein Phantombild in der Zeitung veröffentlicht wurde, konnte man eine Woche später beide Täter verhaften. Bob schaut sich auch das Phantombild genauer an und sagt sofort, das ist doch der Fremde aus dem weißen Dodge, ne? Er kann ihn also als Hasenmörder identifizieren. Die nennen den jetzt auch nur noch Hasenmörder.
Das hat mich im Buch richtig genervt.
Mich auch.
Den Hasenmörder hier. Den habe ich doch erkannt aus dem Auto mit Sonnenbrille.
Ja.
Also das hat mich wirklich genervt.
Laut dem Bericht wurde Ray L. zu 8 Jahren Haft verurteilt, Steven Spielberg aber nur zu 1 Jahr.
Vielleicht hatte ich auch.
Ray L. weigerte sich zu Beginn, das Versteck der Beute preiszugeben. Nach 5 Jahren überlegte er sich anders und packte aus. Die Beute konnte von der Polizei sichergestellt werden und Ray L. wurde früher aus der Haft entlassen. Bob lobt Justus für seine erstklassige Recherche. So, Olli, du darfst jetzt gerne die Unterschiede zum Buch vorlesen.
Das herrscht... Die du ja auch selbst gelesen.
Die ich auch selber gelesen habe. Aber ich verspreche euch, ich werde es jetzt selbst lesen.
Okay.
Das Hörspiel lässt sehr vieles aus dem Buch weg. So begeben sich die 3 Fragezeichen erst persönlich zu dem Autohändler DuckTales. Justus denkt sich eine Lügengeschichte aus, die er DuckTales auftischt, um den Namen des Kunden zu erfahren, der den weißen Dodge beim erworben hatte. Justus behauptet, Peter wolle sich ein Auto bei DuckTales kaufen, ihm fehlen aber noch 200 Dollar. So, ich muss mal ganz kurz weiter scrollen. Die er von seinem Vater bekommt, wenn er es schafft, den weißen Dodge für Filmaufnahmen ausfindig zu machen. Da leuchten sofort die Dollarzeichen in den Dollarsäcke, weißt du? Das versteht keiner, schade.
Warte mal. Howard, Sie haben es wieder mal geschafft.
Sold! Howard, you've done it again.
These happy days are yours, mine.
Da leuchten sofort die Dollarzeichen in den Augen von DuckTales und er verrät den Jungen den Namen des Kunden. Peter und Bob weisen Justus darauf hin, dass das moralisch nicht so ganz in Ordnung war.
Fand ich auch gut, dass sie das sagen.
Ja. Danke übrigens dafür, ihr beiden. Bei mir hat sich gerade der Arthur Duckles im Kopf zu
Dagobert Duck
verwandelt. In den Dollarzeichen.
Würdest du ab jetzt bitte auch DuckTales sagen? Würdest du dich der Sache hier anschließen? Dann stehen Thomas und ich ein bisschen dumm da.
Ich glaube, der kommt nicht mehr vor. Danke. DuckTales kommt nicht mehr vor.
Ach so, dann wurde 1990 eingestellt.
Dann rufen die 3 aus der Zentrale bei Inspektor Cotter an, da sie die Hoffnung haben, er könnte im Polizeicomputer nachschauen. Und ihm weitere Informationen über Ray Layton geben. Justus will sich für ihr unbefugtes Eindringen in Pablos Zauberkabinett und ihre generelle Vorgehensweise bei den Ermittlungen entschuldigen und setzt zu einer geschwollenen Rede an. Jetzt finde ich witzig, weil Benjamin und Thomas haben mich ja vorher schon über diese Szene informiert. Wie Cotter jetzt sagt, ja komm, du brauchst mich hier gar nicht einlullen. Ja. Was Cotter noch mehr auf die Palme bringt, da er genau weiß, dass Justus nur anruft, weil er etwas will. Als Justus im Namen Ray Layton, Justus ihm den Namen Ray Layton nennt und mit dem wahren Grund rausrückt, wieso er anruft, legt Cotter eiskalt auf.
Nicht super.
Aber generell, das Gespräch war wieder super, weil Cotter sowas sagt wie, ganz ehrlich, wenn du mir jetzt hier Honig ums Maul schmierst, dann bringt mir das nur noch mehr auf die Palme. Also es ist ja auch ganz häufig so, dass in den Hörspielen die Polizei als so doof dargestellt wird, ne?
Nein, überhaupt nicht.
Und auch nicht bei Benjamin Blümchen oder so.
Und ich finde, Cotter macht dieses Mal einen guten Job, indem er einfach sagt, ey, verkauf mich hier nicht für dumm. So, ich bin nicht blöd, ich bin nicht der Hampelmann, der euch jedes Mal rausholt, ansonsten nur irgendwie auf Ersatzbank steht.
Ich musste gerade, weil du bei Benjamin Blümchen, da habe ich mir gerade so eine Szene ausgedacht, so, Polizei kommt so, ich finde nicht gut, wenn die Kinder hier auf der Kreuzung spielen. Und Benjamin, doch, Kinder müssen spielen, aber die ganzen Autos hier, nein, die Kinder müssen hier spielen, weil Kinder brauchen Freiheiten. Aber Herr Blümchen, naja, irgendwo haben sie ja recht, spielt weiter, Kinderchen.
Wir wollten das Ganze ja ein bisschen straffen. Deswegen, Benjamin, schlag doch mal bitte Seite 61 im Buch auf.
Geil,
denn ein paar Hörer haben sich gewünscht, dass wir öfter mal so in verteilten Rollen das vorlesen.
Ja, das ist gestraft.
So. Ja. Pass auf, du bist Inspektor Cotter und ich bin Justus. Ja? Wir stellen jetzt nochmal diesen Anruf nach, damit auch jeder verstanden hat, dass es im Hörspiel fehlt und lustig ist. Also, ich bin jetzt Justus. Klingelingeling. Guten Tag, Inspektor Cotter. Hier spricht...
Hast du's Moment, gefunden? Moment.
Okay, sorry.
Das sagt Kotter? Oh Mann, nee, ich muss erst wie Steffen. Gut, nochmal.
Guten Tag, Inspektor Kotter. Hier spricht
Justus Jonas.
Peter Shaw.
Sag mal, ist es so schwer?
Nee, und der Tag hatte so ruhig angefangen. Was gibt's denn heute?
Zunächst einmal möchte ich mich auch im Namen meiner Freunde Bob und Peter bei Ihnen entschuldigen, Sir. Unser Verhalten gestern Nachmittag war über die Maßen ungehörig und im Rahmen unserer Tätigkeit als Nachwuchsdetektive äußerst unprofessionell. Selbstverständlich hätten wir...
Justus! Es ist eine Sache, unbefugt in fremder Leute Häuser einzudringen, sich dabei schnappen und festnehmen zu lassen und mich zu verärgern. Eine ganz andere Sache ist es, mich am nächsten Tag anzurufen und mir Honig um den Bart zu schmieren, um mich milde zu stimmen, obwohl es eigentlich um etwas ganz anderes geht. Das könnte mich richtig verärgern. Also, was willst du wirklich?
Wir verfolgen ein verdächtiges Subjekt. Sein Name ist Ray Layton. Viel mehr wissen wir aber nicht über ihn. Wir dachten, dass sie vielleicht im Polizeicomputer...
Ausgeschlossen!
Klick.
Ich stelle mir das Ganze immer gerne mit Kommissar Reynolds vor, der ja auch manchmal schön pissig auf die drei sein kann. Hätte auch gut gepasst, finde ich.
Reynolds ist ja perfekt. Was ich noch erzählen wollte, wo du gerade Reynolds sagst, der ist ja auch... Reynolds ist halt auch der, der bei
Chuck
den Fragezeichen Kids immer ist, ne?
Ja, den gibt's da noch, hm?
Es gibt auch eine drei Fragezeichen Kids Folge über Zauberer, wo ich nur mal kurz
reinwerfe. Wow. Willst du dich jetzt schon wieder einladen hier, oder was?
Also wenn ihr mal.
Ja.
Einige Minuten später ruft er zurück und warnt die drei Jungen eindringlich davor, sich mit diesem Mann weiter zu befassen. Es könnte zu gefährlich werden, da Layton, du hast hier das N vergessen, brutal sei und zu Gewaltausbrüchen neige. Er erzählt an dieser Stelle von einem bewaffneten Raubüberfall in Las Vegas, dann legt er auf. Justus weiß nun, dass sie auf einer heißen Spur sind und freut sich. Jetzt ist es Bob, der recherchiert und sich in das Gebäude der Los Angeles Post für Nachforschung begibt. Danach kehrt er zurück in die Zentrale und berichtet über den Raubüberfall, den Justus im Hörspiel erzählt hat.
Und Ben, ich denke mir mal, du bist ja auch der Meinung, dass ich das schade finde, dass im Hörspiel Justus wieder alles löst. Und deswegen finde ich gut, dass Bob eigentlich dieses Ganze, was wir gerade erzählt haben, mit dem Einbruch bei Nightingale und so, dass er das recherchiert.
Ja, und nicht so, oh Justus, toll, dass du das gemacht hast.
Er lobt ihn sogar noch. Super Recherche, Erster.
Und was ich noch sagen wollte, dass Kotter ruft ja zurück. Das hat sich jetzt gerade so angehört, als ob er so nett und freundlich ist. Er ist immer noch eklig, wo er zurückruft. Er warnt ihn nur noch mal. Aber ist trotzdem eklig, dass die das überhaupt gemacht haben.
Ich glaube, er ist wirklich, weil er halt noch sauer ist, aber denkt so, er muss jetzt, seine Pflicht ist es jetzt, weil er ist gefährlicher Gewalttäter. Er muss sie jetzt davon abbringen, da sich weiter mit diesem Typen da zu beschäftigen.
Ja, kurze Frage an Tobias.
Ja.
Der, wie heißt der, Rayton? Ray Reynolds?
Das war die Frage, wie heißt das?
Ja, genau. Die Antwort ist wieder. Ray Layton. Schön, dass ich hier bin.
Also ich finde, das ist eigentlich der böseste und krasseste Gegner der drei Fragezeichen. Der ist richtig brutal.
Der ist schon
brutal. Ja, achso, okay, im Hörspiel vielleicht nicht so, aber im Buch, ich finde...
Okay, da fand ich den aber im feuriges Auge krasser.
Warum?
Hört ihr unsere 17-Stunden-Podcast-Besprechung?
Ich höre nicht die englische Scheiße an.
Nee, ich auch nicht. Was? Weil aus dem Off kam schon wieder was? Ja, wir hatten einen 17-Stunden-Podcast.
Genau, hier hat dann Justus auch über Nightingale sich informiert.
Also sie reden nun über den Zauberer Nightingale. Ja. Peter habe mal eine Sendung im Fernsehen gesehen, wahrscheinlich Wetten, dass oder so, wo der zu Gast war. Und da hat Nightingale einen Elefanten auf der Bühne verschwinden lassen. Da fällt ihnen eine Parallele auf, denn im Pablos-Unterschlupf hatten sie doch ein Poster gesehen, das für den berühmten Zauberer Caligaroff wirbt, der schon vor über 100 Jahren einen Elefanten hat verschwinden lassen. Nun wollen sie sich wieder mit Quinn in Verbindung setzen und außerdem will Justus mit dem Zauberer Nightingale sprechen, was Peter sehr amüsiert, da dieser ja ein Star sei und nicht einfach so erreichbar. Aber Justus sagt, das wollen wir doch mal sehen.
Es ist so, als würdest du den Präsidenten erreichen
wollen. Ja, genau.
Es wird ja hier auch schon ein bisschen was über Nightingale erzählt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Nightingale ist da so ein bisschen die Ehrlich Brothers so im Drei-Fragezeichen-Universum.
Warum sind die auch so unsympathisch?
Ich will mich dazu nicht äußern.
Oh, nee, das interessiert mich, die Ehrlich Brothers.
Das sind Deutsche, ne?
Ja.
Findest du kennst die.
Ich kenne ihn nicht, nein.
Findest aber du? Weil du bist ja in der Zunft, ne? Man
hört Sachen.
Man hört sowas, ja.
Aber findest du die unsympathisch?
Also es sind so Miley Cyrus Zauberer, oder?
Ich verstehe
die. Was sind denn Miley Cyrus Zauberer? Also ja, das ist so. Ja. Der eine sieht immer nackt Auf so einer Abrissbirne? Nein, okay.
Ach, deswegen. Die Show habe ich jetzt verpasst, aber...
Also gegen die Ehrlich Brothers, ich kenne die nicht persönlich, keine Ahnung, aber man sagt so, die sind doch aus dem Zirkel raus, aus dem magischen Zirkel von Deutschland.
Warum? Warum? Die sind doch ehrlich. Okay, der lag aber auch wirklich. Der war wirklich
wenn er die nicht verwandelt hätte, ganz ehrlich.
Ganz ehrlich, weil die auch so schon mal gelegentlich Illusionen von anderen Zauberern nehmen und die dann unter eigenen Namen neu
verkaufen. Schweinerei.
Aber ich dachte, das machen alle so ein bisschen.
Ich wollte gerade sagen, es gibt doch nicht viele, weil, guck mal, wenn ich die Ehrlich Brothers auf der Bühne sehe, eigentlich, ja, Show ist ein bisschen so und so, aber die Grundeffekte oder die Grundtricks sind doch immer das gleiche. Sich zersägen, irgendwas herzaubern, irgendwas wegzaubern.
Das hört ein Zauberer gerne. Das
Zauber gerne. Ganz ehrlich,
du machst doch nur dasselbe hier.
Ich bin jetzt einfach mal Ehrlich Brother, ja? aber da ist doch eigentlich alles, gab es doch schon mal. Könnte man nicht auf alles sagen, dass es geklaut ist?
Nee, da muss ich ganz klar widersprechen. Es geht ja immer weiter mit auch Technik und so weiter und deswegen gibt es auch immer neue Zaubertricks.
Okay.
So zum Beispiel, es gibt einen Zauberer, der hat sich komplett darauf spezialisiert, so Sachen aus seinem Tablet zu materialisieren. So.
Mhm. Ah, das habe ich auch schon mal gesehen, ja.
Das ist mega cool und das ist halt neu dann.
Aber was ich so bei den Ehrlich Brothers sehe, ist halt, da würde ich sagen, da ist nichts, wo ich sage, oh, das habe ich jetzt noch nie gesehen.
Ich kenne nur den Namen, ich habe noch nie was von denen gesehen. Weil das sind für mich so das Tokyo Hotel aus der Zauberszene. Das
sage ich ja.
Deswegen gucke ich mir das gar nicht an.
Den Vergleich verstehe ich aber.
Den Vergleich verstehst du.
Ja.
Den Vergleich besser gefunden. Danke.
Aber Nightingale hat ja auch hier solche ein Bagger erscheinen oder verschwinden lassen.
Es war wirklich Wetten, das.
Bagger. Ja. Und das haben die Ehrlich Brothers halt mit einem Truck gemacht. So in dem Sinne. Der hat auch so die klassische Großillusion gemacht, davon wurde auch berichtet, von der Assistentin, die im Kasten ist, wo dann die Messer reingesteckt werden.
Das, auch Klassiker.
Das sind Sachen,
genau, das sind Sachen, die macht jeder.
Das sind Sachen, nee, die macht nicht jeder.
Naja, aber das sind Sachen,
die macht immer.
Bei Olli macht das jeder Zauberer. Ja. Ja, mit Ollis Welt ist das...
Bitte nicht.
Achso, würde ich von dir auch gerne mal sehen. Du hast ja eine Assistentin.
Nee, aber es ist halt, es gibt halt Klassiker einfach. Mhm. Jemanden schweben lassen, jemanden zersägen, jemanden mit dem Messern, das sind Klassiker. Die haben auch ihren Charme und ihre Daseinsberechtigung, aber das ist halt das. Ich glaube, das ist das, was du meinst. Das
ja,
ist
das, was ich sehe halt
schon mal gesehen.
Sie halt wenig in diesen Zaubershows, wo ich sage, oh, das hat der bestimmt selbst erfunden. Oder diesen Trick hat er selber entwickelt. Aber da kenne ich mich halt auch so wenig aus. Vieles ist halt so, das gab es halt in der Form noch nicht vielleicht.
Da wir das Ganze hier strafen wollen, also wann der Zug ist abgefahren.
Wie weit geht denn die Geschichte der Zauberei überhaupt zurück? Also wann
weil wir das Okay, Thomas, der war aber nicht schlecht. So.
Also, wann hatten wir den bekannten Zauberer? Bestimmt schon sowas wie ein Hofnarr. Der war bestimmt auch schon sowas wie ein Zauberer, ne?
Ja, klar, da gab's.
Thomas meinte das ernst.
Ja. Boah, das ist aber ganz schwierig.
Also, ich glaube schon im Mittelalter, Neandertalerzeit. So, dass
Neandertalerzeit?
Jemand, so ein Typ mit einer Keule hatte eine Frau. Ja. Und er wollte eine neue Frau haben und hat gesagt: Meine Frau ist weg.
Zählt dieser Wahrsager in dem Asterix-Film?
Das ist kein Zauberer.
Ja, okay. Das ist ein Wildschwein.
Nee, das ist ja auch, genau, das ist eine Hypnose ist ja auch so eine Art.
Oder meinst du den hier mit dem Wolfspelz?
Ich meinte mit dem Wolfspelz eigentlich in erster Linie.
Ja, aber ist es nicht auch Magie? Also ich gehe mal auf den Menschen mit der Geheule, ja? Okay. Der hat eine Frau.
Der Zaubertrick war, schaut mal noch, sie ist hier im Leben, schlägt mit dem Knochen zu und jetzt ist sie tot.
Konnte früher noch keiner erklären. Ja, weil man nicht wusste, was eine Keule für eine Auswirkung auf einem Schädel hat.
Oh, ihr müsst nicht ein bisschen straffen. Ja. Nee, aber ich kann dir tatsächlich nicht genau sagen, wie weit die Geschichte zurückgeht.
Es war auch ein bisschen Gag.
Es ist sehr weit. Ne?
Warum nicht?
Da war ich noch nicht im Game.
Der Laden
hat auf der Welt.
Der Laden hat noch 6 Minuten offen.
Nee, aber stell mir jetzt so vor, ich hole mir jetzt ein Buch, ich will was über die Zauberer kennenlernen und dann schlage ich auf Kapitel, wann gab es den ersten Zauberer? Hier.
Dafür, dass ich gerade tot gelacht habe, dass ich so eine dämliche Frage stelle, gehst du jetzt aber ganz schön drauf ab.
Ja, jetzt will ich das wirklich wissen.
Ja, aber ich kann es dir nicht beantworten. Wahrscheinlich geht es weiter zurück als...
Nein, kommen ja auf die
Nein. Als ich angefangen habe zu reden, habe ich gemerkt, was ich dir da für eine Vorlage gebe und habe einfach aufgehört.
Es wird jetzt ein bisschen gestraft. Justus gelingt es, sich mit dem Zauberer Nightingale in Verbindung zu setzen, während Peter und Bob sich auf den Weg zum Zauberkabinett machen. Justus erfährt von dem Star-Zauberer, dass damals auch das Tagebuch des Zauberers Igor Kaligarov aus Nightingales Besitz gestohlen wurde und seitdem nie wieder aufgetaucht ist.
Recherchen ergeben, dass es sich bei Kaligarov um einen Betrüger handelt, der vorgab, ein erfolgreicher russischer Zauberer zu sein und dem es während einer Aufführung an einem europäischen Königshof gelang, ein wertvolles Schmuckstück, nämlich die sogenannte Blutstiara, die aus roten Diamanten gefertigt wurde, zu stehlen. Langer verschachtelter Satz. Seitdem ist er nie wieder in Erscheinung getreten. Das Schmuckstück blieb auch verschollen. Justus vermutet, dass Pablo, der in seinen Räumen einige Kaligarov-Poster besitzt, dies ebenfalls wusste und den Aufenthalt des versteckten Schatzes herausfinden wollte. Wie findet ihr denn Olli zum Beispiel?
Wie findet ihr Olli?
Also Olli, muss ich sagen.
Ja, bitte jeder.
Mit ihm ist schlecht.
Okay, danke Benjamin. Tobias?
Wie findest du denn erstens die List und zweitens generell den Anruf mit Nightingale? Also war das eine schöne Hörspielkunst, die uns da geboten wurde? War das eine schöne Szene? Oder, weil du hast ja schon die Tonqualität bemängelt.
Ja, also da fing es schon mal an. Ich habe Jürgen Thormann überhaupt nicht erkannt in dieser Szene.
Ja, finde ich auch. Man hört nach einer Weile, wenn man weiß, dass das ist, hört man es. Aber ich glaube, als ich das erstmals gehört habe, habe ich ihn auch nicht rausgehört.
Und ansonsten fand ich das auch relativ unspektakulär, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt nicht irgendwie so, wo man sagen könnte, das war jetzt aber ein Highlight oder ein Wendepunkt in dieser Folge. Das war mir vorbeigegangen tatsächlich so ein bisschen.
Ich fand es aber ganz geschickt von Justus gemacht.
Geschickt ja. Auf jeden Fall, aber ich finde es schön, wie auch Nightingale, aber so richtig angepisst auf Justus ist.
Ich finde den Satz sehr schön. Sind Sie sicher, dass Sie nicht meine Zeit verschwenden?
Ja. Das fand ich gut. Das fand ich gut. Diesen arroganten Satz. Sind Sie sicher, dass Sie nicht meine Zeit verschwenden? Aber der wollte ja immer nur Geld haben.
Aber ich finde eigentlich die Tonqualität und so ganz gut. Ihr meckert darüber. Ja. Aber habt ihr schon mal, wenn ich bei meiner Oma anrufe, die ist 93.
Ja.
So, die telefoniert immer mit einem Lautsprecher und schreit da rum, weil sie denkt, ich höre sie nicht. Und da hört sich das
ungefähr genauso an. Bist du sicher, dass du nicht meine Zeit hast?
Nee, aber und so ist es auch so ein bisschen. Der ist schon älter und...
mir tat das im Ohr weh.
Ja, aber das tut bei meiner Oma auch im Ohr weh. Ja, das tut bei der... Da muss ich das Telefon so ein bisschen weghalten. Das kennt ihr das nicht?
Die Argumentation.
Kannst du nichts machen.
Nee.
Das wäre die Logik. Da kannst du nichts machen.
Das ist ja schon so doof, die Argumentation.
Die ist doch nicht doof.
Da kannst du nicht gegen ankommen.
Also ich fand das gar nicht so schlecht.
Benjamin steht drauf, wenn er so telefoniert.
Ich verstehe aber, was Benjamin meint. Das Problem ist auch, man weiß ja gar nicht, wie alt Nightingale ist. Wird es im Buch gesagt, lass den 60, 70 sein. So, aber sie besetzen da einen 90-Jährigen, der natürlich dann auch älter klingt und alles. Ja, ne? Und deswegen verstehe ich Benjamins Assoziation, okay, der telefoniert gerade mit einem 90-Jährigen, der redet dann noch ein bisschen lauter.
Schon habe ich euch beide überzeugt.
Nein. Ich finde trotzdem das, was du sagst, scheiße. Aber ich weiß, wie du das meinst.
Schön, dass ihr hier wieder zusammenkommt.
Ja. Ich kann ihn ja nicht nur Honig und Bart schmieren.
So. Aber trotzdem, was ich bei dem Gespräch auch mega gut fand, war der Satz von ihm: Machen Sie Ihre Hausaufgaben, bevor Sie mich anrufen oder irgendwie sowas in der Art. Das war richtig gut.
Richtige Star-Allüren.
Aber Justus kriegt wirklich ordentlich einen reingedrückt in dieser Folge.
Ja, von allen.
Ja, später ja auch, im Buch zumindest, ne?
Weil es eigentlich wieder nicht richtig klappt.
Jetzt fände ich aber auch witzig, jetzt mache ich mich bei Tobias mal so richtig unbeliebt, wenn Justus gesagt hat.
Schon wieder, wollte
ich sagen. Ich wollte gerade, ich kann es eh nicht mehr versauen, wenn Justus gesagt hätte, weil Sie wissen aber schon, dass Sie nur ein Zauberer sind. Ja. So, alles klar, ich gehe. Ja, war schön.
Witzig. Oh, hast du einen Elefant verschwinden lassen? Oh, toll.
Sind Sie aber schon sicher, dass Sie nun zu Hause sind? Machen Sie Ihre Hausaufgaben.
Aber ich finde ja auch gut, weil
Elia auf dieses. Justus setzt sich an seinen Schreibtisch und holt seine Bücher raus, macht seine Hausaufgaben.
Was ich witzig finde, dass man merkt, dass der Nightingale, und in meinen Augen hat er natürlich diesen Trick geklaut, ne? Wie er gleich sagt: So, wollen Sie etwa andeuten, dass ich den Trick mit dem Elefanten von Kaligarov geklaut habe?
So wie ich es auch getan habe.
Ja, natürlich habe ich das gemacht, aber wenn Sie was anderes behaupten.
Vor allem, wie er es auch genau so sagt, wie es gewesen sein muss.
Richtig. Also ich sag mal so, ich weiß darüber jetzt zu wenig, um das irgendwie beurteilen zu können, ob das geklaut ist oder nicht.
Du weißt, das ist aber eine fiktive Handlung, ne? Das ist nicht echt.
Achso, ich muss jetzt niemanden überführen.
Nein.
Es kommt natürlich in der Zauberei mega häufig auch zu... Okay, wir schauen, was der damals gemacht hat. Können wir das für uns umsetzen?
Deswegen, er findet das Rad ja auch nicht neu. Du hast ja gerade selber gesagt, dass man sich anpasst, was die Technik angeht. Ja, oder klar. Es ein bisschen vielleicht moderner macht oder, weiß ich nicht, mit einer besseren Taschenlampe aus.
Ja, aber mir ist hier Justus zu lieb.
Ah ja, stimmt, du magst es nicht, wenn er, du magst ja Justus, wenn er kotzt.
Na guck mal, Justus wird hier angemacht, ja, von dem Typen. Recherchier doch mal richtig, da hätte ich an Justus Stelle gesagt, dann zaubern Sie doch, wenn Sie zaubern, sind Ihr scheiß Notizblock wieder zurück.
Was wir auch schon dreimal zu dir gesagt haben heute. Ja, warum muss denn das denn zum Auto gehen? Zauberst doch hier.
Ja,
toller Zauber.
Oh, super, ich bin so gut. Ja. Exakt.
Genau. Na gut, ich mach mal weiter. In der Zwischenzeit ist es Peter und Bob gemeinsam mit Quinn gelungen, in Pablos Privaträumen ein Versteck zu finden, wo sich tatsächlich Caligaros Tagebuch versteckt vorfindet. Das Problem ist, ich glaube, jetzt fangen langsam meine detaillierten...
Ja, ich finde nämlich schön, wer das nämlich gefunden hat.
Das darfst du gerne erzählen, weil du hast ganz lange jetzt dein Maul gehalten
und immer nur ganz blöde Witze gemacht. Ja, du redest die ganze Zeit von Peter, 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 aber erstens heißt er Peter und er hat dieses Versteck gefunden.
Dann erzähl doch mal wie.
Also, da ist ein schwarzer Kasten.
Ja.
Da ist nämlich ein Haken dran. Und den findet Peter, nämlich weil er sagt, da ist ja was
versteckt. Aber was passiert denn vorher?
Das weiß ich doch nicht.
Tobias, okay, was macht dein Namensvetter Tobias Diakov, der hier den Quinn spricht?
Genau, der sagt, okay, schau mal hier, es geht um diese Illusion erstmal mit dem Elefanten. Mhm. Und dass ein Elefant verschwunden.
Genau, das versteht Peter nicht.
So, wie geht denn das? Ja, genau, Peter so, gar nicht erzählt.
Wie geht denn das?
Und du hast gerade deine Chance, jetzt ist er dran.
Und dann Quinn so, ganz einfach, jeder kann den Elefanten verschwinden lassen. Und dann sagt er, ich könnte Houdini verschwinden lassen. Und
da hätte ich eigentlich gut gefunden, wenn Peter gesagt hat, aber Houdini ist tot.
Und genau.
Der ist schon weg,
abracadabra. Er könnte Houdini verschwinden lassen, das Kaninchen.
Ja.
Dann gehen die hoch auf die Bühne, weil Quinn sagt, ein richtiger Zaubertrick braucht auch eine richtige Bühne. Was auch ganz interessant ist, komme ich gleich zu. Und legt ein Tuch über das Kaninchen.
Und dann noch
ein weißes Tuch.
Ein weißes Tuch über das Kaninchen, zieht das weiße Tuch weg und schon ist das Kaninchen verschwunden. Und
dann kommt wieder...
Ja, kommt wieder dieses blöde...
Aber das ist doch ein Zaubertrick, da müssen doch so eine Geräusche sein.
Ich werde es mir merken.
Du kannst es ja aus dem Hörspiel ausschneiden, das Soundsample. Und jedes Mal, wenn du jetzt einen Trick machst, auf der Bühne kommt es.
Super. Aber dann erklärt halt der Quinn, dass da ein schwarzes Tuch drunter ist und das einfach deswegen unsichtbar auf der Bühne wird.
Ich fand's beim allerersten Mal hören doof, dass er den Trick erklärt. Ich weiß, er sagt, ja, den kennt jeder. Aber da habe ich so gedacht, so, oh, kein... So wie Bamin zum Beispiel sagt, weil ich nicht alle drei Fahrzeugbücher besitze, bin ich kein Fan, habe ich gedacht, Quinn ist kein richtiger Zauberer, weil ein Zauberer verrät nie seine Tricks.
Ja, jetzt, das ist aber schön, dass er das verraten. Jetzt kann ich nämlich darüber reden, ohne mich schlecht zu fühlen.
Witzig. Der Quinn hat's erzählt, also kann ich's auch.
Aber wenn man jetzt eine große Bühne hat, wo die wirklich auch mit der Bühne arbeiten, sag ich mal, so Bühne als dritter Raum, und man weiter weg sitzt, wie zum Beispiel in den Ehrlich Brothers, da würde es doch funktionieren.
Gehe ich von aus, oder? Das kann man so pauschal nicht sagen. Also erstmal, das nennt man in der Zauberkunst Black Art. Mhm. Also schwarze Kunst genommen. Und arbeitet wieder, wie dort schon gesagt, mit dem Prinzip schwarz auf schwarz sieht man nicht.
So. Klingt ja so ein bisschen mystisch.
Ja, hört sich fast verboten an. So wie
Und ich trinke Blut aus diesem Totenschädel. So klingt das.
Ja. Das muss man vorher auch machen, sonst funktioniert das nicht.
Ah, deswegen.
Ich lerne echt viel von dir heute.
Ja. Ich habe mitgeschrieben.
Nee, aber das nennt man Blackout und das ist eben, wie gesagt, dieses schwarz auf schwarz sieht man nicht. Und gerade wenn da auch vorher ein weißes Tuch war, gewöhnt sich das Auge ja an dieses auffällige weiße Tuch.
Ah, okay, weil ich habe immer gedacht, wieso sehen die das nicht? Weil ich habe mir dann immer so vorgestellt, wenn da was Schwarzes
ist... Dann muss da ein schwarzer Haufen da noch irgendwie sein. Ja, irgendwie,
warum sehen die das nicht? Also, weil ich auch immer dachte, wenn der Quinn genau davor steht... Mhm. Dass man doch so das Schwarz so sehen muss am Körper oder so.
Ja, aber es wird doch bestimmt auch so mit Licht gearbeitet. Wir wissen wir auf der Bühne waren, oder umgekehrt, wenn man auf der Bühne sitzt und das Licht so strahlt.
Dann sieht man ja das Publikum zum Beispiel nicht.
Er ist natürlich hoch zur Bühne gegangen, weil er dort natürlich die perfekten Lichtverhältnisse hat.
Und er geht wahrscheinlich auch so, er zieht es weg und geht dabei weg.
Ja, so wie ich das verstanden habe, geht er einmal drumherum.
Ja.
Und im Vorbeigehen noch so in dem Sinne. Er brauchte diese Lichtverhältnisse, er brauchte auch dieses Bühnensetting. Wie gesagt, das funktioniert ja nicht, wenn ein schwarzes Tuch über dem Hasen ist und im Hintergrund ist so eine pinke Wand.
Ja, natürlich, wenn das vor ihren Augen gemacht wird, schaut mal hier, ich setze den auf den Stuhl, schaut mal, und dann hätte ich gesagt, da ist ein schwarzes Tuch.
Also das ist natürlich etwas, das sehr, sehr stark mit Perspektive arbeitet und Lichtverhältnissen. Und
genau. Gut, alles, was du sagst, war eigentlich selbsterklärend in dem Hörspiel. Also dafür hätten wir dich jetzt wirklich nicht gebraucht.
Das tut weh.
Und dann kommt jetzt die Szene mit Peter.
Ja. Peter erinnert sich jetzt an diesen Megatrick mit der weißen Decke und dem schwarzen Tuch. Ja. Und denkt sich, dass in dem Kasten, da in der Wand, was da so drin war, dass da noch irgendein Versteck ist und fummelt da hinten rum an der schwarzen Wand in dem Kasten und findet einen Haken. Und da ist nämlich noch ein Versteck dahinter.
Weil da also kombiniert, warum soll denn ein Zauberer überhaupt ein Geheimfach haben? Wenn er ein Zauberer wäre, würde er doch einfach was verschwinden lassen.
Na gut, jetzt ist es aber auch schlau, der hat ein Zauberer jetzt zwei Verstecke.
Man kann sagen,
ja, aber das ist ja vielleicht gar nicht so unklug, denn wenn jemand auf die Idee kommt, dieses Plakat wegzunehmen, ja, von dem Elefanten, dann findet er darin das Geheimversteck.
Genau.
Und ist dann erstmal für sich selbst zufrieden, weil er hat es ja gefunden. Mhm. Wer würde denn dann noch wirklich so weitersuchen?
Ja, aber das trifft ja auf jeden zu. Jeder kann sagen, ja, ich mache lieber zwei Geheimverstecke. Es hat jetzt nichts mit Zauberer zu tun in dem Sinne.
Das ist richtig, aber trotzdem finde ich den Gedanken nicht doof.
Ja, aber ich finde es gut, dass ein Zauberer so weiterdenkt, weil er denkt, ich bin ein Zauberer, ich arbeite mit einem Trick und die meisten Menschen würden einfach nur ein Geheimfach haben.
Ich wäre eher bei Thomas, wieso arbeitet er nicht mit Illusionsmagie, dass er das einfach verschwinden lässt?
Das fand ich interessant. In einer anderen Drei-Fragezeichen-Folge kam mir das nämlich so vor.
Ja.
Da dachte ich mir, oh, das ist ja auch so irgendwie so ein bisschen magisch. Habt ihr das Manuskript des Satans?
Nein, habe ich. Obwohl, doch, stimmt, das habe ich, ohne Witz, vor 3 Wochen oder so habe ich mal reingehört. Mhm. Ist auch mit Jürgen Thormann. Ich habe nach der Hälfte ausgemacht, war mir zu langweilig.
Okay, darf ich hier an der Stelle einmal spoilern?
Aber ich bin Fan.
Darf ich an der Stelle einmal spoilern?
Spoiler, gerne.
Ja. An der Tapete sind flache Lautsprecher angebracht.
Ja, stimmt, da sind immer diese komischen Satansverse, ne?
Genau, genau. Aber die Kleber von der Tapete sind auch Tapete selbst. Das heißt, die gehen perfekt in das Muster über und werden dadurch unsichtbar. Ah. So könnte man natürlich was verstecken. Und total, das wäre vielleicht hierfür sinnvoller gewesen.
Mhm. Ist es nicht sowieso so eine Weisheit, dass du mach es so offensichtlich wie möglich, dann ist es unsichtbar. Ja, also wenn man sich was ausdenkt, wie kann ich es am besten verstecken?
Ja, klar. Und auch zum Beispiel sehen die Zuhörer jetzt nicht, aber Olli trägt heute so ein schönes kariertes Hemd. Schön. Wenn man jetzt da irgendwas...
Es flimmert auf meinen Augen.
Ja, wenn man da jetzt etwas dran machen würde, was exakt dieses Muster hat und das perfekt dort dran kleben würde, das würde verschwinden.
Ja, klar.
Und so hätte man das in dem Fall auch lösen können. So geht's natürlich auch. Und ja, natürlich ist das ein bisschen nochmal weitergedacht. Weil ein Zauberer denkt auch häufig so an die Sache, okay, wie denkt mein Gegenüber? Ich muss einschätzen können, wie du denkst, damit ich meine Illusion planen kann.
Ja.
Und in dem Fall hat er gedacht, ey, okay, wenn jetzt jemand das Geheimversteck gefunden hat, sucht er nicht nochmal.
Auf jeden Fall möchte ich das schon mal vorweggreifen, weil im Buch fand ich das ganz schön, wie Peter so sagt, Justus war nicht dabei, könnt ihr ihm bitte später sagen, ich habe das Versteck gefunden, ich durch Nachdenken und nicht durch, oh, ich bin gerade an einem Haken hängen geblieben, was ist denn dahinter? Und nehmen wir jetzt vorweg, ihm wird jetzt das Buch geklaut und später im Buch sitzt Peter zentral und sagt, ich bin so dumm, ich finde es und dann wird es uns geklaut.
Aber Bob sagt noch, ich bin ja auch schuld.
Genau. Einmal mein Leben. Und dann ist es nichts wert. Ja,
das fand ich super.
Ich finde aber geil, wie Peter sich sowieso ab da für die nächsten zwei Szenen durchgehend dafür feiert.
Mega gut. Verdient, ne?
Finde ich aber auch mega sympathisch an der Stelle.
Wir müssen jetzt ein bisschen freie Schnauze das besprechen, weil ich jetzt nicht mehr so detaillierte Notizen habe. Jedenfalls, sie freuen sich, dass sie das Notizbuch gefunden haben.
Vielleicht zum Strammen gar nicht so schlecht.
Ja, zum Straffen.
Ach Mann!
Und dann sehen sie draußen, wie zwei Männer auf diesem Wanderweg, der hoch zum Canyonhang führt, kämpfen. Natürlich pflichtbewusst, wie sie sind, lassen sie alle stehen und liegen. Und da habe ich mich zum ersten Mal ein bisschen aufgeregt, weil sie schließen das Buch wieder in diesem Geheimfach ein.
Das ist so dumm, oder?
Oder ich hätte es mitgenommen.
Wirklich,
ich hätte es reingesteckt.
Ich hätte es nicht mitgenommen. Ich hätte mal sagen, okay, einer bleibt hier.
Nein, das ist weniger. So, aber es sind
zwei Erwachsene, die sich prügeln und dann drei Jugendliche. Okay, ne?
Aber
ich glaube, wir hätten nicht eingesteckt oder so.
Nicht liegen lassen.
Richtig, vor allem auch noch die, wir tun zurück ins Geheimfach, aber lassen die Türen alle offen.
Wir lassen alles offen.
Wir lassen das sowieso die ganze Zeit offen.
Aber sie sind halt so pflichtbewusst und rennen hin und erkennen, dass einer der Männer ist wieder hier, Mister, ich fahre ein schönes Auto.
Mr. Sonnenbrille
mit weißem Dodge. Er sieht die Jungen, rennt weg. Und dann helfen sie dem Mann auf, sagt so, oh, ein Schuft, ich war hier wandern. Der hat auch im Buch, glaube ich, so Wanderstöcke dabei. Ne?
Der hat Wanderstöcke dabei und im Buch ist es auch ein bisschen expliziter beschrieben, dass er auf ihn einschlägt.
Schon wieder eine Gewaltspitze,
also die im Hörspiel Wörter, die im Hörspiel so komplett weg sind.
Ja. Und sie natürlich, wir sind Zeugen, hier unsere Visitenkarte.
Das ist das dritte Mal, dass sie diese Visitenkarte in dieser Folge rausgeben. Ja. Ne?
Und da, als ich das erste Mal das gehört habe, dachte ich so, oh nein, jetzt weiß der, wer die sind. Weil... Man kann es ja auch schon mal vorwegnehmen, das war der Verbündete von dem weißen Dodge-Typ.
Aber, an der Stelle muss ich, das ist das, was ich vorhin sagte, was ich da loben muss. Ich finde, im Hörspiel war mir, und dann nehme ich jetzt auch wieder was vorweg, war es mir sehr, sehr schnell klar, eigentlich direkt nachdem man gehört hat, ja okay, da waren zwei Einbrecher, einer davon auf freiem Fuß, der andere jetzt kürzlich entlassen. In dem Moment war mir eigentlich schon klar, ja okay, das ist halt, Pablo ist der andere.
Ja.
Das war mir sehr, sehr schnell
klar. Das weiß man, ja.
Aber im Buch war das so, das fand ich schön, dass dann diese falsche Fährte trotzdem gelegt wurde. Dann gesagt, okay, wahrscheinlich ist der dieser Steven S.
Genau.
Weil der heißt ja auch Sullivan.
Ja.
So, vielleicht ist der das. Und dass dann in die Richtung ermittelt wird. So.
Gebe ich dir recht, das ist gut gemacht.
So kam mir, im Hörspiel kam mir das so vor, sind die blöd?
Ja,
so,
im Buch so ist es wirklich.
Nein, aber das ist wieder sowas wie finde ich echt gut, dass man sich dann als Hörer oder Leser eigentlich im Vorteil sieht, weil man schon was kombinieren kann.
Im Buch bin ich auf diese falsche Fährte reingefallen.
Echt?
Ja.
Weil bei mir die ganze Zeit das ist Steven Spielberg.
Ich nicht, aber trotzdem fand ich es schön, dass diese Fährte gelegt wurde. Und ich habe verstanden, warum die Detektive dieser Fährte nachgegangen sind. Mhm. Im Hörspiel dachte ich nur, sind die blöd?
Na, sie sind ja auch blöd, haben wir ja gerade gesagt,
ja.
Dass sie das Buch zurücklassen. Und sie sagen ihnen jetzt irgendwie, ja, gehen sie zur Polizei, sie müssen ihn anzeigen, das sind Schwerverbrecher. Und dann, das werde ich machen, Jungs, danke für eure Hilfe, aber ich finde den Weg zum Auto allein. Und dann sagt Peter auch noch, sagt er auch nur, glaube ich, im Hörspiel, komischer Typ, im Buch nicht. Und dann merkt plötzlich Bob, scheiße, man kann ja da voll reingucken durch die Fenster. Und der zusammengeschlagen hat gesagt, der hat ein Fernglas, hier Mr. Weißer Dodge.
Ja.
Der hat uns vielleicht beobachtet, dann rennen sie wieder zurück. Und ja, das Buch ist weg.
Überraschung.
Tada!
Wie lange wäre eigentlich so eine Drei-Fragezeichen-Folge, wenn die drei Fragezeichen keine Fehler machen würden?
Wenn sie kompetent wären. So, und wie geht's dann weiter, Benjamin?
Ja, sie sehen, dass das Buch wirklich weg ist. Also sie sind geschockt.
Achso, erst sehen, dass das Buch weg ist und dann sehen sie, dass das Buch wirklich weg ist. Sie
denken sich, das Buch ist weg, rennen hin und das Buch ist weg.
Ja, so, der nächste bitte. Ja, also man kann sagen, dass, und deswegen finde ich das Buch auch deutlich besser, weil jetzt ab jetzt fangen so sehr viele krasse Abweichungen an.
Vielleicht kommst du damit durch.
Sie fahren im Buch fahren sie jetzt zurück in die Zentrale.
Genau.
Und dann ist diese Szene, wo Peter sagt, ich Arsch, ne?
Weißt du? Ja, da ist jetzt aber ein ganzer Arc, der weg ist.
Richtig, wie die denn nämlich jetzt, weil Justus sich doch irgendwie auf den Weg macht mit dem Fahrrad.
Und fährt zu Sullivans Haus.
Ja, aber wie ist er denn nochmal darauf gekommen?
Moment, sind die nicht in der Zentrale gewesen und sind dann Justus und Quinn zusammen in einem Auto gewesen und
das ist,
Peter und Bob?
Das ist später. Nee, das ist im Buch auch.
Ja.
Ja, die teilen sich ja später auf. Justus nimmt den Käfer von Bob und fährt mit Quinn.
Na, sieht er nicht nochmal das Auto oder so und fährt deswegen hinterher?
Stimmt. Das suche ich gerade. Ja. Wir hatten übrigens 2 Jahre Zeit, diese Folge vorzubereiten.
Ich glaube...
Leute, wir machen das toll.
Und auch super.
Ich glaube, er sieht ihn irgendwie nochmal da stehen oder so und verfolgt ihn denn.
Im Buch reden sie darüber, Mensch, in den Zeitungen stand doch von einem Steven S. was, ne? Und irgendwo anders haben sie recherchiert, dass der Sullivan hieß. Und dann rufen sie wieder, glaube ich, bei Cotta an. Oder sie wollen bei Cotta an. Jedenfalls finden sie den Namen raus von dem Sullivan, von dem Spaziergänger. Und dann trennen sie sich.
Ach, Justus sagt es direkt, dass sie sich trennen.
Ja.
Weil im Buch steht doch, glaube ich, dass Justus sagt, wenn er nicht wegfährt oder da bleibt oder so, dann brauchen wir drei nicht dastehen und dumm zugucken, ja, was er da macht. Sondern es wäre ja schlauer, wenn die sich aufteilen und die einen dahin fahren und die anderen dahin gehen. Irgendwie so. Könnt ihr euch erinnern? Nein.
Na,
du sowieso nicht, du hast das Buch nicht gelesen.
Aber ich erinnere mich trotzdem, das ist Zauberei.
Also, okay, ja, wir können ja sagen, wie es im Hörspiel
ist. Also Justus sagt doch im Buch, sie müssen nicht alle drei vor Sullivans Haus stehen und das beobachten.
Ja, das ist super, sie trennen sich ja, weil sie dann ja die Verfolgung von Hasenmörder aufnehmen. Ja. Und die anderen beiden sollen bei Sullivan weiterhin bleiben. Genau. Und falls, Justus sagt das so schön im Buch, dass er denkt so, jetzt holt er am Ende nur Burger und der andere trifft sich.
Also ich glaube, wir haben es gestraft. Justus ist auch einmal alleine an dem Haus.
Ja, wir haben es aber trotzdem scheiße erzählt.
Ja, genau.
Also ich probiere jetzt beim Hörspiel zu bleiben. Denn während sie festgestellt haben, scheiße, uns wurde das Buch geklaut, befindet sich Justus auf dem Weg zu ihnen. Ja? Und der Hasenmörder kommt ihm entgegen mit dem Auto und Justus fährt Fahrrad, erkennt ihn, ruft sich dann ein Taxi und fährt hinterher. Das ist aber nur im Hörspiel
und
so.
Und ruft dann die Detektive
an. Genau, er ruft die anderen beiden an und sagt irgendwie, ja, kommt, wir befinden uns auf dem Weg zu irgendeinem Waldstück, folgt mir mal, nehmt Quinn mit, ne? Und dann erzählt er ihm auch am Telefon von dieser Blutstirade, weil jetzt irgendwie rauskam, dass Kaligarov vor über 100 Jahren so ein russischer Zauberer war, der gar nicht existiert hat.
Ja, das war ja alles nur Geschichte.
Aber dass das jetzt, muss man mal wirklich sagen, dass das so ein Skandal war, das ist doch heutzutage ganz normal. Das ist doch eigentlich wie eine Kunstfigur.
Ja, aber der war ja ein Verbrecher. Und also, das Witzige ist, dass der Nightingale auch sagt, das war der größte Verbrecher im Zaubergewerbe aller Zeiten.
Das schon, aber es wird ja gesagt, ganz klar, dass seine größte Leistung war, dass es ihn nicht wirklich gibt.
Genau.
Der größte Trick. Aber Das ist doch bei fast jeder Kunstfigur.
Ich weiß, was er meint. Das würde man sagen, Bud Spencer hat es nie gegeben. Der hieß
Alexander Markus gab es nicht wirklich.
Ja. Es kommt übrigens auch noch raus, dass Quinn sein Telefon geklaut wurde. Wahrscheinlich bei dieser Rangelei hat der Sullivan...
Ja, mit dem Buch zusammen.
Hat ihm... Nee.
Doch.
Nein, pass auf. Im das Buch hat Hasenmörder genommen, während sie mit Sullivan gesprochen haben. Und Quinn hilft ihm auf, im Buch zumindest. Und dabei hat er ihm wahrscheinlich das Handy aus der Tasche.
Nein, im Hörspiel war das so, die rennen zurück. Die haben das Buch ist weg. Ah, verdammt, mein Handy auch.
Ja, na gut, aber es wird dann im Buch ein bisschen mehr
erklärt. Aber eine Sache verstehe ich nicht. Hat nicht mit dem, die gekämpft haben, hier, der das Handy geklaut hat, hat der nicht gesagt, der hat mit dem Fernglas in das Haus geguckt?
Nein.
Nein.
Der Fake-Typ hat gesagt, hier, ich habe gerade einen erwischt, wie er mit dem Fernglas in das Haus da geguckt hat.
Ja, aber warum erzählt er das?
Na, damit er eine Rechtfertigung hat, warum die sich prügeln. Weil er sagt, ich habe den Typen angesprochen
und gesagt, doch, was machen Sie denn da? Ich hole die Polizei.
Aber wie dumm ist es eigentlich, was zu erzählen, was...
Es musste schnell gehen.
Aber weißt du, was ich meine?
Die wollten es straffen.
Guck mal, er erzählt was, wo die eine Fixierung haben auf das Haus.
Ja. Ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, sie haben ganz schnell improvisiert, weil sie die wirklich beobachtet haben und dachten, wie kriegen wir die beiden, wie kriegen wir die drei Jungs da raus?
Aber pass auf, wir haben jetzt Ollis Wohnung mit den Gittern vor dem Fenster.
Ja.
So, will ich einfach nur betonen. Genau. Mhm. So. Und Thomas und ich wollen in Ollis Wohnung einbrechen, um das Buch da zu klauen oder irgendwas zu beobachten, sagen wir mal so. Mhm. So, jetzt haben wir den Plan, dass wir uns schlagen. Mhm. Sagen wir mal jetzt, Olli würde dazukommen und wir sagen, ja, jemand hat da hinten, oder ich denn, in dein Haus in deine Wohnung reingeguckt. Wieso machen wir das so offensichtlich?
Ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, weil die wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass sie Detektive sind und denken sich halt, wir erzählen ihnen jetzt irgendeinen Schmarrn. Wir können ja so halb bei der Wahrheit bleiben. Und erst als die dann sagen, hier, wir sind Zeugen, gehen Sie zur Polizei und dann checken die das.
Aber was für eine doofe Geschichte, er kann doch einfach sagen, ich wurde überfallen.
Ich bekam einen Anruf vom Verteidigungsministerium.
Also warum denn nicht, ich wurde überfallen, fertig. Warum sagen, ja, da war einer und hat in die Wohnung reingekommen.
Ich finde das nicht schlimm, dass die...
Also ich verstehe das.
Vielleicht haben
die... Doch, doch, weil es offensichtlich ist mit dem Fernglas, dass sie dann kombinieren, oh, der hat wohl mit dem Fernglas...
Oder die haben zwei Stunden später auch, also, was haben wir denn für einen Schwachsinn erzählt?
Also ich finde tatsächlich das sogar ganz gut, dass die das mit dem Fernglas erzählt haben, weil dann hat Ray Layton in dem Moment für mich erst eine Begründung gehabt, ihn überhaupt zu schlagen. Weil er hat ihn gesehen. Mhm. Versteht ihr, was ich meine?
Ja.
So Zeugen einschüchtern, so vielleicht in dem Sinne.
Eigentlich ist es auch witzig, vielleicht im Umkehrschluss haben sie es gesagt, dass, sagen wir mal, sie hätten das jetzt weggelassen mit dem Fernglas und sie wären ja eh wieder zurückgegangen und dann hätten sie auch gemerkt, oh, das ist weg. Dann wären sie halt nicht gerannt, sondern hätten es dann gemütlich, wären sie hingelaufen, hätten das festgestellt. Ja, und so wirkt es so ein bisschen wie, haha, ich hab euch verarscht. Nur mal so einen reinwürgen.
Warte, das Fernglas lag da?
Nein, da lag nichts.
Also ich würde schon sagen, so weil es gar nicht...
Er hat es doch gesagt, er hat euch beobachtet mit dem Fernglas. Ja. Und dann kombiniert Bob, scheiße, wenn man ein Fernglas hat, kann man da reingucken. Mhm. Lass mal schnell zurückrennen. Ja?
Deswegen ich habe nicht verstanden, dass da das Fernglas lag. Nee, alles
gut. Aber ich finde das jetzt, ehrlich gesagt, auch ein bisschen unwichtig. Ich verstehe den Gedankengang dahinter, ich verstehe, was du meinst.
Das macht die ganze Zeit, ich muss aber den Zahlpunkt korrigieren. Das ist das Unlogischste, was ich je gehört
habe. Ich will das jetzt wirklich ein bisschen zusammenstraffen.
Aber das ist wirklich...
Justus erzählt von der Lebensgeschichte von Kaligarov und der war irgendwie am... russischen Zarenhof, irgendwie der Stammzauberer und hat dann von irgendeiner, weiß ich nicht, Frau ihre Tiara, der aus dem wertvollsten roten Diamant so der Welt bestand.
Diadem.
Hat er so einen Trick gemacht irgendwie. Er hat es verschwinden lassen. Alle haben sich gefreut, hat sie wiedergegeben und später hat man festgestellt, das ist eine Fälschung.
Das ist ja gar nicht mehr rot, das ist ja jetzt grün-blau.
Genau.
Ich weiß, Staffen und so, aber da möchte ich gerne noch was einwerfen.
Wie lang? Ja,
bitte. Genau, was ich auch im Buch deutlich besser fand als jetzt im Hörspiel, war die ganze Sache mit dem Aurora-Collier. Mhm. Das wird, finde ich, so dazwischen geschoben im Hörspiel. Das ist einfach so, wird beim Telefonat erwähnt.
Und es ist ganz schrecklich, wie es gemacht wird.
Ja,
weil,
total.
Weil das ist wirklich schlecht umgesetzt und Justus ist so schlecht zu verstehen.
Ja, es ist mega schlecht gemacht.
Kommt bei mir auch als Hörer das Hörspiel schlecht an, weil es ist wirklich so richtig abgehandelt, finde ich. So, war für mich schwierig, in die Geschichte irgendwie einzuflechten.
Aber für mich einfach... Entschuldigung.
Ja, nee, bitte. Erzähl.
Es war für mich einfach so, okay, das müssen wir noch erwähnen. Ja. Schau mal, da haben wir gerade 30 Sekunden, nee, 10, 2 Sekunden, hau mal das Wort einfach rein. Mhm. Das war im Buch deutlich schöner gemacht.
Obwohl man viel aber sagen gemacht, muss, dass wir ganz oft meckern bei den Auflösungen, wenn so viel bla 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 ist.
Es ist ja trotzdem bla bla bla.
Aber das ist ja für mich noch nicht Auflösung, das ist für mich noch okay, wir bereiten die Handlung weiter vor. Mhm. Und das war ja auch im Buch, glaube ich, deutlich früher auch.
Mit der, ja, man hat hier natürlich, wir haben das oft heute schon gesagt, das Wort, gestrafft, weil man einfach dann das so sagt, dass Justus hat in der Zeit recherchiert, ist da schon auf dem Weg hin und ja, er fordert die anderen auf, folgt mir. Ja. Und da fand ich das aber im Buch deutlich schöner gelöst. Und ich meine, das Hörspiel geht schon bei 74 Minuten.
Ja, klar.
Ja. Naja, auf jeden Fall begeben sie sich dann dieses Waldstück hin. Und wie gesagt, im Buch ist es so, dass sie sich dann eigentlich eher aufteilen und dass dann Justus und der Quinn die Verfolgung aufnehmen und dann auch erstmal alleine da sind. Mhm. Jedenfalls ist es so, dass sie davon ausgehen, weil ja Quinns Handy weg ist, dass sie dem Pablo jetzt eine Falle stellen.
Ja.
Ne, dass man sagt irgendwie, pass auf, die schreiben dem jetzt bestimmt eine SMS, Pablo, ich weiß Bescheid über Ray Layton. Und wenn der liest, der hat rausgefunden, wer Ray Layton ist, das muss ernst sein. Ne? Also, dass man quasi Pablo zu einem Treffen zwingt.
Und ich habe aber gut den Gedanken gegangen.
Also, finde ich auch super.
Das ist das, wo ich sagen würde, ey, das ist logisch, das passiert jetzt.
Fand ich jetzt auch das Naheliegendste in der Situation.
Und fand ich auch schön im Buch, wie das ist, weil dann sehen sie auch den Ray Layton, wie der dann so mit seiner Taschenlampe im Wald verschwindet. Plötzlich ist das Licht weg. Und dann kommt Pablo und Quinn. Da ist Pablo, wir müssen ihn warnen.
Aber
und,
das auch nur im Buch, ne?
Auch nur im Buch, fand ich super.
Im Hörspiel ist es so, dass Pablo schon quasi Gefangener ist.
Genau, da kommen sie in die Hütte und der steht hinter der Tür. Haha, ne, herzlich willkommen.
Die Tür ist übrigens auch nicht abgeschlossen. Also es gibt keine abgeschlossenen Türen.
Na, die hat der Pablo
vorher. Zauberer haben keine Schlüssel.
Genau. Und das
auch, ich kann aus Erfahrung sprechen.
Und das ist richtig krass im Buch, weil Justus dann überlegt, weil Quinn ja eigenmächtig handelt, dass er denkt, na okay, vielleicht fahre ich ihm hinterher, sack die schnell ein und wir verpissen uns hier. Und in dem Moment klopft hier der mit einem...
Richtig unheimliche Szene.
Ja. Das fand ich auch richtig gut im Buch.
Ja.
Mir hat das schon so ein Gefühl gegeben, okay, ich wusste ja, dass da irgendwas passieren muss, aber ich hatte immer dieser Moment, wo ich dachte, okay, ey, die haben es doch jetzt geschafft.
Ja.
Vielleicht fahren die jetzt zu Kotter und so, weißt
du. Und da ist auch Raymond wieder richtig unheimlich.
Rayman. Ja, Rayland. Nee, wie heißt er? Ray Liotta?
Ray Liotta, ja.
Ray Liotta, ne? Und dann... Finde ich halt krass auch, weil er dann auch Justus sagt, hier aussteigen im Buch und hält ihm die Knarre in den Hals und dann sagt so, ja, wenn ihr nicht wollt, dass dem Dicken was passiert. Und dann gehen sie alle in diese Hütte und ja, im Hörspiel ist es so ein bisschen, sie gehen in die Hütte, Ray Layton, ja, und Pablo ist schon da. Und was mir da auch aufgefallen ist, also der fesselt die ja dann so mit Kabelbindern und sagt dann auch irgendwie, ich will jetzt hier, ich bin wegen dir in den Knast gegangen, weil es kommt jetzt raus. Dass die beiden, genau, die beiden waren damals die Einbrecher bei Nightingale.
Überraschung.
Ja, Überraschung, genau.
Überraschung, okay.
Und der Ray Layton ist richtig pisst, weil Pablo, der ja irgendwie, wie heißt der im richtigen Leben? Steven Sullivan. Steven Spielberg, genau. Ja, hat ihn dazu angestiftet. Er hat am Ende gegen ihn ausgesagt. Er ist für ihn in den Knast gegangen. Und jetzt will er wissen, dieses Buch hier, darum ging es dir doch, ne? Was ist denn damit? Ja, und dann finde ich halt auch krass, dass im Buch ist der eigentlich so ein Waschlappen, er will nicht reden und dann zielt er die ganze Zeit mit der Kanone auf Quinn und am Ende ist es Justus, der sagt, okay, es geht um diese Blutstierer und im Hörspiel sagt Pablo das, da erklärt er das. Und da fand ich das krass im Buch, dass Quinn, der Assistent, wird mit einer Waffe bedroht und Justus sagt das alles.
Ja.
Also fand ich auch wieder krasser, irgendwie, dass dieser Pablo nicht mehr in der Lage ist, irgendwie Verantwortung zu übernehmen.
Ich finde den ganzen Typen krass. Also nicht Pablo, sondern den Bösewicht.
Ja, aber Pablo ist halt im Buch so, dass er da nicht einschreitet und im Hörspiel sagt er, nein, lass die Jungen in Ruhe.
Ja, aber vielleicht auch, ja, genau, weil der wirklich so richtig böse ist, der
Typ. Also Pablo fand ich auch tatsächlich im Hörspiel besser.
Echt? Ja. Achso, sympathischer vielleicht, ne?
Weil sympathischer.
Weil da übernimmt er Verantwortung.
Genau. Ja, da fand ich ihn sympathischer, weil er mehr dieser... Hat er mir wieder das Gefühl gegeben, okay, ich bin einer der Guten, so in
dem Sinne. Ja, er sagt ja auch, du wirst damit nichts anfangen können und so, ne? Und das Buch ist nichts wert, ne? Und gleichzeitig ist es auch, dass im Hörspiel, im Buch, ja auch Peter und Bob irgendwie merken, dass Justus sich nicht mehr meldet. Und dann, inzwischen hat ja der Ray Layton ein bisschen was rausgefunden und er hat die Handys eingesammelt, vor allem sagt so, du rufst jetzt deine Freunde an und sagst denen, hier ist alles in Ordnung.
Das, ne? Jetzt wird's richtig gut.
Ja, genau.
Jetzt wird's richtig gut.
Ich probiere das gerade wirklich gedanklich zu rekonstruieren, dass er halt dann mit Peter telefoniert, dann Justus, das, du meldest dich nicht, das passt überhaupt nicht zu dir, und Justus so, ja, ist doch alles in Ordnung, ne? Und dann, und Peter ist so clever im Buch und er kennt das und sagt auch so, Justus, kann sein, dass du gerade nicht frei reden kannst.
Ganz ehrlich, Peter ist richtig stark in dieser Folge, in der
Szene?
In der, ja. In, ja, der ganzen Folge.
Peter ist auch im Buch noch besser sogar.
Also, ne? Das ist wirklich so, für mich die beiden besten Charakter in diesem Buch, vor allem im Buch, ja, sind Peter und Cotter.
Cotter geht ja im Hörspiel komplett unter. Der hat ja wirklich nur.
Der identifiziert einmal den Ray Layton.
Ja, stimmt. Und im Hörspiel darf er nicht mehr
recherchieren. Ja, ich meine, im Hörspiel macht er wirklich gar nichts.
Oder? Ja, das ist nicht Bobs Folge, der macht echt nichts.
Ja. Im Hörspiel macht er, glaube ich, gar nichts.
Ja, und das endet halt dann damit, dass das.
Justus so vage Anweisungen.
Sagt er ja auch noch sowas irgendwie im Wald. Wie im Wald, ne? Und dann, weiß ich doch nicht, geh doch mal mit Cotter da spazieren.
Du wolltest doch nach 20 Minuten anrufen, 15. Also Justus tut noch so, als ob er die Zeit nicht mehr weiß.
Genau, deswegen merkt Peter das auch so, okay, du kannst nicht freisprechen, was ist los.
Ja, aber es ist so gut gemacht.
Ja.
Das ist so gut gemacht, ich fand das richtig schön.
Und dann, sowas funktioniert doch auch gut im Hörspiel. Das wäre jetzt nochmal 30 Sekunden mehr gewesen, was hier
das Hörspiel quasi. In dem Fall wahrscheinlich 5 Minuten.
Das ist eine Telefonat?
Ich wette, das hätten die wieder ganz langatmig umgesetzt.
Okay.
Und das mache ich jetzt nicht mal negativ, weil das will man ja dann auch gut umsetzen. Also klar und deutlich ausgesprochen. Das mache ich damit.
Was ich aber mega gut fand, war das Ende auch vom Telefonat.
Ja.
Weil da hat Justus ja diesen Satz gesagt, weil ich habe mir aufgeschrieben, dass er hat gesagt, dass es keinerlei Potenzial für Komplikationen gibt.
Was und das ist das, was wir am Anfang gebucht hatten.
Nicht nur im Anfang, das wird auch immer wieder erwähnt. Ja. Und dann aufgelegt.
Mhm.
Und Peter sagt nur zu Bob, wir müssen Inspektor Cotter anrufen.
Und es ist gut geschrieben von Marx. Ja,
es ist mega gut geschrieben.
Und was auch gut ist, dass der Raymond nicht ganz dumm ist, sondern er vermutet, dass Justus trotzdem so Anzeichen gemacht hat, dass die da im Wald sind.
Wer ist Cotter?
Genau. Wer ist Cotter? Das ist der Hund von meinem Freund.
Ja.
Und der geht immer mit dem im Wald spazieren.
Ich fand aber auch Justus in dem Moment sehr gut, weil auch als er dann, es kommt ja irgendwann raus, die sind jetzt da und der Ray Layton wird dann ja zum ersten Mal Justus gegenüber gewalttätig.
Genau, im Buch auch wieder, ja.
Haut ihm richtig einer rein.
Er fällt vom Stuhl.
Ja, genau. Ich würde gerne die Szene hier vorlesen.
Sehr gerne.
Also es geht ja darum, dass der...
Ich wollte noch zur Szene sagen. Und da sagt Justus ja auch, weil er war dann... Ja, du hast ihn doch gesagt, wo wir sind. Und er sagt, das sind Detektive. Die haben es rausgefunden, fand ich auch gut.
Ja, genau, so irgendwie, genau, das ist ja dann später irgendwie so, du hast ihnen Tipps gegeben. Nein. Und dann, warum sind sie hier? Weil es Detektive sind.
Er kann ja nicht.
Also er lobt die ja auch noch. Die sind zwar nicht dabei, dass sie es mitkriegen, aber er sagt irgendwie, ey, meine Freunde sind nicht dumm, ne?
Also ist im Hörspiel aber auch, dass er dann sagt, irgendwie, auf meine Detektivkollegen kann man sich eben verlassen. Mhm. So, das fand ich schön.
Deswegen, also du hast ja vorhin gesagt, Justus findest du in der Folge nicht so gut. Ich finde den total super hier.
Also im Hörspiel beschränkt sich aber das wirklich auf diesen einen Satz.
Nee, weil du hast schon mal bemängelt, dass wir ganz oft über Justus meckern, wenn er unsympathisch ist. Und deswegen wäre das für dich jetzt wieder Bühne frei, dass du sagst, ja, ihr findet ihn doch nur super, weil er mal nett ist.
Ich finde, das Unsympathische passt auch zu Justus. Aber ich finde, er muss auch mal unsympathisch sein.
Er ist aber auch smart. Er ist nicht doof.
Das hat noch niemand gesagt, glaube ich.
Ja, doch, manchmal ist Justus schon ein bisschen...
gerade in neueren Folgen, wo er dann so... Ja,
ich hätte jetzt gern was zu essen.
Wir sind gar keine Detektive in der einen Folge hier.
So alt ist die Folge auch nicht.
Wir müssen gar nicht so weit zurückgehen. Ihr habt nicht geklatscht.
Ich glaube aber.
Stimmt, das ist mir
mal doof. Es kann aber sein, dass er die Kinder da so ein bisschen einfach mit den Kindern so ein bisschen interagieren wollte.
Das ist ja auch gut,
dass er
so auf
das Kinderniveau
einlässt. Ich
glaube nicht, dass es seine Dummheit war, er wirklich darauf hinaus wollte.
Auf alle Fälle erzählt Pablo halt, dass er nichts aus diesem Notizbuch rausbekommen hat. Über die, wie heißt das, Blutstiara.
Ja, und dann sagt halt hier der Ray Layton,
dass Justus jetzt das Notizbuch lesen soll.
Junge, du scheinst mir ganz schön smart zu sein. Ja. Du hast an einem Tag mehr rausgefunden als der alte Zausel hier.
Ja, finde ich extrem witzig.
Ist auch im Hörspiel ganz normal.
Das sagt er auch, ja. Genau, aber jetzt, Olli, ich würde jetzt anderthalb Seiten vorlesen, damit du ein Gefühl kriegst, warum ich sage, das ist der brutalste Typ.
Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Sagen,
anderthalb Seiten ist für Olli ein bisschen viel, oder?
Thomas, muss ich ja nicht selbst lesen.
Ja.
Achso,
fast, als wenn ich ein Hörspiel höre.
Also, du sollst dieses Buch lesen und mir sagen, wo die Blutstiara versteckt ist. Du hast eine Stunde Zeit. Gib dir Mühe. Ohne den Blick von Justus zu wenden, richtete Layton die Waffe auf Quinn. Er lächelte. Du weißt ja, was sonst passiert. Aber wie soll ich das denn herausfinden? Mr. Rodriguez hat jahrelang Zeit, sich mit dem Buch zu beschäftigen. Er kennt Igor Kaligarovs Geschichte in- und auswendig. Wenn er nichts herausgefunden hat, wie soll ich das dann schaffen? Viele Jahre, sagt Layton und zeigt auf Pablo. Dann zeigt er auf Justus. Ein Tag, lies!
Das fand ich krass.
Und als Justus nicht sofort Folge leistete, packte Layton ihn beim Nacken und drückte sein Gesicht brutal nach unten auf das Buch. Lies! Justus schlug das Buch auf. Er spürte Laytons Blick auf sich, wagte aber nicht aufzusehen. Langsam blätterte er Seite für Seite um. In der Waldhütte war es totenstill. Nur Quinn entwich hin und wieder ein leises Schluchzen. Justus versuchte, sich zu konzentrieren. Igor Kaligarovs winzige Schrift war kaum zu entziffern. Die Zeichnung verschwamm vor seinen Augen. Er musste sich zusammenreißen. Es gab keinerlei einleitenden Text. Auf der ersten Doppelseite war ein Zaubertrick beschrieben, bei dem eine Person ausgestreckt auf dem Rücken in der Luft schwebte. Justus betrachtete die Zeichnung, auf der eine komplizierte Stangenkonstruktion zu sehen war. Auf dieser lag eine Person halb zugedeckt mit einem Tuch, sodass die Konstruktion selbst nicht zu sehen war. Justus las ein paar Sätze, blätterte dann aber weiter. Die nächsten beiden Doppelseiten beinhalteten weitere Zeichnungen zum Gestänge, das für den Trick benötigt wurde. Detailansichten, Pfeile mit winziger Beschriftung, die Justus beim besten Willen nicht lesen konnte. Als nächstes kam ein Kartentrick. Hier gab es viel Text. Es ging vor allem darum, das Publikum abzulenken, während der Zauberer das Kartendeck gegen ein anderes austauschte. Die Anekdote, die der Zauberer dabei erzählen sollte, eine Geschichte vom russischen Zarenhof, war Wort für Wort aufgeschrieben. Möglich, dass hier ein Hinweis verborgen war. Vielleicht würde Justus ihn früher oder später sogar finden. Aber in dieser Hütte, unter Zeitdruck und in Lebensgefahr, konnte er kaum einen klaren Gedanken fassen. So, bla bla bla. Ich habe die Seite. Also du siehst, ja, er hat den Kopf runtergedrückt.
Das ist der Butter und Käse. Nein, dann hat er aber erstmal die ganze restliche Seite gelesen, wo da nichts passiert.
Aber das war auch ein ich kann nicht aufführen, weil dann würde ich eingestehen, dass das alles endlich ist.
Das war eine Einleitung für Olli, ja. Er liest jetzt das Buch und beschreibt das alles, ja.
Ja, Kopf auf dem Buch. Pass auf.
Ganz schön, dass die Einleitung von Benjamin auch
das. Und jetzt einfach so, einfach so.
Aber es ist trotzdem jetzt auch erklärender für die Lösung. Ist gut, dass du es vorgelesen hast.
Und jetzt einfach so. Der Schlag kam völlig unerwartet. Er traf Justus mitten ins Gesicht. Sein Kopf flog zur Seite und er fiel vom Stuhl. Ja. Knallte mit der Stirn gegen den Stuhlpfosten von Quinn und stürzte zu Boden. Sterne tanzten vor seinen Augen und einen Moment lang glaubte er nicht mehr atmen zu können.
Ganz kurz.
Sein Gesicht war taub, warmes Blut ran ihm aus Platzwunden an der Stirn in die Nase.
Ja? Nein, ich wollte nur sagen, ich weiß gar nicht, ob du das vorgelesen hast, ob das da stand gerade.
Was?
Dass während Justus das Buch liest, dass Quinn die ganze Zeit mit der Pistole
doch,
stand es da?
Ja.
Okay, sorry.
Und jetzt noch eine Sache, das wird zum Glück unterbrochen. Layton stand über ihm, sein Gesicht war im Schein der LED-Lampe bleich wie ein Totenschädel. Er holte mit dem rechten Fuß aus, um nach Justus zu treten.
Krass, oder?
Instinktiv krümmte sich der erste Detektiv zusammen und versuchte, seinen Kopf zu schützen. Also er will ihn in den Kopf treten.
Und jetzt lässt sich Pablo Eier wachsen.
Und das fand ich tatsächlich auch unlogisch, weil erst wurde gesagt, der hat ihm so eine gegeben, dass der Kopf wegflog und plötzlich war der Kopf wieder auf den Schultern.
Auch Zauberei.
Ich hab jetzt den ganzen Podcast nur auf diesen einen Joke gewartet.
Ah, aber mir vorwerfen, dass ich 2 Stunden so Gag machen will.
Ja, aber gut, deiner war auch wirklich schlecht.
Was aber auch sehr gut ist. Ja, ne?
ganz kurz. Sein Gesicht pochte heiß vor Schmerz. Blut tropfte auf die aufgeschlagenen Seiten. Er suchte nach einem Taschentuch, fand aber keins. So. Und später liest er weiter und es tropft nochmal das ganze Blut auf den Seiten. Und so. Ich finde das schon.
Jetzt kommt er nämlich auf die Lösung dadurch.
Ich finde aber schön, dass er dadurch auf die Lösung kommt. Dass er wirklich dieses Rot auf der Seite, auf der entsprechenden Seite sieht.
Ja.
Und dadurch so denkt, Moment, und das finde ich schön.
Das ist richtig schön, so diesen Justus, wie er so blutet, alles.
Und im Hörspiel blutet er nicht, da kommt er einfach so drauf.
Ja. Ich kann mir das auch gut cinematografisch vorstellen. Dass man einfach so dieses Blut und er kommt dann so langsam drauf, man sieht so in seinen Augen diesen
Aber so die Szene, die Benjamin gerade vorgelegt hat mit dem Schlag, er fällt vom Stuhl, stößt sich die Stirn noch an dem Stuhlpfosten von Quinn, das wäre fürs Hörspiel, glaube ich, ein bisschen zu heftig. Ja, ja, da muss ich sagen, wenn es wirklich für Kinder ist, gut, dass sie weggelassen haben, aber ich glaube, es liest sich schön.
Aber auch diese Vorstellung, ihn gegen den Kopf zu treten, so, ich finde das schon...
Jetzt waren wir gerade mir ein bisschen zu schnell, ich wollte noch was...
Ich war zu schnell.
...was davor sagen.
Ja, bitte.
Nämlich hatte ich ja vorhin einmal angeschnitten, dass ich es...
Vielleicht macht der Laden gleich noch wieder auf.
Dass ich es ziemlich schön fand, wie einmal der Erzähler eingesetzt wurde.
Mhm.
Und das war im Hörspiel.
Das war im Hörspiel. Buch jetzt auch schwierig.
Ja.
Du liest so und Thomas Fritz kommt so von hinten. Ja, und dann hat er...
umso länger man mit uns zusammensitzt, umso schwachsinniger. Ja,
okay. Aber das Gefühl wird nicht besser.
Nein. Nein.
Aber irgendwann ist es ja auch egal.
Aber wir nehmen ja auch erst 5 Stunden auf, richtig?
Ja, das ist auch krank.
Als nämlich Justus das liest, finde ich, kann es jetzt auch gerade nicht mehr rekonstruieren in meinem Kopf, aber ich finde, da wurde der Erzähler richtig schön eingesetzt, dass der für eine richtig schöne Stimmung sorgt, dass der dafür eine gewisse Atmosphäre sorgt.
Das ist Thomas Fritsch auch auf den Leib geschnitten, sowas.
Ja, der kann so Böses sprechen.
Ja,
was heißt Böses sprechen? Der kann so Atmosphäre.
Vor allem, ich habe ja immer Ska im Kopf, der da immer erzählt. Das macht die Sache für mich noch amüsanter.
Lang lebe der König.
Oh, ich habe lange nicht mehr König der Löwen gesehen. Ist das Thomas Fritsch?
Ja.
Ah.
Es gibt sogar eine Folge von der Zentrale, wo wir Thomas Fritsch den Tribut noch gezollt haben, nachdem er gestorben ist.
Ich glaube, das habe ich sogar gehört.
Merke ich.
Willkommen beim langweiligsten Podcast der Welt.
Wollen wir das Ganze nicht ein bisschen straffen?
Ich straffe jetzt.
Fast am Ende.
Ja. In der Zwischenzeit, ich muss mich jetzt so ein bisschen auf die Buchhandlung auch beziehen, weil ich die einfach eindeutig besser finde, sind ja Peter und Bob da auf dem Weg und der Sullivan, der Komplize, hat aber auch Rücksprache noch gehalten mit dem Layton. Der hat jetzt gesehen, aha, ich werde überwacht und fährt den hinterher. Und der erwischt dann auch Peter und Bob im Wald und telefoniert dann wieder mit dem Layton und sagt, du, die beiden anderen hier, die sind gerade auf dem Weg. Und dann legt der auf und will wieder Justus schlagen und dann sagt, du hast gelogen, war das, was wir vorhin gesagt haben. Und jetzt kommt ja eine Sache, weil Justus jetzt auf einmal so sagt, okay, ich sag ihnen jetzt, wo die Blutstiara ist. Wie, das hast du rausgefunden? Ja. Ne? Und stellt sich hier die ganze Zeit so blöd an. Genau, da schlägt er ihn dann auch. Und jetzt, Achtung. Pass auf. Genau, Justus ist jetzt richtig eklig und sagt irgendwie, hier, zeig ihm das Notizbuch, da steht's. Musst du nur lesen, ne? Layton las den Text. Das sagt mir nichts. Oh, so ein Pech. Layton holte zu einem weiteren Schlag aus. Wenn sie mich noch einmal anrühren, werde ich ihnen niemals sagen, wo die Tiara ist. Und Achtung. Eine Sekunde lang war Laytons Gesicht voller Wut. Dann warf er plötzlich den Kopf zurück und brach in Gelächter aus. Tapferer, dicker Junge. Aber ich fürchte, du weißt nicht, wovon du sprichst. Du weißt nicht, was Schmerzen sind. Du hast noch nie in deinem Leben echte Schmerzen gespürt. In einer halben Stunde wirst du darum betteln, mir das Versteck der Tiara verraten zu dürfen. Mal sehen, ob ich es dann noch wissen will.
Das ist ein cooler Satz.
Krass,
oder?
Richtig
gut, das ist wirklich ein cooler Monolog.
Aber da habe ich mich gefragt, warum bedroht er nicht einfach Quinn?
Ich glaube, dass das langsam nicht mehr so, weil der heult ja die ganze Zeit.
Der hat doch keinen Bock mehr. Justus denkt sich dann so, boah, mach doch.
Ja gut, aber jetzt hat sich Justus ja für, ich sag mal, aus der Sicht des Bösen wirklich durch seine ganze Art und Weise ja wirklich so in den Fokus gerückt, dass er halt denkt so, du kleine fette Sau, ne?
Ja, also der provoziert ihn ja auch.
Genau, weil Justus ja, ich find's ja auch gut, dass Justus sagt, ruh mich noch einmal an, ich sag dir nie wieder was. So, ne? Das finde ich gut, dass Justus das
macht. Aber seine Konterantwort ist schon, du wirst mich anflehen, mir das verraten zu dürfen.
Und da haben sie wieder fürs Hörspiel gesagt, das können wir nicht machen, das ist brutal. Und dann Benjamin, ne? Jetzt will der Sullivan in die Hütte kommen, hat zumindest Peter erwischt. Genau, weil Peter ist nämlich zum Haus geschlichen, hat durchs Fenster geguckt. Und dann erwischt der Sullivan ihn ja und geht mit Peter rein. Er fragt auch so, wo ist dein Kumpel? Na, der ist schon weg, ne? Und der ruft ja, glaube ich, in der Zwischenzeit die Polizei, beziehungsweise begegnet er dann Cotta und seinen Männern. Dann kommt Peter auch noch mit rein und der Layton ist kurz vorm Ausrasten. Der Sullivan kommt dazu. Dann gehen sie raus und sagen, ja, wir behaupten einfach hier, wir haben Geiseln, wenn jetzt die Polizei kommt. Und dann sagt der Quinn, nur im Buch, ich lass uns verschwinden, ich zaubere.
Das Schlimme ist, mein Gedanke war dabei, ne? Er sagt das und ich habe mir so vorgestellt, wie diese drei gefesselten Jungen da sitzen und Quinn so ein schwarzes Tuch nimmt.
Hatte ich auch. ein weißes Tuch und nimmt es weg und dann so ein schwarzes Tuch auf den drauf.
Ich habe auch erst gedacht, wie will er die denn jetzt verschwinden lassen? So will er so einen Täuschungstrick machen? Die Lösung ist viel einfacher. Du hast es vorhin schon gesagt, er hat das Messer dabei, schneidet alle Fesseln durch und sie verschwinden durchs Fenster.
Was ich aber, die andere Lösung ja hätte auch sein können, weil er ist ja Zauberer.
Einfach ein schwarzes Tuch und Ray Layton kommt wieder rein. Ja, wo sind sie denn?
Witzig wäre, wenn er bei jedem der Detektive durchs Fenster klettern sagt, Simsalabim,
Simsalabim. Und jetzt ist auch noch eine Sache, da denke ich auch, das wurde mit Absicht aus den Hörspielen rausgenommen, gerade aus diesem Grund, weil das ja, ich würde sagen, die Hörspiele noch mehr für Kinder sind, weil dann gefragt wird, woher hatte er denn eigentlich das Messer?
Ja.
Und dann steht hier nämlich, ich trage es bei mir, seit Layton mich in der ersten Nacht überfallen hat.
Was aber auch schön ist in dem Moment, er sagt auch, wenn ein Zauberer nicht möchte, dass etwas gefunden werden wird, dann wird es nicht gefunden.
Ja.
Fand ich super, weil wir Zauberer sind natürlich Experten darin, entweder die Blicke so zu lenken, wie wir wollen, Sachen bei uns zu verstecken oder beides.
Und du verlierst doch noch Sachen nebenbei.
Ich weiß ja alles. Also könntest du zum Beispiel Mord begehen und die Leiche verschwinden lassen.
Gut zu wissen, deine Nummer haben wir ja.
Ja.
Ich versag hier gar nichts.
Vielleicht wirst du Auftragskiller.
Ich sag da auch nichts zu.
Und jetzt finde ich auch schon ganz kurz. Nein, ich will das nicht. Meint ihr nicht auch, dass das aus dem Hörspiel genommen wurde, weil das ja heißen würde, wenn man überfallen
muss? Man muss immer ein Messer dabei haben.
Im Hörspiel wird es ja gar nicht erwähnt. Das ist doch viel lustiger, wenn Kotter aus dem Nichts kommt und sagt: Hände hoch.
Und jetzt denken nach dem Hörspiel alle, man ist normal, einfach ein Messer dabei zu haben, egal ob man was erlebt hat oder nicht.
Aber schön finde ich ja, dass Pablo ja Quinn im Buch lobt und sagt: Mein talentierter Schüler, ich bin stolz auf dich, auf euch alle. Ganz im Gegensatz zu mir, sagte Inspektor Kotter, trat auf sie zu, verschränkte die Arme vor der Brust und sah die drei Fragezeichen so wütend an, dass Peter einen Moment lang mehr Angst vor ihm hatte als vor Layton.
Der immer noch die Waffe hat. Genau.
Wenn ich aus dem Gefängnis komme, ich werde euren Knochen abnagen.
Und jetzt
abnagen.
Oh, flüsterte Peter ganz leise. Jetzt gibt's Ärger.
Allerdings, Peter Shaw, sagte Kotter, der offenbar sehr gute Ohren hatte. Jetzt gibt's Ärger.
So wie du das sagst, guck mir so, habe ich so ein Org aus.
Ist das das Ende im Buch?
Tatsächlich, das wäre das Ende, weil ich eigentlich
keine Lust habe.
Das wäre schön gewesen.
Oder? Weil ich habe jetzt.
Ich hätte das letzte nicht gebraucht.
Ich finde es ja ganz süß jetzt, dass die Kinder nochmal kommen, aber das ist mir zu sehr Friede, Freude, Eierkuchen, Ende. Ja. Und ich würde es am liebsten weglassen.
Das ist ja eigentlich auch alles geklärt, oder?
Das hätte ich nicht rein mit reingenommen, das letzte.
Kannst du es erzählen? Ich habe keine Lust mehr.
Achso. Okay. Das war's. Schön. War gut.
Ja, die mutieren jetzt zu Märchenonkels.
Haben wir die letzte Szene, wo Justus den Kindern nochmal alles erzählt, wo ich mir denke, warum erzählt man denn den Kindern einfach alles?
Auch gar nicht kindergerecht. Richtig. Irgendwie mich wundert, dass den Kindern das interessiert. Richtig. Sogar mich hat er damit gelangweilt.
Und dann hat der böse Schwerverbrecher Justus Kopf genommen und ihn auf die Spitze des Tisches gedrückt.
Da hätte er mich wieder gehabt.
Das war mein Gedanke. So wie Justus das erzählt, keins dieser Kinder hört dem noch zu. Nicht ein.
Und das Blut tropfte ins Blut.
Da muss ich sagen, wenn das Absicht war, dass Justus eben auch dieser ein bisschen inkompetente Typ in dem Sinne ist, dann ist das schon ja gut.
Ich muss aber dazu sagen, dass wenn man, ich habe schon viele Marx-Bücher, zum Beispiel das Manifest in meinem Leben gelesen.
Glaube ich
schon
wieder?
Ja, aber Marx hat auch gerne mal öfter so brutalere Gangster, was alles immer in den Hörspielen fehlt.
Er hat ja mit Engel zusammengearbeitet.
Ja, hat er.
Ja. Und was meinst du, welche Abschnitte wurden von ihm geschrieben?
Nach 5 Stunden ist mir das so viel.
Frag ihn nochmal, warum er Peter Deutscher spricht.
Das wurde eingedeutscht.
Ich habe das zweimal gehört. Letztens erst habe ich nochmal eure erste Folge gehört. Ja. Als ihr den Reboot zur Gespensterfolge gemacht habt, habe ich mir das erste auch nochmal angehört.
Furchtbar, oder?
Nee, ich will jetzt.
Aber man muss nicht. Nein, aber es wurde ja eingedeutscht, deswegen heißt er ja nicht Jupiter, sondern
Mars.
Justus.
Und ein dankbares Publikum. Aber wirklich, Thomas, ich finde es so widerlich, wie stolz Thomas jetzt gerade ist, weil du gelacht hast über diesen wirklich grottigen Witz.
Weil du dir gerade wünschst, ach, hätte ich den Witz gemacht.
Ja, natürlich, aber ich denke mal so, ich mache auch so viele schlechte Witze. Und du hast das Glück, jetzt den Treffer zu versenken.
Einfach, weil er das einfach so erschrocken nebenbei gesagt hat, so was trifft mich halt leider.
Thomas hat leider auch nie Timing für sowas, ja?
Also ich habe gerade was Gegenteiliges gehört.
Ja, im Moment ist ja okay.
So die Kinder, ja?
Aber es gibt eigentlich schon nicht mehr viel zu erzählen.
Ende ich gut, alles gut.
Ich würde es jetzt auch wirklich weglassen.
Ja. Die ist eure Bewertung?
Das Einzige, was ich noch sagen möchte, ist, dass ich die Idee, wie das verpackt ist in diesem Buch, mit dem Stück Kohle und mit dem Sonnenaufgang.
Aber fandest du so gut, dass du es nicht mal merken kannst?
So gut.
Okay, Bewertung, nee, Fazit.
Das Fazit.
Ich fange an.
Ja, oh nee, dann wird's ja wieder. Oh,
falsch. Oh, Gott. Nee, ich finde ich gut, ich brauche dann immer nur sagen,
Thomas sagt nur das Gegenteil.
Also. Ich habe mich sehr schwer getan, diese Folge eine Bewertung zu geben, weil ich finde die Ausgangslage sehr erfrischend. Mal eine Idee, dass man sowas reinbringt, irgendwie, dass man im Zaubermilieu ist. Ne? Auch die Idee mit den Kindern da am Anfang fand ich gut. Also es gab richtig schöne Passagen, auch wenn Peter dann in den Schrank geht und dann verschwindet und so. Das fand ich alles gut. Das mit dem ganzen Überfall. Hier, Zauberer Nightingale, bei dem wurde eingebrochen. Und auch dieser Schwachsinn da wieder mit der Blutstirar. Das war wieder so ein typisches Drei-Fragezeichen-Ding, was ich nicht mag. So, da wird schon wieder so irgendeine Legende aus dem Hut gezaubert und so. Das war mir wirklich sehr, sehr schwer, diese Folge zu bewerten. Sie hat richtig gute Passagen, da bin ich so zwischen einer 7 und einer 8. Und dann hat sie auch wieder so langweilige Passagen, da bin ich so bei einer 2 oder 3. Deswegen gebe ich dem Hörspiel 5 Punkte. Also ich schwanke zwischen kurz und langweilig. Ja,
ja genau.
Ne? Es gibt, wie gesagt, Passagen, die hören sich gut weg und dann driftet man so ein bisschen ab und denkt so, boah, nee, ich habe die 74 Minuten dann gemerkt. Dem Buch habe ich hier aufgeschrieben, gebe ich 7 Punkte. Während unseres Gesprächs habe ich so teilweise gedacht, wie gut wir über das Buch geredet haben, dass ich dachte, ich würde ihm jetzt sogar gerne noch 8 nehmen. Ich bleibe bei dem, was hier steht. 7 Punkte. Also 5 fürs Hörspiel, 7 fürs Buch.
Olli. Moment, ich würde gerne übernehmen.
Okay.
Weil du hast nämlich das Wort Legende benutzt. Und da muss ich sofort an Legende der Gaukler denken.
Auch schöne Folge.
Ja, eine sehr, also, schöne,
sehr schöne, erfrischende
Folge.
Die muss man sich sehr ihr mich ankurzen.
Ja. Olli, darf ich übernehmen? Ich wollte nur übernehmen wegen der Legende.
Warte mal, ja. Nicht Benjamin. Ja. Ich habe ja mein Mikro schon eingepackt.
Wollen wir nicht einmal kurz. Wie habt ihr denn Thomas?
Weil Olli schon mit ganz oft und deswegen. Mhm. Ja, ich fand das Buch, muss ich sagen, das habe ich in 2 Stunden oder so durchgelesen. Ich habe es hintereinander gelesen.
Du hast es ja auch gestern erst bekommen, ne?
Stimmt, ich habe gestern erst bekommen und habe gestern das dann schon durchgelesen.
Du hast auch Zeit.
Ich hatte auch Zeit, weil ich kann mir nicht so viel bewegen im Moment. Aber es, ich fand es wirklich spannend, interessant. Und ich fand den Bösewicht mal gut, weil der war wirklich böse. Sowas ist selten in den 3 Fragezeichen. Sonst hat man da diesen Clown, wie heißt der hier? Hier der Alte. Ja, der auch beim Mord unter Palmen damit macht.
Eugenie.
Genau.
Clown.
Naja, der springt aus
dem Akrobat.
Der springt aus dem Balkon und macht 6 Saltos.
Ja. Ja. Das ist, Eugenie gut, ist der richtig gut.
Dann die Musik, da hat der Thomas gesagt, die ist so mittelmäßig bis schlecht.
Nein, ich habe es anders gesagt. Ich habe gesagt, mir ist nichts in dem Sinne Negatives aufgefallen, da würde ich sagen. Aber es war solide und für mich jetzt nicht, dass ich irgendwas extrem herausstechendes fand.
Danke für die Korrektur.
Wenn du mich kritisierst, muss ich reinhauen.
Das Hörspiel würde eigentlich 2 Punkte weniger bekommen als das Buch, aber durch dieses Geräusch.
Da war es wieder. Wegen dem Soundeffekt kriegt das Hörspiel jetzt 2000 Punkte.
Weil damit hat es so was Mystisches. Und ich bewerte diesmal auch wirklich das Cover. Weil das passt irgendwie, das ist so ein Gesamtkonzept durch das Cover.
Und den Soundeffekt.
Soundeffekt hatte ich ja schon.
Cover und Soundeffekt sind.
Guckt euch das Cover an und stellt euch vor.
Stimmt, ich finde das Cover direkt schlechter.
Siehst du es halt? Das ist auch der größte Blödsinn, den ich gehört habe. Heute muss ich einmal das Cover mit reinnehmen in die Bewertung. Das hat er noch nie gemacht.
Was ich ein bisschen... das mit dem Diadem. Mir hätte das gereicht.
Benjamin, ich höre dir zu, ja. Ne?
Das mit dem Diadem...
Er lenkt mich die ganze Zeit ab, was er gemacht hat.
Hast du ADHS?
Es hätte mir gereicht, wenn das Diadem ausgetauscht worden wäre und es war die Geschichte. Dass es dann nochmal geändert wurde und bla bla bla, finde ich zu...
Komplex.
Zu langweilig. Warum kann man nicht einfach sagen, aber Zauberer hat das geklaut, fertig. Die andere Geschichte, das ist schon wieder so wie du gesagt hast, so 3 Fragezeichen typisch, so bla bla bla. Ja. Einfach nur geklaut, fertig.
Übrigens, dass du jetzt so lange für dein Fazit gebraucht hast, mach diese beiden, Thomas und Tobias, zu den schlechtesten Straffern der Geschichte. Wirklich. Also,
Olli weiß, wie schlecht ich eigentlich
und ich möchte nochmal sagen, ihr beide habt gesagt, oh, den laden wir ein.
Ich weiß ja nichts mehr damit zu tun, dass wir hier 7 Stunden sitzen.
Ja, du wolltest mich nicht da haben, oder was?
Nein, gesagt. Oh, Benjamin, wie Thomas sich gerade selber reingeritten hat. Oh,
das hast du wehgetan.
Und ich hatte mich noch Fragen.
Nein.
Punkte, Buch 8.
Das war ein bisschen straffen.
Buch 8, Hörspiel 7.
Fuck.
Arschloch.
Kaimann-Stifter?
Nein.
Ich würde gerne unserem Gast den Vortritt lassen.
Oh. Damit du wirklich sagen kannst,
jetzt haben wir viel gehört. Ich zeige euch denn mal, was straffen ist.
Da kann ich nichts mehr hinzufügen. Wir haben alle Aspekte abgedeckt.
Ich als Gast würde natürlich mich erstmal daran erfreuen, wenn ihr alle vor mir, dass ich das einmal genießen kann.
Okay, trotzdem wurde ja bis jetzt das meiste schon gesagt. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang des Hörspiels war ich wirklich Feuer und Flamme, weil die Atmosphäre fand ich sehr schön. Es war schön ruhig erzählt und ich habe mich sehr, sehr, sehr oft gefreut auf die Thematik Zauber. Was kommt da alles? Wird ein bisschen was, also jetzt nicht erklärt, aber sieht man ein paar Ausschnitte aus Zaubershows, sieht man ein paar Tricks und dergleichen. Und mit den Soundeffekten war ich wirklich am Anfang sehr gut dabei. Das ließ so gegen Mitte des Hörspiels ein bisschen nach und verließ mich ganz am Ende des Hörspiels fast komplett, weil dann waren wir wirklich in einer ganz normalen, mittelmäßigen 3-Fragezeichen-Geschichte. Nicht mehr, aber tatsächlich auch nicht weniger. Ich hätte mich über ein paar Elemente aus dem Buch, was ich jetzt heute erst gerade erfahren habe, gefreut, wenn die mit eingeflossen wären, weil es hätte meine Bewertung durchaus positiv war gestimmt. Somit komme ich zu einem Gesamtfazit von 6 Punkten.
Ich möchte schon mal wegnehmen, dass ich so gut war, bei euch einzuschätzen. Ne?
Echt, ja?
Euch habe ich genau richtig eingeschätzt, Olli und Benjamin.
Ja.
Dich habe ich bei beiden um 1 Punkt vertan. Krass. Aber Entschuldigung, ich muss ja noch erzählen.
Ne? Du musst auch
noch
erzählen.
Ich fand das Hörspiel bis zur Mitte auch gut, da stimme ich Olli zu. Bis zur Mitte hat das Hörspiel richtig Spaß gemacht, weil es einfach auch so, es ist nicht schnell angelaufen, aber es ist auch nicht zu langsam angelaufen. Ich fand, das war
es ganz ist gut. So genau dazwischen, ne?
Ja, genau. Ja. Genau. Aber ab der Mitte fing das Hörspiel an, für mich so ein bisschen gehetzt zu sein.
Das hätte für mich noch gehetzter sein können, weil dann kommt ja das alles mit dem Einbruch und so.
Aber das ist der Punkt, wo auch ganz viel vom Buch weggenommen wurde.
Das stimmt,
Was richtig stark war im Buch.
Also der ganze Schluss ist super, oder?
Im Buch. Also nicht, es war nicht stark, dass es weggenommen wurde.
Nein, das ist, also da fällt das Hörspiel halt runter.
Genau. Ne? Viele Aspekte, die ich im Buch richtig gut fand, sind alle im Hörspiel nicht drin. Und zum Inneren wirkt das. Leider muss ich Olli dazu stimmen, wie er so eine 3-Fragezeichen-Folge, während das Buch mich richtig gepackt hat. Gerade zum Ende hin, wo es dann zur Auflösung kommt und Kotta rummotzt, das fand ich.
Die Kotta-Elemente hätte man ruhig ein bisschen einfließen lassen können.
Das ist für mich sogar der größte Kritikpunkt, weil, und das kann man noch sagen, das haben wir nämlich vergessen zu sagen, jetzt haben wir das angeteased, dass Kotta sagt, jetzt gibt's Ärger. Im Buch werden die 3 Fragezeichen am Ende wirklich zu gemeinnütziger Arbeit verdonnert. Die sollen, glaube ich, Abfall im Park einsammeln. Ich glaube auch. Und das ist wirklich, wenn man das weiß, finde ich, das schmerzt es ein bisschen, weil das wirklich mal was wieder eine neue Komponente reinbringt. Und dass das fürs Hörspiel überhaupt nicht in Erwägung gezogen wurde, finde ich sehr schade.
Wir haben auch mal gesagt, wir reden nicht ins Fazit rein, aber jetzt muss ich doch mal auch eine Sache sagen. Am Ende auch, dass einfach Kotta einfach da ist, so mit der Polizei. Das geht auch so schnell im Hörspiel.
Im Hörspiel ist es halt auch so ganz. Weil im Buch weiß man es ja noch, aber im Buch stehen sie ja mit dem Auto vor Sullivans Haus und Peter sagt, Bob, ruft die Polizei. Oder ruf Kotta an, ne?
Genau.
Dass man das da auch noch wieder.
Und im Hörspiel ist auf einmal die Polizei.
Deswegen bin ich im Buch nicht überrascht, dass
zusammen mit Peter und Kotta Bob gekommen.
Und ja, das ist wieder so irgendwie. Oh mein Gott, er wird uns alle schießen. Oh, da kommt Kotta. Ja,
weil ich habe schon mal gesagt, ich hasse die billigen N, wo einfach so die Polizei kommt.
Ja, ich find's auch billig.
Sei denn, das ist Reynolds. Damit hat der Junge recht.
Jetzt lass ihn mal sein Fazit
hin. Keiner redet jetzt mal dazwischen. Außer ich.
Also. Ich fand auch den Ray Layton mega. Wie schon häufig jetzt gesagt, der ist auch mal eine Bedrohung. Der ist einfach mal eine Bedrohung und man hat das Gefühl, es kann den Jungs was passieren. Und es passiert ja auch.
Und sein Motiv, Entschuldigung bitte. Nein, aber sein Motiv ist eigentlich sehr simpel, aber es reicht.
Ja.
Sein Komplize hat ihn betrogen und er will jetzt wissen, warum.
Es reicht. Es ist ja immer noch auch ein Buch, das für sich steht. Es baut ja nicht eine krasse Background-Story auf für einen Charakter, der uns die nächsten 3 Bücher begleitet.
Ja.
So, und deswegen ist das voll ausreichend für den Ray Layton. Aus Zauberersicht fand ich das tatsächlich, das Buch auch deutlich besser als das Hörspiel. Ein Hörspiel, das hatten wir ja einmal lang und breit ausgeschlachtet mit dem Zaubertrick für die Kinder, der absolut schlecht war. Und generell wurden, glaube ich, von 7, 8 Passagen, wo es um Zauberei geht, sagen wir mal 8 ungefähr, weil Münztrick, Münzenherz, Zauber und so weiter war ja auch noch zwischendurch, dann wurden im Buch auch mehr Zaubertricks erwähnt, die der Caligaruf da gemacht hat und so weiter. Da konnte man sich so als Zauberer richtig schön Gedanken machen, so, okay, ist das vielleicht damit gemeint oder sowas, oder das war im Hörspiel auch nicht da. Also im Hörspiel hatten wir einmal das mit dem Hasen und dem Elefanten, halt ist ja dasselbe im Grunde genommen, und hatten wir das Buch halt am Ende. So viel mehr war da nicht und das fand ich sehr, sehr schade. Also
sei nicht traurig.
Also ich mag das Hörspiel gerne, aber wenn man es so jetzt so Revue passieren lässt, kriegt das Hörspiel von mir nur 6 Punkte. Glaube ich aber hauptsächlich, weil ich eben das Buch zum Vergleich habe und weiß, was da alles hätte passieren können.
Das ist ganz oft so.
Was da, ich habe den Vergleich zum Buch, das ich hier mit 9 bewertet habe, weil ich das wirklich gut fand, das Buch. Was ist bloß?
wegen der Wertung, wegen dem
Schätzen. Ja. Ja, kommt hier an, mein Lieblingshörspiel, deswegen bin ich sauer geworden. Das sagt er 6 Stunden. Nee,
ich hab ihn noch nie gesagt.
Ja, irgendwie so hab ich's verstanden.
Aber wenn man das Buch kennt, ich sehe da leider Potenzial, dass da ein bisschen verschenkt wurde, an vielen Stellen. Und deswegen 6 und 9 ist meine Bewertung.
Toll, ich habe 8 und 7.
Ja, ich habe was auf. Ich habe auch 8 fürs Hörspiel, hab ich gedacht, dass er.
Ja. Ich hatte gerade noch 7.
Hörspiel habe ich bei der 7, Buch habe ich bei der 8. Den einzigen, den ich getroffen habe, ist Olli mit 6.
Du bist auch der Einzige, den ich getroffen habe. Wir sind heute Bros.
Also ich habe Olli mit 6.
Ja.
Thomas habe ich mit 7, Buch.
Ja, ich habe aber 7, du hast recht.
Ja. Und dich habe ich Hörspiel.
Ich habe aber nur 5 Hörspiel. Gut. Und dich habe ich mit Hörspiel 6 eingeschätzt und Buch 7,5.
Weil das falsch.
Weiß ich. Ich habe nur Olli getroffen.
Ich habe mich auch richtig eingeschätzt mit einer 7 und einer 8. Da ist schon 4 Punkte.
Und es gibt noch den Extrapreis für den besten Witz des Tages. Der war gerade.
Oh, den habe ich auch. Da habe ich 5 Punkte. Und Tobias habe ich eingeschätzt, Buch 8, Hörspiel 7.
Aber nochmal kurz das vervollständigen. Ich hatte bei Thomas halt Hörspiel 6, Buch 8. Da bin ich bei beiden einen vorbei, ne?
Ja.
So bei Benjamin hatte ich Hörspiel 7, Buch 8.
Stimmt.
Und bei Olli hatte ich halt 6 und Buch, weiß ich nicht.
Okay, dann hast du noch gewonnen als fremder Podcaster.
Und da kann sich der Max, der unsere Homepage betreut, bestimmt freuen.
Jetzt ist wie übersichtlich wir das auch mal alles aufsagen.
So, im Anbetracht der Länge.
Fangen wir jetzt mal zu straffen, würde ich
jetzt sagen, wir straffen das jetzt. Tobias, es war sehr schön, dass du bei uns warst.
Ich würde aber ganz kurz von Tobias noch 2 Sätze.
Lass mich doch mal einleiten. Ja, okay. Tobias, du hast diesen Podcast hier heute sehr mit deiner Anwesenheit bereichert und dass du uns auch so ein bisschen Einblicke in die Zauberzunft gestattet hast, hat diese Folgenbesprechung, nehme ich mal an, sehr, sehr aufgewertet. Es war aber heute wirklich auch eine sehr Durcheinanderfolge. Ich nehme mich da nicht raus. Ich habe auch sehr viel Scheiße zwischendurch eingestreut.
Ja.
Sehr viel Scheiße.
Oh ja. Yeah. Aber es ist nicht genau das, was ihr sagt, was ihr zuschreibt.
Nee, wir wollen eigentlich professioneller werden.
Was ihr sagt, Thomas, läuft das so?
Weiß ich nicht. Irgendwie, wie hat es dir denn gefallen?
Danke.
War gut.
Dir
hat es
dir dann gefallen, danke.
Nein, ich wollte bloß, dass Thomas endlich mal den Gast zu Wort kommen lässt.
Es hat mir sehr gut gefallen, es hat richtig Spaß gemacht. Es war lang.
Ja.
Ich glaube, wir haben wirklich fast 5 Stunden aufgenommen.
Ich glaube, es sind fast 6 jetzt.
Fast 6 Stunden, die wir aufgenommen haben. Ich bin, ich bewundere euch dafür, dass ihr diesen, wie viele Stunden war der höchste Podcast, den ihr jetzt gemacht habt?
30.000.
Genau. Aber du, aber 1.000. Aber jeder Gast, der mit uns aufgenommen hat, der sagt wirklich, wie anstrengend es ist, was wir hier
mit uns.
Ich meine, was generell das Podcasten angeht und dieses Aufbereiten.
Es ist anstrengend, es war auch mega anstrengend, die Notizen sich dazu zu machen.
Ja, das nervt uns auch.
Habe ich mega unterschätzt.
Ich will euch beide mal loben, Tobias und Thomas. Die Chemie zwischen euch beiden hat wirklich gut gestimmt heute. Ich habe mich da heute extrem zurückgenommen. Ich glaube, Benjamin auch ein bisschen, weil ihr habt das ganz gut gemanagt hier heute alles.
Wie ich vorhin dich untersprechend beleidigt habe, du bist eigentlich nur wegen den beiden.
Ja, wegen ihm.
Ich gebe zu, ich bin eigentlich auch nur wegen Benjamin hier.
Ich glaube nicht Thomas, wenn er das sagt.
Ich finde ihn schon ein bisschen geil.
Hey, Thomas, also er ist nicht wegen dir, er ist hier, weil er hier wohnt.
Ja. Deswegen, Thomas, was für ein Schwachsinn.
Also, ich bin auf keinen Fall wegen dir hier.
Ja, das verstehe ich. Ich wäre auch gerne, nicht hier wegen mir.
Das ist gut, wie wir das straffen.
Ja, ja, wirklich.
Also eben wollte ich ja schon anmoderieren.
Ja. Ich würde ja jetzt einmal das Schlusswort finden, wenn das
sehr okay gerne ist.
Ja, das wäre
zwar zauberhaft.
Gibt's, oh Gott, Thomas, wirklich.
Weiß ich nicht, wird scheißegal.
An alle, die das jetzt gerade mal so hören, einmal kurz. Das ist wirklich anstrengend. Und die Stühle sind unbequem.
Ja, gut. Und ich glaube, du musst jetzt auch ein bisschen wieder deine Beziehung pflegen.
Ja, das ist richtig. Nee, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das, war das auch ist cool, richtig, so aber bisschen, nee, ja.
Das war cool, auch so ein bisschen als Experte für mein eigenes, meine eigene Faszination eintreten zu können. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mitgeben.
Ja, das ist definitiv. Auf alle Fälle. Interessante Einblicke.
Ich konnte euch hier ein bisschen... ja, auch den Zuschauern was mitgeben. Er schreibt mal rein, ob es mit der Erdbeere geklappt hat. Und,
stimmt, aber
ja,
was?
Ja, ja.
Vor 5 Stunden war dieses
Erdbeere-Ding. Und schreibt mal jetzt Melone, falls ihr noch dran seid. Nein, bitte nicht. Aber vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja.
Wir haben einen wichtigen Programmpunkt vergessen.
Weißt
du, wir wollen doch noch mit dir spielen, irgendwie die meisten dummen Gags, die du hörst.
Oh ja, komm, das machen wir. Auf die 5 Minuten kommt es jetzt nicht an.
Ja, eben.
Also jetzt haben wir 6 Stunden, auf die 5 Minuten.
Das Problem ist, meine Aufmerksamkeit spannend ist.
Einer so
ist
kaputt, auch gerade,
dass mir gar nichts mehr einfällt.
Was hast du gesagt?
Eben, genau.
Also wie oft hörst du, warum zauberst du nicht dein eigenes Gehalt?
Nie. Habe ich noch nie gehört.
Ohne.
Also wirklich, habe ich noch nie gehört, faktisch.
So. Aber so Beleidigungen, so gegen deine Person oder dein...
Witzig, was für Sprüche ist immer so... Sag dir mal, wie oft sagt jemand, du Huren so? Hey,
irgendwie so, zauber dir doch mal ein Duschgel oder zauber dir mal neue Kleidung.
Wir sollten diesen Podcast hier wirklich jetzt beenden.
Ich denke ja nicht so, ich probiere mich nur in so Leute da hineinversetzen, die eklig sind.
Da ist auf einmal empathisch.
Ja. Also, erstmal würde mich mal interessieren, wie viel lachen darüber, wenn du sagst, du willst professionell Zauberer werden.
Das ist auch beleidigend.
Also wenn ich jetzt zu Thomas kommen würde und sagen würde, wisst ihr was?
Wenn ich euch beiden erzählen würde, ich will Zauberer werden.
Würde ich dich totschlagen.
Nee, du wirst dich 3 Tage totschlagen.
Wie würde Quinn sagen, ich will nicht studieren, ich will Zauberer werden.
Wie witzig wäre das, wenn Peter so lachen würde dann.
Die Jungs so.
Deswegen geht die Folge 75 Minuten, weil er 10 Minuten lacht.
Ja? Die Sachen, die ich am häufigsten höre, sind, kannst du mir mal ein Bier vollzaubern?
Okay,
so. Warum bin ich primitiv da nicht drauf gekommen?
Ganz primitiv.
Okay.
Ja, das sind. Kannst das du mir Geld herzaubern?
Lotto
was?
Zahlen.
Kannst du mir Geld herzaubern?
Lotto zahlen, ne?
Ja, okay, gut, das hatten wir aber, glaube ich, schon mal mit dem Geld, ja.
Genau, oder auch sowas hier, kannst du daraus einen 100er machen?
Hatten wir auch.
Hast du auch schon heute gemacht?
Das hatten wir aber nicht in der Sendung, das hatten wir davor.
Kann ich mit der Yps-Geldmaschine.
Und ganz klassisch so, kannst du dir das nicht herzaubern? Oder kannst du dir
das... Das hatten wir heute
das auch. Das sind so die ganz krassen Klassiker. Manchmal auch noch, kannst du meine Frau verschwinden lassen?
Okay, das ist richtiger Boomer-Humor.
Als ich kleiner war, hatte ich auch einen Zauberkasten.
Genau, das ist auch ein Spruch, den ich ganz häufig höre. Und kennst du den Magier mit der Maske?
Oh, der ist aber schon abwertend, was sie gerade gesagt hat. Ne? Wenn du sagst, ich bin Zauberer, ja, ich hatte auch mal einen Zauberkasten.
Das meinen die aber nicht so. Wenn jemand sagt, ey, ich hatte auch einen Zauberkasten, war so, ey, ich habe auch mal was damit probiert.
Und auch sowas so kannst du
fliegen. Und das ist ja nett von den Menschen gemeint, kannst um irgendwie fliegen? Was dazu zu sagen, ne?
Kannst du fliegen? Was ich halt, was, aber das finde ich alles nicht schlimm. Gut, es nervt irgendwann. Aber was ich wirklich schlimm finde, ist, wenn sich Leute darüber beschweren, was ich dafür nehme, dass ich zu denen komme und zaubere. Wie gesagt, ich bleibe nur eine Dreiviertelstunde, ich nehme dafür auch ganz gut Geld.
Mhm.
Aber was die Leute dann häufig nicht sehen, ist diese Zeit, die ich zu Hause sitze, die ich da rein investiere.
Ja. Damit muss man aber leider leben, das kenne ich auch. Ja, man muss immer, die Preisdiskussion ist immer, ich war ja mal 20 Jahre DJ und da war es auch so, was für du, warum nimmst du für 1 Stunde 90 Euro?
Yeah.
Und die sehen halt auch nicht, dass man für 6 Stunden dort arbeitet, in Wirklichkeit 12 Stunden arbeitet.
Ja, das ist halt so. Die ganze Arbeit, die ein Zauberkünstler macht, passiert nicht auf der Bühne. Auch klar. Aber das wirklich Wichtige passiert hinten dran. Und das sind die Vorbereitungen. Das ist das Einüben der Tricks. Zum Beispiel, ich habe mit dir vorhin eine Illusion gemacht mit Karten. Für die habe ich bestimmt 3 Monate gebraucht, um die zu üben. Nur, dass ich das jetzt so vorführen kann. Für dich waren das jetzt 3 Minuten.
Wenn es hochkommt, genau.
Für mich waren das mehrere Monate.
Das sieht man natürlich nicht. Ja, das ist doch genau wie bei dem Podcast. Die Hörer hören jetzt hier, wir haben jetzt heute sogar noch länger, das wird eine Katastrophe, das hier
zu schneiden. Thomas.
Aber sagen wir mal jetzt, wir haben eine normale Folge, die geht 3 Stunden. Man kann eigentlich sagen, weil alle vorbereiten und so, das sind bestimmt 3 Tage oder so insgesamt, die man da dran
sogar
ist.
Sogar mehr, also die Vor- und vor allem die Nachbearbeitung, das Schneiden und so, hier steckt schon viel mehr Arbeit drin. Und ja, es ist leider so, dass die Mentalität von den Leuten auch so ist, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, weiß nicht, 5 Jahre machen wir hier Podcast, jetzt möchten wir auch mal irgendwas damit verdienen, ja, weiß ich nicht, und dann, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, bei uns geht's immer noch, ne? Ja. Aber ich weiß das, also wenn ich auch so bei Twitter lese, so bei anderen Podcasts oder so, dass da mal die Mentalität ist, ja, jetzt verstecken sie die Folgen in deiner Paywall, weil die meisten Leute wollen es halt umsonst.
Und das Lustige ist, das machen wir ja so gut wie gar nicht, ja, Folgen hinter einer Paywall stecken oder sowas, sondern nur so ganz kleine Sachen. Und wir schämen uns, wir drei schämen uns immer zu sagen, ja, wir haben einen Shop, wir haben das und das, und eigentlich ist es total doof. Mhm. Warum sagt man nicht selbstbewusst, wir haben einen Shop, wenn ihr uns...
Genau, wir haben einen Shop, wo ihr Kleidung...
Aber es wird ja langsam besser. Wir werden ja langsam besser. Ich sagen.
Und das ist eben einfach dieser Punkt. So, einmal Fazit an die Leute, die zuhören. Supportet die Leute, die Kunst machen. Supportet sie. Feilscht nicht mit dem Geld. Ganz ehrlich, ja, es ist teuer, einen Künstler zu haben. Es ist teuer, jemanden zu buchen. Ja. Aber die Leute haben da so viel Zeit reingesteckt und Geld auch reingesteckt in vielerlei Kunstsachen. Ich habe wahrscheinlich mehr Geld in die Zauberer reingesteckt, um die Sachen eben zu erlernen, um sowas zu kaufen, als ich bisher rausgegeben habe. Und deswegen an alle da draußen, supportet eure Künstler, supportet die Leute, die euch unterhalten. Klar, wir sind jetzt in dem Falle nicht unbedingt die Leute, die Person, die euch an der Tankstelle irgendwie das Geld abnimmt, wenn ihr getankt habt, aber wir sind die Leute, die euch unterhalten. Wir sind die Leute, die euch im Tag begleiten und die euch vielleicht ab und zu mal ein kleines Lächeln auf die Lippen zaubern. Und das ist auch auf jeden Fall viel wert.
Und man darf nicht vergessen, dass man ja auch dadurch, ist ja bei dir genauso,
das ist so ein schönes Abschlusswort.
Ich wollte gerade zu dir sagen, das musst du bitte für uns nochmal einsprechen, dann machen wir das als Werbeclip. Also.
Das wäre so ein schönes Abschlusswort gewesen.
Und jetzt kommt sowas wie, aber man darf nicht vergessen, dass er Peter eingedeutscht ist.
Dass man ja dadurch auch, Peter ist eingedeutscht. Nee, dass man dadurch sich ja auch verbessert mit Sachen, die man kaufen kann, mit neuen Materialien und so.
Na gut, diesen Satz hätte ich jetzt wirklich nicht mehr gebraucht.
Nee, wirklich. Und deswegen nochmal danke an dich.
Dankeschön auch an euch.
Ja, danke auch an deine Assistentin, die seit Stunden eigentlich nach Hause möchte.
Ich habe eigentlich gerade Spaß, weil ich jetzt auch mal nichts zu tun soll.
Ja.
Ich bin der, der seit Stunden nach Hause will.
Ich bin der, der seit Stunden will, dass ihr geht.
Okay, dann sind wir
es war mal wieder was anderes. Und ich freue mich schon darauf, das hier zu schneiden, in Klammern nicht. Aber wenn sich das wieder mal ergibt, ne?
Muss immer ein bisschen jammern dabei
sein. Natürlich, natürlich. Ja. Aber immer nur ein bisschen, so ganz wenig, ne? Und also kannst gerne den 3-Fahrzeuge Escape Room buchen. Wir sorgen uns ein Hotel und wir kommen. Ich muss noch irgendwas Dummes sagen.
Alles gut.
So, wir verabschieden
uns. Und das war ein besserer Abschluss.
Nein, deswegen komme ich jetzt nochmal. Und wir verabschieden uns von den Hörern. Schönen Dank fürs lange Zuhören. Ja. Und der Zauber wird natürlich verabschiedet, wie sich das gehört, mit einem Applaus.
Mit einem Applaus. Und mit einem Wusch.
Habt Anregungen, Lob oder Kritik? Dann meldet euch. Das geht zum Beispiel über Twitter an @zentrale_die oder @wasserrotz. Oder ihr meldet euch über Instagram bei die_zentrale oder Rotz und Wasser Podcast. Sprachnachrichten über WhatsApp gehen natürlich auch. Die schickt ihr an 0178 1345 227. Und wer sich das jetzt alles nicht merken konnte und immer noch keine Lust hat, zurückzuspulen, geht am besten einfach mal auf die Website rotzundwasser-podcast.de. Da findet ihr alle Folgen beider Podcasts und könnt auch dort ein paar Grüße hinterlassen. Die Folgen und vieles mehr findet ihr aber natürlich auch auf YouTube im Channel Rotz und Wasser. Das war aber noch gar nicht alles. Wer Thomas, Benjamin und Olli nämlich gern unterstützen würde, damit die drei uns auch weiterhin so wunderbar unterhalten können, der oder die schaut gerne mal auf patreon.com vorbei. Sucht einfach nach Rotz und Wasser. Jede Spende hilft und auf die Spender wartet exklusives Fan- und Bonusmaterial. Also, es lohnt sich.